Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebabbel Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe neben dem Timo heute einen weiteren Gast, denn es ist wieder Zeit für unser neues Format Kundengebabbel und dafür hat uns der liebe Mario, ein langjähriger Kunde von uns, besucht, durchaus eine weite Strecke auf sich genommen, um uns hier zu besuchen. Hat den Besuch zeitgleich noch mit einem kleinen Kurzurlaub im Hessenland verbunden. Somit hat es sich irgendwie doppelt gelohnt für ihn. Natürlich ist er primär wegen uns hier, ist ja vollkommen klar. Und hat sich die Zeit genommen, mit uns ein echt cooles Gespräch zu führen. Natürlich über die Autopflege, über seinen Werdegang. Ganz spannend übrigens immer, wie lange die Leute schon bei uns Kunde sind, wann so die erste Bestellung war, beziehungsweise was da sogar bestellt wurde. Also ist auch für uns echt immer wieder lustig zu sehen. Und immer wieder toll zu sehen natürlich auch, wie lange man uns die Treue hält. Das finde ich ja noch viel geiler eigentlich. Aber es ist definitiv mal für jeden, der hier Platz nimmt, bereitet euch auf diese Frage vor, denn die wird kommen. Ja, also das nur mal so am Rande. Da der Mario einen sehr, sehr spannenden Job ausführt, beziehungsweise auch in einem spannenden Umfeld arbeitet, hat uns das extrem interessiert und gefesselt, dass wir immer wieder zu diesem Thema zurückgekommen sind. Also wir reden durchaus off-topic, allerdings kann man schon mal vorab sagen, bevor jetzt hier einer abschaltet und sagt, oh, off-topic, nein. Keine Sorge, es ist immer noch Dunstkreis des Kfz, somit ist es bestimmt für alle, ja, ich sag mal, Petrolheads und Autofreaks da draußen bestimmt spannend zu hören, was er so zu erzählen hat. Der Mario hat den Spieß zeitgleich ein bisschen umgedreht, hat uns dann irgendwann Fragen gestellt. Es ist ja durchaus legitim, ja, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass nur wir hier Fragen stellen dürfen, aber war auch mal eine spannende Geschichte und ja, also in Summe ist es ein sehr tolles Gespräch geworden, hat auch durchaus eine schöne Länge bekommen. Und ich glaube, da kommt jeder auf seine Kosten und ich kann eigentlich nur sagen, freut euch drauf, gleich sind wir am Start. Erst noch die Intro-Musik und dann geht's los. Viel Spaß! Und da geht die Reise wieder los in unsere neue Podcast-Episode und mit einem zweiten Versuch, das muss
wieder,
man...
Wieder,
genau. Erstmal, guten Tag, Timo, du bist mein erster Ansprechpartner heute.
Guten Tag, Thomas.
Tag. Wenn ich das schon so komisch sage, heißt das, wir werden noch einen weiteren Ansprechpartner haben, denn wir haben heute einen erneuten Kunden-Podcast. So viel sage ich schon mal, wir haben heute den lieben Mario hier zu Gast, der sich gleich auch selbst vorstellen wird und von uns gelöchert werden wird mit fiesen Autopflegefragen. Wir mussten tatsächlich den Take nochmal neu aufnehmen, weil wir gerade, nein, ich korrigiere, dass wir auf ich gefailt habe,
ja.
Um mit jegliche Schuld von mir zu weisen. Ich sage einfach, das war das Programm. Das hat ja auch so ein Eigenleben und macht, was es will. Hat uns einen Strich durch die Tonrechnung gemacht.
Ja.
Und wir waren quasi gerade...
Von mir aus hätte man es nicht neu aufnehmen.
Ist richtig, weil du warst zu hören.
Ich war zu hören.
Gut, wer will mich schon hören? Ne? Die sagen,
du warst ein Glück. Der wichtigste Typ war dabei, ist auch fertig.
Genau, und die haben wahrscheinlich gesagt, endlich hat er mal einen Rand gehalten. Ja, genauso wird es gewesen sein. Also nichtsdestotrotz müssen wir quasi das Ganze neu aufnehmen und jetzt versuchen, das dumme Gebabbel nochmal zu wiederholen.
Weil, wo es heute Morgen noch schon so stressig war.
Ja, genau. Oh, der Timo hier, wie er den Ball spielt. Guck mal hier. Ja, heute war es nämlich sehr stressig. In der Tat, ich musste noch zu Handwerker nach Hause und wir hatten um 11 eine Autoübergabe.
Genau.
Und haben auf schönes Wetter gewartet.
Zwei Tage lang,
genau.
Um Fotos zu machen. Und glücklicherweise hat er gestern schon gesagt, er holt ihn nicht gestern ab, sondern heute.
Ach, stand das zur Debatte?
Dass ja, es gestern... ja, genau. Okay. Und also war er gestern schon fertig, aber hat ihn dann glücklicherweise heute Morgen erst geholt. Denn wir hatten ein wunderschönes Fahrzeug hier. Mhm. Ein klassisches, nämlich einen Porsche 911 G-Modell 1975.
Mhm. Sehr schönes Ding.
Aus meinem Baujahr. Mhm. Praktisch.
Um gleich die Frage, die ich eben schon angeknüpft habe, die aufgrund einer Instagram-Story gestellt wurde, direkt nochmal zu stellen, weil ich vermute mal, die Person hört den Podcast. Es hatte mir jemand geschrieben, das müsste das US-Modell sein wegen den Bumpern.
Genau.
Hast du gerade eben schon mal richtig gestellt, darfst du gerne nochmal richtig
stellen. Ich glaube, dass das nicht so ist, weil die Bumper tatsächlich größer sein müssten. Mhm. Denn, jetzt kommt die Geschichte. wer sich noch an die 80er Jahre erinnern kann, hart aber herzlich im Fernsehen, Jonathan Hart, der fuhr einen Mercedes SL mit amerikanischer Zulassung. Und da waren die Bumper auch nochmal irgendwie so 5 Zentimeter länger.
Mhm.
Und,
das Fußgängerschutz, gell?
Oh, boah.
Ich meine schon, dass wir so ein amerikanisches Fußgängerschutz.
5 Zentimeter mehr Gummi macht mehr Fußgängerschutz.
Ja, also, vielleicht trifft man da mehr Mensch oder so.
Seltsam. Ich würde gerne eine Geschichte zu hart, aber herzlich erzählen,
wenn ja,
ich
darf. Machst du gerne. Ich gucke mal in der Zeit nach, ob meine Annahme ist, dass das Jonathan Hart und die Dame Amanda.
Nein, die heißt Jennifer.
Heißt du wirklich Jennifer?
Ja.
Wo kommt denn Amanda her?
weiß ich nicht, andere Serie.
Ja, Dallas,
Denver Clan.
Das habe ich nie geguckt.
Egal. Okay. Serien der 80er Amanda, da kriegst du bestimmt schon einen Vorschlag.
Hast du wirklich gerade nachgeguckt, dass das stimmt, was du erzählst?
Ja. Okay. Habe ich. Also, ich bin großer Hart aber herzlich Fan gewesen und ich senke mal meine Stimme. Ich gehe mal auf Max-Niveau. Ja. Das ist mein Boss, Jonathan Hart. Ein Selfmade-Millionär. Der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart. Eine traumhafte Frau. Einfach toll. So, das war das Intro von Hart aber herzlich, das ich jeden Freitag, glaube ich, 18.45 Uhr hören musste, nachdem ich beim Fußballtraining früher gegangen bin.
Übrigens, ja, stimmt, das mit dem Fußballtraining hat mich eben schon erstaunt, dass du Fußball gespielt
hast. Habe ich, bis zur F-Jugend.
Ah ja, okay.
Also quasi eine Klasse.
Okay, sehr gut. Ich habe jetzt gerade deinem Rat befolgt und habe tatsächlich gesucht, Fernsehserien, Name Amanda. Mhm. Jetzt weiß ich, warum ich drauf gekommen bin. Agentin mit Herz.
Agentin mit Herz, ja, es war aber 90er, glaube ich. Oder ja, später 80er, lief aber dann in Deutschland in den 90ern, glaube ich.
Ja, genau. Und Agentin, die gute Dame hieß, der Mann hieß Lee Stetson.
Ja,
auch ein
Bruce Boxleitner.
Genau, Bruce Boxleitner. Und die gute Dame hieß Amanda, Amanda irgendwas. Genau, sehr cool, aber so kommt man von Agentin mit Herz auf Hart aber herzlich oder umgedreht.
Apropos Herz. Wir haben ein Herz für Gäste.
Ich habe gerade die Überleitung gesucht. Wir haben ein Herz für Gäste, definitiv. Und wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen und vor allem unseren lieben Gast auch nicht, der jetzt schon zweimal unser Gebabbel sich anhören muss. Und er macht Daumen hoch. Hat ja gar keine andere Wahl eigentlich. Er könnte ja sich voll reingrätschen und sagen, ich gehe jetzt, ich habe die Schnauze voll von einem blöden Podcast. Ich fahre wieder nach EE, was uns zur Überleitung bringt. Denn bevor wir unser Werbegeseiere gleich loswerden, sage ich erstmal herzlich willkommen, Mario, zum zweiten Mal. Und du darfst dich gerne mal einen kleinen Moment vorstellen.
Ja, hallo, auch von mir zum zweiten Mal. mein Name ist Mario, ich bin 38 Jahre jung und komme aus dem schönen Brandenburg. Um genau zu sein, aus dem Elbe-Elster-Kreis und da aus einem kleinen Kuhkaff. Und wohne aber in der nächstgrößten Stadt und die heißt Elsterwerda.
Ah, siehst du, jetzt habe ich es auch gecheckt. Du hast genau bis dahin durftest du eben schon sprechen. das heißt, du kommst ursprünglich aus diesem Kuhkaff und bist dann.
Ja, das Kuhkaff ist halt, wie gesagt, 2-3 Kilometer. Mhm. Mit dem Fahrrad sind es 5 Minuten oder 6 okay. Minuten, wenn man schnell fährt.
Ist Kuhkaff vergleichbar mit unserem Kuhkaff hier? Also wir haben so 1100 Einwohner.
Ich glaube, unser Kuhkaff hat 800 Einwohner.
Oh, sogar kleiner. Oh.
Ja.
Oh, okay.
Das ist ungefähr, ich habe es mal mit dem Fahrrad abgefahren, ist 1,8 Kilometer lang.
Oh, okay.
Mhm. Und ja.
Wie betont er gesagt hat, er ist 38 Jahre jung.
Ja, stimmt. Das ist der Jüngste hier im Kreis tatsächlich.
Das hat er betont.
Mhm. Das ist schon.
Tschüss, ich gehe.
Das hat er jetzt nur gerettet, weil der Mario uns ganz, ganz tolle Gastgeschenke mitgebracht hat. Finde ich sehr geil. Ich finde, also Leute, nochmal, ne, wir haben das schon mal gesagt, das ist nicht notwendig. Wir freuen uns natürlich brutal drüber, dass jeder irgendwas Geiles mitbringt. Aber es ist keine Pflicht. Also nicht, dass ihr jetzt jedes Mal denkt, scheiße, was mache ich jetzt?
Ich finde schon.
Ja, aber ich hab wirklich da gesessen und habe gesagt, scheiße, was nehme ich mit?
Siehst du, genau. Verdammt. Also ich finde es total cool, weil vielleicht kannst du es gerade nochmal erklären, Mario, was es ist, könnte
ich
auch erklären.
Aber ich komme ja aus dem schönen Brandenburg und im schönen Brandenburg gibt es den schönen Spreewald. Mhm. Der ist ungefähr von uns eine Stunde weg, anderthalb, wenn überhaupt. Meine Tante hat früher da gewohnt, bis sie verstorben ist und ja, und jeder in Brandenburg kennt den Spreewald und da gibt es halt immer lecker Gurken.
Mhm.
Und da habe ich mal
die Gurken mitgebracht.
Finde ich geil. Ja genau, Spreewaldgurken kennt man ja tatsächlich. Also das kenne ich auch, aber dass man die in diesen Variationen hat. Ich sehe von hier was mit Chili, ich sehe Knoblauch und Pfeffer, glaube ich, habe ich noch
genau.
gesehen.
Hat nicht der jüngst verschwundene Herr Kübelböck auch mit Spreewaldgurken rumgemacht?
Also wie der damit rumgemacht hat, will ich gerade nicht wissen, Timo, aber
in Spreewaldgurken hat er gemacht.
Du kannst dich nur, das kann
wird
nur nicht
mehr besser,
kann,
ne?
Nee, es wird nicht besser. Das, okay. Nee. Nee, ich will nicht wissen, was da gelaufen ist mit Spreewaldgurken.
Ja, mittlerweile ist er ja irgendwo im Meer.
Das, vielleicht ja, vielleicht nein, man weiß es nicht.
Man
das
weiß es
heute nicht so ganz klar.
Und halt da, wo ich überlegt habe, was machst du, kam ich ja auf die Idee, dass du gerne grillst.
Mhm.
Und Gurken passen immer gut zum Grillen.
Absolut.
Und dazu gab es noch zwei Soßen. Mhm. Einmal eine Gurke-Zwiebelsoße und einmal Breteltunke.
Breteltunke,
da bin ich gespannt drauf. Laut Erfragen eine Mischung aus Senf und Ketchup.
Ah, okay, geil.
Und oben ist auch mal Party-Meerrettich.
Saugut. Echt saugut. Also nochmal vielen, vielen Dank.
Gerne.
Finde ich saugeil. Also ich gerade, was ich halt echt feiere, wenn Leute, die Aline hat es schwer gehabt, weil sie aus der gleichen Region kommt, ne? Also stimmt. Was aus der Heimat mitbringen.
Konnte keine Spreewaldgurken
mitbringen. Die konnte keine Spreewaldgurken mitbringen. Dafür hat sie lokales Eis mitgebracht. Fand ich auch sehr geil. Also ich finde es echt mega gut. Wir hatten ja von Max auch noch was richtig Geiles. Ne? Der hat ja uns eine Fußmatte machen lassen.
Ja.
Ne? Mit Timos Lieblingsspruch drauf oder Lieblingswort, Satz, wie auch immer.
Hydrophobizität.
Kannst du das aussprechen?
Hydrophobizität.
Dreimal.
Hydrophobizität.
Das war gut.
Warum könnt ihr das alle?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es echt mal geübt. Ne? Ich dachte, wenn du da hinkommst
und musst du das können.
Fragen dich das, musst du das können.
Geil. Stellst du mir gerade so vor, Mario mit seiner Freundin, Frau?
Das ist meine Freundin,
ja. Meine Freundin zusammen. Wir müssen jetzt mal gerade was üben.
Frag mich mal ab.
Na, die weiß davon nichts.
Ah, okay. Da kommen wir aber gleich noch zu.
Ich muss jetzt, da wir jetzt schon so viele Marken genannt haben, wobei war noch gar keine Marke, wir können es trotzdem gerne mal sagen, das ist die Firma Krügermann, was der Mario mitgebracht hat. So viel Zeit muss sein. Spreewald-Spezialität, eine Feinkost steht hier drauf. Wenn wir schon die Werbung machen dafür, dann ist es nur gut und recht, dass wir sagen, wir sind ein Werbepodcast.
Aber absolut.
Absolut, denn wir trinken gerade alle kollektiv Pepsi.
Unbezahlte Werbung.
Unbezahlt.
Ja. Ich weißt du, was mir das erste Mal auffällt?
Was denn?
Was wir noch nie gesagt haben, dass du deine Pepsi aus dem Coca-Cola-Glas trinkst.
Oh, das habe ich auch heute zum ersten Mal gemacht. Ich achte da immer drauf, weil ich immer ein Foto mache und denke, das kannst du nicht machen. Die Pepsi-Flasche nebendran stelle, steht Coca-Cola-Glas. Lieber Christoph, wenn du mal Pepsi-Cola-Gläser haben solltest, die werden dankend angenommen. Auch gegen Bezahlung, selbstverständlich.
Sind auch cooler.
Ja, sind echt definitiv cooler. Aber es ist echt kein Spaß, gell? Also ich habe heute vergessen, ein Foto zu machen und wir hatten noch keine Zeit. Ich achte jedes Mal drauf, wenn wir Podcast machen, dass ich oben aus dem Schrank keinen Coca-Cola-Glas nehme. Jedes Mal. True Story. Okay.
Gut.
Genau, also wie dem auch sei, wir trinken Pepsi, wenn auch gerade aus Coca-Cola-Gläsern. Aber da wir von Pepsi eh kein Geld kriegen, ist es somit eh egal, aus welchem Glas wir das trinken. Aber wie dem auch sei, also wir sind ein Werbepodcast, wir verkaufen unter autopflege24.net, wer uns wieder erwartet noch nicht kennen sollte, hochwertige Fahrzeugpflegemittel und Zubehör. Und dort könnt ihr nach Herzenslust einkaufen und uns natürlich auch mit Fragen löchern, nämlich den Timo, den...
Ich bin's, den
nein,
Timo.
Nein, ich dachte, du willst jetzt vielleicht unser Marcel kurz als Übergang...
Ach so, Entschuldigung, boah, ich
war
ja, Brüder, Timo, und den Marcel natürlich.
Und den Marcel und meine Wenigkeit könnt ihr mit Fragen löchern und dementsprechend beraten wir euch da auch vollumfänglich zu diesen schönen Produkten. Und ja, da ihr die, halt, wie gesagt, käuflich erwerben könnt und wieder mit Geld verdienen, sind wir ein Werbepodcast, somit ist das auch erledigt. Alle Marken, die wir heute nennen, fallen einfach da drunter und fertig.
Und irgendwann habt ihr wahrscheinlich so viele Bestellungen getätigt wie der Mario.
Das ist eine gute Frage, Mario. Wie viele Bestellungen ist jetzt vielleicht gar nicht so das Thema, aber wir haben eben noch mal kurz eruieren wollen, wie lange bist du denn schon Kunde bei uns?
Habe ich es jetzt richtig gemerkt? April 2014.
Richtig.
Und da seitdem 30 Bestellungen.
30. Ja,
volles Jubiläum heute, 30er Jubiläum. 30 Bestellungen. Und was ich ja echt krass finde, wir wollten ja auch nochmal rausfinden, was war deine erste Bestellung. Und das finde ich ja sehr geil, weil es war ein Artikel.
Das war der Incrediment von Microfiber Madness.
Genau.
Und geil. Den habe ich heute noch.
Den ersten hast du noch?
Ja.
Geil. Das ist...
Na, ich pflege ja meine Produkte.
Ja, okay.
So ein bisschen.
Wie pflegt man so ein Incrediment?
Na, muss immer schön sauber halten, wenn er dreckig ist.
Okay. Gut.
Der Timo wollte jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass jetzt kommt,
wird ja, gewachsen.
Ab und zu mal streicheln und
wird poliert und gewachsen.
Ob der da noch gut funktioniert, weiß ich nicht. Also, aber ich finde es trotzdem geil, wenn du überlegst, dass so der Autopflege24-Werdegang angefangen hat mit einem Incrediment, finde ich das ziemlich erstaunlich. Und seitdem auch immer mehr Kontakt über die sozialen Medien. Ne?
Genau.
Das ist immer so ganz geil, weil ich beobachte auch, was der Mario tut. Da kommen wir auch gleich noch dazu, weil er hat ein ganz cooles Hobby. Ich finde.
Ich habe zwei, drei Hobbys.
Aber das, was du primär auf Instagram immer wieder zeigst, ist, glaube ich, das Maßgebliche, würde ich mal sagen. Also wir reden jetzt direkt drüber. Du kannst ja mal erzählen, was das ist, was ich meine.
Was meinst du denn?
Ich meine das zweirädrige Hobby.
Ach, du meinst meine Simson?
Mhm.
Ja, das hat sich jetzt letztes Jahr ergeben.
Mhm.
Die Simson hat mein Vater. Ich weiß nicht, wie, ist schon vielleicht 20 Jahre her, von der Verwandtschaft gekauft für 50 Mark.
Ach.
Für 50 Mark. Wenn man heutzutage guckt, was so eine Simson, die eigentlich total abgerockt ist, kostet, ist das vergleichsweise echt urstbillig.
Erzähl mal was zu dem, das ist ein Moped oder
ein
Mofa?
Das ist ein Moped, ja.
Das ist ein Moped
genau.
Und das ist wahrscheinlich eine Ostmarke, oder?
Genau. Ne? Simson Suhl.
Mhm.
Die wurden, ich glaube, von der S51, so wie ich sie habe, S51 ist die Bezeichnung, wurden, glaube ich, 1,2 Millionen hergestellt.
Oh, okay.
Einige gingen dann nach Ungarn und dann gab es dann noch die Vogelserie. Das waren dann die Schwalbe, der Star. Ah,
genau.
Also die ein bisschen optisch anders waren.
Ach, die? Genau. Ah, also das heißt, oder gibt es dazu sich auch, weil Schwalbe kenne ich.
Ja.
Das kenne ich und das heißt, das ist eine wie sagt man, eine Modellbezeichnung von Simson, ja, das selbst.
Nannte sich Vogelserie.
Ah, geil. Ah, das ist das,
was Schwalbe, Star, Habicht.
Weil das hört man oft, ja, ich habe eine Schwalbe. Wenn die Leute, denke ich mir so, ja, das ist eine eigene Marke irgendwie. Aber das ist, ach krass, siehst du?
Da gab es auch zwei Modelle.
Mhm. Und wenn du von Geld sprichst gerade, wenn du sagst, heute kein Vergleich, was zahlt man heute für eine gut erhaltene oder gut restaurierte wegen mir?
3.000.
Hui.
Je nachdem, wie sie gemacht ist. Also muss man aber auch nehmen, weil also die Arbeitszeit kann man da eh nicht reinrechnen,
genau.
Aber alleine die Materialpreise, was ist schon, schon ordentlich.
Muss man das selber anfertigen mittlerweile? Oder?
Nee. Also der Simson-Markt ist, ich glaube, wie bei den amerikanischen Autos, du kriegst eigentlich fast alles.
Ach, ja.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ach, es aber sogar, es wird aber nicht mehr hergestellt, neue Motoren
kaufen.
Wird es noch hergestellt tatsächlich?
Ja, ja. Ach so. Die Marke MZA stellt alles her, also größtenteils. Es gibt noch andere Hersteller, die da was herstellen. Und dann gibt es die ganzen Tuner, die dann extra ihre...
Ach krass, es ist so ein Markt.
Ja, ist riesengroß. Ach, krass.
Das ist ja, das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte jetzt so, das ist so halt auch für Leute, die halt was erhalten. Wie sagt man, Ostalgie ist ja so ein tolles Wort. Ich habe vor 2 Wochen sehr, habe ich einen Trabant aufbereitet mit einem guten Kunden von uns zusammen.
Ich hatte einen.
Du hattest einen?
Ja.
Auch geil. Ich habe es so gefeiert. Der ist halt komplett restauriert worden als Geschenk. Also richtig geile Geschichte. Und als wirklich Überraschung für denjenigen, der es bekommen hat. Und der wurde halt am Abend davor nochmal aufbereitet, bevor der übergeben wurde am Geburtstag. Und ich habe halt geholfen mit Polymaschine und habe dann auch ein schönes Zimmelwachs mitgebracht und sowas. Und richtig geil. Also ich meine, das Ding ist auch geil gemacht gewesen, muss man sagen. Wir haben hier tatsächlich lokal einen Trabant-Spezialisten. Und der hat hier einen ganzen Hof voll und hat das Ding wirklich von A bis Z von Motor. Das Einzige, was original blieb, war der Innenraum, weil der noch gut erhalten war. Ansonsten Neulackierung, neue Teile, alles, was so zu bekommen war, alles neu rein. Absoluter Hammer. Ich fand es total geil und ich fand es so faszinierend wieder. Also ich habe ja selbst einen Teil meiner Verwandtschaft, die aus Gera kommt. Somit war ich auch, ich finde diese Ost-West-Trennung habe ich schon zum Toni gesagt, der demnächst auch da ist. Finde ich immer so schwierig. Ich weiß immer nicht, wie man sich da artikuliert heute korrekt, ob man sagt die neuen Bundesländer oder ob man sagt Ost-West. Ich finde Ost-West immer scheiße, weil ich finde, das gibt es eigentlich nicht mehr.
Die meisten sagen Ossi-Wessi.
Ja, aber ich finde es trotzdem doof. Also irgendwie ist es so, also ich glaube schon, dass man einen Ossi und einen Wessi damit nicht zu nahe tritt, aber ich finde trotzdem diese Einstufung immer so, wir sind halt eins. Also weißt du, das ist so.
Mittlerweile sollte das in allen Köpfen angekommen sein,
dass wir alle eins sind. Ich hoffe, dass es so ist. Also in meinen ist es angekommen, aber trotzdem ist in der Artikulation immer schwierig, das zu sagen. So, weißt du, das ist so, wo ich denke, so, was ist denn jetzt der richtige, keine Ahnung. Aber man muss jetzt nicht überbewerten, aber was ich ja nur sagen wollte eigentlich, dass ich da Verwandtschaft habe und früher auch schon, da habe ich gerade die Worte gesucht, drüben war, hat man ja früher nur mal so gesagt, also sprich vor dem Mauerfall. Und dann natürlich klar, Trabant und Wartburg eben genau die vorherrschenden Fahrzeuge waren. Ich weiß gar nicht, ob es noch großartig was anderes gab. Es gab irgendwas Russisches, glaube ich, noch. Gell?
Lada.
Ach, stimmt, ja, genau,
Lada. Mosquitsch.
Aber waren die so zugänglich auch in der DDR damals, die russischen
Fabrikanten? Da fragst du mich ein bisschen zu viel, weil ich war ja nur 6 Jahre DDR-Bürger.
Ziemlich klein, ja.
89 und 90 war dann die Wende, war ich in der ersten Klasse.
Ja.
Aber ich hatte in der ersten Klasse noch 8 Wochen Sommerferien.
Ja. Cool, die hast du noch mitgenommen.
Die habe ich noch mitgenommen.
Hast du gedacht, so, jetzt können sie die Mauer einreißen.
Jetzt
können sie
machen, genau. Jetzt könnt ihr Schluss machen, die Sommerferien sind rum. Ja, aber was ich nur sagen wollte, dass ich damals halt auch schon den Bezug zu den Autos hatte. Und wenn du dann so ganz lange Zeit nichts damit zu tun hast, wir reden ja nicht davon, dass das jetzt besonders hochwertige Fahrzeuge sind. Ne? Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber es ist so geil, auch wir hatten letztens einen Kunden da auch mit einem, war es ein Wartburg?
Da war ich nicht da.
Aber was ist da? Auch voll restauriert. Ich habe das so gefeiert, ja. Das ist halt einfach geil. Das ist halt ein Stück Geschichte, ne? Und das fand ich da auch. Das ist nicht, dass du sagst, boah, hier wie jetzt der Porsche, du polierst einen Porsche. Das ist einfach anders gewesen. Du hast irgendwie trotzdem einen riesen Respekt vor dem Auto und hast im Kopf so ein bisschen so die Geschichte dahinter. Das ist was ganz anderes als jetzt ein Oldtimer-Porsche, der für sich total geil ist. Aber ich fand es total, also für mich war es faszinierend. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es war einfach faszinierend, weil es halt auch ein Stück Zeitgeschichte ist. Und fand ich total geil. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Ich bin auf jeden Fall von der Simson drauf gekommen. Und darum finde ich es geil, wenn man sowas erhält. Und darum dachte ich, dass es da auch so ist. Es gibt wenig Markt für Ersatzteile, aber es scheint komplett umgekehrt zu sein.
Man kann, wenn sie verfügbar sind, sogar komplette Rahmen kaufen.
Ach,
selbst dann muss man dann halt mit dem alten Rahmen zum TÜV gehen. Aha. Oder zur Dekra.
Ja.
Dann sagt man hier, dann wird die Fahrgestellnummer eingestanzt wieder in den neuen Rahmen. Dann kann man eigentlich, man kann jetzt Simson komplett aus Neuteilen bauen.
Krass.
Das ist, wenn man das möchte.
Gut und bezahlen kann und will. Ne? Weil das
ja, aber ich sag mal so, Simson umbauen und Simson Tuning ist vergleichsweise billig im Gegensatz zu einem Auto.
Okay, ja.
Ja. Ich meine, ich habe in meine glaube ich, ja, es ist ein bisschen viel gewesen. Eigentlich sollte es nicht so eskalieren. Es ist dann eskaliert.
Wie das immer so
ist. Aber ich glaube, so ein bisschen was über 4.000 habe ich reingesteckt.
Heiliger. Plus Arbeitszeit.
Ja.
Simson Tune. Worüber reden wir da?
Du kannst alles umbauen. Du kannst, also normal hatte ich ja Trommelbremse. Mhm. Es gab die S53, die war dann so Ende der 90, Anfang der 90er. Genau, weiß ich jetzt nicht. Die gab es dann noch mit Scheibenbremse. Mhm. Du kannst Motoren tunen.
Was holst du denn aus so einer Simson raus? Theoretisch.
Also serienmäßig hat die Viergang hat 3,7 PS serienmäßig. Mhm. Meine hat 16.
16? Auf einem Moped.
Es gibt aber auch welche, die bauen richtig mit 130 Kubik. Die fahren dann um die zwischen 30 und 40 PS.
Krass. Ist
alles möglich. Ob das dann fahrbar ist, weiß ich nicht. Bin ich noch nicht gefahren, aber es ist schon, geht alles.
Da bist du auch mit einem Bein im Tuning-Knast, wenn
ich
sogar ein
Bein. Ja, mein Moped ist definitiv nicht nur ein Bein, nicht alle beide.
Ja. Ja. Ja.
Ich habe aber vor, das Ganze jetzt zu TÜVen und dann halt als A1, mache ich dann A1-Führerschein noch, Leichtkraftrad, und das dann Ganze als Leichtkraftrad anzumelden.
Ach so, das geht.
Das geht ja.
Ah, okay. Also das geht eigentlich nur darum, dass du das eigentlich in dieser Form als Moped nicht fahren dürftest, was kein Moped mehr ist im Prinzip. Nee.
Moped geht ja bis 50 Kubik.
Genau, genau.
Und meine hat 70.
Mhm.
Und da ist es schon hinfällig. Da
bist du bei der Versicherung ja schon nicht mehr,
ja,
genau. Nicht mehr im Reinen. Aber da wird der TÜV jetzt mal ganz theoretisch gesehen. Du hast eine dann mit 30 PS, hast die aufgebaut und bist dann schon im Motorradbereich. Wird der TÜV das abnehmen, weil du ja letztendlich hast du ja ein Zweirad, was für diese Leistung nicht ausgelegt ist, auch was jetzt so die ganze Konstruktion angeht und so.
Da gebe ich dir recht. Die Rahmen sind nicht dafür ausgelegt. Man muss natürlich sicherlich was verstärken. Es ist natürlich von TÜVer zu TÜVer unterschiedlich, ob der sagt, ja, das mache ich, oder du musst halt die Leistung drosseln.
Okay.
Ob du dann die gedrosselte Leistung fährst, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ja, es gibt Leute, die fahren auch so einen 130 Kubik in so einem Roller. Da gibt es ja den Stadtroller 50 hieß er, auch genannt Nonnenhocker. da gibt es einen, der fährt den mit 130 Kubik eingetragen.
Krass. Und ist das so eine, kann ich mir das schon so vorstellen, dass das eine richtige Szene ist?
Ja, diese Szene ist riesengroß.
Ehrlich, ja?
Ja, und die Tuning-Szene, gerade jetzt bei den Jugendlichen, die ist es bei uns in der Region in den letzten 2-3 Jahren so explodiert wieder.
Krass.
Ja, und meine stand ja, wie gesagt, ungefähr 8 Jahre unterm Carport. Und dann hieß es im Dorf, ja, wir haben eine Simson-Gruppe. Ich sage, lass mich mal rein, da. Zack, Moped rausgeholt. Das Erste, was ich gemacht habe, erstmal ordentlich sauber gemacht.
Genau.
Ja, mit Flugrostentferner, APC, alles. Dann habe ich die ersten Teile bestellt.
Dann
bin ich die erste Saison damit erstmal gefahren wieder.
Ah ja, okay.
Und dann gab es da so ein kleines Schlüsselerlebnis. Dann war ich mit einem Freund beim Dönermann. Dann sind wir nach Sachsen gefahren zum Döneressen und ich so schön mit, was lief die? 68 km/h, mehr lief die nicht. Und der fährt neben mir, schaltet runter und fährt weiter. Also, und ich so kann es nicht weitergehen. Und dann ist das Ganze dann ein bisschen eskaliert.
Ah, okay. Wie das halt so läuft.
Genau.
Okay, krass. Das ist, aber ich finde es erstaunlich, ne? Also ich hätte das, also ich kenne sowas natürlich, Oldtimer-Szene generell jetzt mal, wo du sagst, da gibt es einen Liebhaber und gibt es bestimmte Kreise so, aber dass da eine richtige starke Szene draus entsteht oder immer noch besteht, so muss man ja sagen. Aber gut, klar, das ist offensichtlich dann doch relativ leicht zugänglich, ne? Weil das Material noch da ist.
Naja, was heißt leicht zugänglich? Du musst natürlich schon noch ein bisschen Glück haben, dass du was Gutes findest.
Ah, okay, das schon.
Weil es ist halt über 30 Jahre alt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Und wenn du da so eine, sagen wir mal Anführungsstrichen, Original hast, du musst sie einmal zerlegen, du musst dann alle Lager neu machen, du musst diverse, meistens den Motor revidieren, das ist schon ein bisschen was. Die Gabel revidieren eigentlich ist schon. Also eine richtig gute zu finden, die wirklich original ist, die noch funktioniert, wahrscheinlich sehr selten.
Echt? Oh, okay. Ja. Na gut, alles klar.
Und die meisten Jugendlichen bei uns ist halt, ja, da ein bisschen schneller, da ist ein bisschen Optik. Ja.
Okay, da geht es nicht an die Substanz, sondern eher ein bisschen lauter und schneller machen.
Machen die das so wie früher die Engländer, die Mod-Szene mit den Rollern, dass du dann das so 150 Spiegel irgendwie noch so seitlich dran hast? Gibt es nicht.
Also original hat ja die Simson Spiegel oben.
Mhm.
Das sieht ja, also ich finde es hässlich. Ich habe mir dann aus dem Motorradbereich so einen Spiegel, der unten, also wenn du fährst, ich habe ja so einen, also ich habe einen Enduro-Lenker drin, der ist ein bisschen höher als original. Und da hängt unten an der Seite so ein Spiegel runter, da kann ich unter der Schulter, kann ich so durchgucken, kann den Verkehr. Also optisch muss das schon wieder ordentlich aussehen.
Naja, okay, alles klar. Ja, stimmt, die Mod-Szene ist auch so ein...
Ja, ja, das waren die Roller damals mit 57 Spiegeln
auf jeder Seite. Ja, auch kann man machen, muss man aber nicht.
Nee.
Das fand ich aber auf jeden Fall ganz spannend. Darum, ich wusste das ja, ich habe ja immer wieder so ein bisschen Bilder und Material online gesehen. Darum dachte ich, das Thema muss ich ansprechen, weil ich echt sau interessant finde. Aber du hast natürlich auch ein vierrädriges Pflegeobjekt, vielleicht sogar zwei.
In Summe sind es vier.
Oh, okay.
Zwei gehören mir.
Also, okay.
Eins gehört meiner Freundin und eins gehört meinen Eltern.
Ah, okay. Also. Und dein maßgeblich, mit dem bist du ja heute hier.
Genau, das ist ein Golf 7R Variant Facelift aus 2017, der ursprünglich mal original bleiben sollte. Hat auch nicht ganz geklappt. Gab dann auch diverse Änderungen, aber das ist mein Pflegeobjekt Nummer eins.
Okay, und nicht daily, richtig?
Nicht mehr daily.
Nicht mehr.
Nicht mehr daily.
War aber mal eine Zeit lang?
Ja, die ersten drei Jahre bin ich sogar fast 20.000 im Jahr gefahren.
Ui, okay. Und jetzt?
Letztes Jahr waren es weniger als 6.000. Mhm. Und ich glaube, die meisten Kilometer waren jetzt im Urlaub. Mhm. Einmal Österreich.
Und einmal hier.
Und einmal hier, ja. Krass. An die Ostsee sind wir mit einem anderen Auto gefahren. Mhm. Aber mit dem, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr wieder 6.000 schaffe, keine Ahnung. Mhm.
Okay. Ja gut, klar. Aber ich verstehe das auch. Das ist, und ich finde es schön gemacht. Das ist schön dezentes Tuning, finde ich. Ne? Also es ist nicht zu aufdringlich. Also ich finde es sehr stimmig. Sowas gefällt mir persönlich mittlerweile am meisten. Ich war ja auch früher so, das Ding muss schleifen auf dem Boden und ist jetzt wie im Kino irgendein Handy geht.
Ja, das mit dem Schleifen hatte ich bei dem Vorgänger. Richtig tiefes Gewindefahrwerk.
Genau.
Mit geänderter Antriebswelle, geänderte Kotflügel. Mhm. Aber dann haben sie mich da mal hops genommen. In Dresden gibt es da so einen Spezialisten, so einen Spezialpolizisten oder mehrere. Auch, ja, da waren halt ein paar Schleifspuren am Kotflügel. Fanden sie nicht so toll. Und dann habe ich dann gesagt, ach komm, lass mal sein. Dann hat sich dann meine damalige Lebensabschnittsgefährtin auch von mir getrennt. Da ich gesagt, gut, das müssen wir jetzt ad acta legen. Alles ausgebaut, auf Originalzustand, zurückgerüstet, alle Teile verkauft, das Auto verkauft und den habe ich übers Werk bestellt.
Ah, okay.
Also krass. Über meinen Arbeitgeber.
Genau, ja, das siehst
du schön. Womit wir beim Thema sind.
Genau, schöne Brücke gebaut, Mario. Ich sehe schon, der Mario spielt uns hier wunderbar die Bälle zu. Perfekt. Ja, jetzt kann der Timo ja mal wieder einsteigen, nachdem ich schon wieder so viel laber.
Kann ich? Ich wollte gleich noch was anderes zum Besten geben. Aber du arbeitest ja bei?
Ich arbeite bei Volkswagen Sachsen. Und um genau zu sein, in der gläsernen Manufaktur in Dresden.
Da, wo man mal irgendwann ursprünglich den
Phaeton
hergestellt hat.
Und zwei Perioden gab es auch noch Bentley.
Stimmt. Weil, das ist auch cool. Welcher ist da durchgelaufen?
Bei der ersten weiß ich es nicht ganz genau, weil das war zwischen 2005 und 2006. Mhm. Und als ich dann mit dabei war, war es die Bentley Flying Spur Limousine.
Ah, okay.
Als V8 oder als
B12. Und das ist komplett da hergestellt worden oder nur teilweise? Oder?
Ja, du musst es dir so vorstellen, die Manufaktur ist einfach nur ein Produktionsstandort. Wir stellen keine Teile her, es wird alles angeliefert und wir machen nur die Endmontage.
Mhm. Okay, aber der ist wirklich komplett da zusammengebaut worden.
Okay. Na, krass.
Das aber vom Bentley waren es im, wie viel waren es denn im Jahr, 330 Stück.
Aha. Finde also ich aller,
du musst dir vorstellen, wir haben nur 35 Phaeton am Tag hergestellt, weil die Manufaktur nur für maximal 150 ausgelegt ist, theoretisch. Mhm. Aber wir haben es dann wirklich teilweise nur 35 pro Schicht gebaut.
Und vom Bentley aber wahrscheinlich auch weniger. Nur
noch. Ja, ungefähr alle 7 bis 8 Autos wurde im Bentley aufgesetzt, den wir dann...
Erklär mir nur mal für mich als Laien, ich kenne den Begriff zwar und weiß natürlich, was da irgendwo dahinter steckt, aber was ist diese gläserne Manufaktur, ist ja dann offensichtlich eine Besonderheit an dem Standort. Das ist ja nicht in Wolfsburg der Fall oder ist ja auch eine gläserne Manufaktur? Und wenn, also erklär mir das mal, was heißt denn gläserne Manufaktur genau?
Ja, das ist, um es kurz zu sagen, ein großer Glaskasten. Also es ist wirklich alles, fast alles aus Glas.
Ah,
du kannst doch, also wir können von der Produktion in die Büros gucken, die Büros können in die Produktion gucken.
Ach so, ja, krass.
Ein riesengroßer Glaskasten.
Ach, das ist ja krass. Ich dachte, ich hätte sofort damit verbunden, gläserne Manufaktur heißt, du gehst hin und kannst sehen, wie produziert wird. Also
kannst offen. Du auch. Es gab auch sogar Leute, da gab es die Produktionsbegleitung, die haben dann ihren Vätern damals in der Produktion begleitet und durften dann gewisse Arbeiten verrichten.
Ach.
An ihrem eigenen Auto.
Ach.
Das heißt aber nochmal ganz kurz, weil ja, du hast gesagt, ihr habt 35 Phaetons am Tag gemacht.
So ungefähr. Es gab auch ungefähr mal eine Zeit, da waren es mal ein paar mehr und dann mal ein paar weniger, je nachdem wie die Auslastung.
Wie viele Leute bauen dann an so einem Auto?
Ich glaube, wir waren in der Produktion komplett, jetzt muss ich lügen, 130, 150, so in der, mehr und sind das
jedes
nicht.
Auto geht aber durch diese 150 Leute durch, ja, im Prinzip.
Du darfst, also wenn man jetzt mal die Großserie nimmt, wie VW-Werk in Zwickau oder VW-Werk Wolfsburg, da machst du ja zwei Handgriffe. Ja, da baust du zwei Teile ein, nächstes Auto, zwei Teile, nächstes Auto. Wir hatten ja Taktzeiten von bis zu 12 Minuten.
Oh, krass.
Ja, das also schon ein Arbeitsplatz war teilweise in einem anderen Werk ein ganzes Team.
Ja, okay. Krass. Und aber es, das Auto wird komplett, also von der ersten, von dem ersten Teil bis zum
bis zur Abnahme.
Bis zur Abnahme in dieser gläsernen Manufaktur. Wie lang ist die Straße dann, die Strecke?
Wie lang kann ich denn? Es ist über zwei Etagen. Ja, also oben, also das nennt sich Schuppe. Schuppeableitung, also die Plattformen sind so teilweise so wie eine Schuppe gemacht.
Ja.
An Anlehnung von einem Fisch. Von Fisch.
Weil die so übereinander liegen dann.
Ja, genau. Ja, die lagen nicht so übereinander, aber die waren halt so angeordnet. Das nannte man Schuppe 1, dann gab es das Gehänge, da wurde dann die Hochzeit. Dann gab es noch ein Triebsatzfahrwerk, der war unten im Keller. Da sind dann die kompletten Fahrgestelle mit dem Fahrstuhl, konntest du mal sehen, wie sie nach oben fahren.
Krass.
Dann fahren die auf so ein FTS, also führerlose Transportsysteme, fahren die dann auf ihren Magnetbändern da zu den Plätzen und dann Hochzeit.
Okay.
Dann geht es weiter. Und dann kamen sie dann zu uns runter. Also die kamen dann über so eine Trägermodule, wurden dann bei uns aufgesetzt. Und dann ging das einmal, musst du dir vorstellen, wie eine 400-Meter-Bahn. Dazwischen ist ein Bürotrakt. Dann hast du noch die Türen Vormontage, die ist dann so nebenan. Und dann ging das Reihe rum und dann ging er runter.
Okay.
Dann gab es diverse Checks und dann war er fertig.
Aber du wolltest was fragen gerade?
Wie lange hat es dann, also wenn du jetzt von vorne bis hinten dein eigenes
ungefähr Auto 50 Stunden
begleitet hast?
Ungefähr 50 Stunden hat so ein Auto.
Okay, also plus minus. Also es wird nicht in einem Tag hergestellt,
nein.
Ihr habt aber 35 am Tag fertig gemacht. Genau. Das heißt, auf diesen Bändern waren
also
mehr insgesamt.
Auf unserer Schuppe waren 29 Plattformen.
Okay.
Oder sind 29 Plattformen.
Okay.
Aber diese gläserne Manufaktur kann ich mir jetzt trotzdem nicht so vorstellen, dass ich jetzt sage, ich bin bei euch gerade in der Ecke, denke so, ach, ich fahre da mal hin, gucke mal, was der Mario so treibt und stelle mich mal draußen hin und mache hier Hand ans Fenster und gucke rein.
Du kannst direkt reingehen.
Aha.
Und da, wo ich arbeite, also unten in der Schuppe 2, da hast du so ein Besucherzentrum. Da kannst du den Leuten beim Arbeiten zusehen. Du siehst zwar nicht viel.
Okay, also ich kann nicht an jede Stelle hinlaufen und könnte gucken.
Nein.
Das nicht. Okay, alles klar. Also so
gläsern. Du kannst dann natürlich auch Führung machen, aber das ist alles im oberen Bereich.
Okay, also das heißt, das Gläserne bezieht sich tatsächlich eher im wörtlichen Sinne darauf, dass alles aus Glas ist.
Genau.
Und man, okay, alles klar. Ich hatte das jetzt damit verbunden, Gläsern heißt, ich habe keine Geheimnisse, jeder kann zugucken. So habe ich das jetzt interpretiert am Anfang. Aber krass, und das gibt es jetzt nur da von VW oder gibt es nochmal?
Nicht, dass ich. Nein, es gibt nur die Gläsernwand in Dresden. Das war ja in Anführungsstrichen ein Projekt von Ferdinand Pirch.
Genau.
Der wollte das da.
Wegen dem Phaeton
wahrscheinlich. Wegen dem Phaeton, wegen Oberklasse.
Okay. Und das ist dann so das Überbleibsel davon. Okay.
Mehr oder weniger, ja.
Um jetzt dann nochmal den Bogen zur Autopflege zu spannen. Du hast ja von den Bentleys gesprochen. Da kenne ich ja zumindest aus diversen Fernsehserien und wie auch immer Informationen drüber, wie die am Ende behandelt werden, bevor die ausgeliefert werden. Also sprich Lackkontrolle, dass da nochmal geschliffen wird und so weiter. Hast du da was mitgekriegt? Unabhängig davon, wenn du sagst, nee, ist zu geheim, darf ich nicht erzählen. Aber hast du da was mitgekriegt, wie dann die Bearbeitung des Lacks nochmal war
beim Bentley? Ich kenne es ja nicht von anderen Herstellern, aber bei VW ist es wirklich so, die Lacke, wir haben ja auch richtiges Xenonbrenner, die strahlen dann so eine Art Riffelblechblenden an. Das strahlt dann zurück, es ist halt vom Konstrukteur dieser, oder vom, wie sagt man, Designer der Manufaktur, der wollte das so.
Ach so.
Kann man auch nachträglich nicht ändern. Ne?
Das
frisst natürlich Energie ohne Ende. Ein Strahler hat 400 Watt, glaube ich.
Okay.
Und davon hängen richtig viele in der Bude.
Also ist warm auch da drin, war mal.
Ja, aber es geht noch. Also bei uns im Bereich unten ist es okay. Oben ist es halt nicht so schön.
Okay. Ist nicht klimatisiert, die Gläser?
Nein.
Ach komm,
echt? Da, was nein, dann, keine Klimaanlage.
Was hätte ich jetzt? Also da bauen so einen gläsernen Kasten immer einen kleinen
Klimaanlage. Das würde immense Kosten verursachen, wenn man das machen würde.
Hey, die haben einen Phaeton gebaut, hätten sie halt 1.000 Euro teurer gemacht.
Das hätte nicht gereicht.
Das hätte nicht gereicht, ja. Aber okay, aber jetzt.
Also wenn das Auto dann wie es halt in der Produktion ist, es können Kratzer passieren, es passieren Lackschäden. Dann haben wir so einen Handdatenträger, dann geben wir das ein. Dann sieht man das vorne auf dem Bildschirm, dann sind die Autos dann runter in Lack gegangen, wurden entweder lackiert. Und allgemein ist es immer, wir haben ein Finishband, da hast du Warmlicht, Warm-Kaltlicht, so ein Röhren. Und da werden die Autos endgecheckt und zur Not auch poliert. Okay, also die Stellen, die halt, ne? Aber der Lack wird ja auch schon im Karosseriewerk, wird der ja schon geprüft. Da werden die ja auch schon poliert und dass die ordentlich sind.
Weil ich habe mal einen Fernsehbericht gesehen, ich könnte nicht mehr 100% sicher sagen, ob es Bentley war, es war was Englisches auf jeden Fall, eine englische Marke, vielleicht war es auch Rolls, ich weiß es nicht. Und da war es so gezeigt, dass der letzte Schritt so war, dass dann überall wie so kleine Marker dann waren, wo es so eine Imperfection gab quasi, so ein Einschluss oder sonst irgendwas. Und da kam dann der Aufbereiter, der sich nur um diese Autos gekümmert hat. Und da wurden die zeitweise komplett nass geschliffen nochmal, die komplette Karosse, damit der Lack wirklich makellos nachher dem Kunden übergeben wurde.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste das Rolls-Royce sein.
Ah, okay, kann sein.
Die da richtig viel Zeit und
Geld
investieren. Ja, aber bei Bentley ist das nicht so.
Okay.
Also, nicht, also meines Wissens nach nicht.
Aber trotzdem echt spannend. Also hätte ich auch nicht gedacht,
dass das so. Das würde aber zumindest widerspiegeln, dass wenn sie da nicht noch ein extra Modell hingestellt haben, das einzige Mal, dass ich auf der IAA gewesen bin, stand ein blaues Rolls-Royce Cabrio. Ziemlich weit abgesperrt, also kamst nicht sehr nah ran, aber du konntest die Scheinwerfer drin sehen und es war wirklich Plan. Ja. Also absolut Plan.
Ja, da macht das Sinn, dann war das vielleicht wirklich Rolls-Royce, ja. Okay, aber weißt du, was ich da auch wieder spannend jetzt im Kontext dazu finde, dass ganz offensichtlich das Problem, was wir immer wieder alle haben, dass die Neuwagen aussehen, wie sie aussehen, eigentlich auf der letzten Meile passiert. Dass das gar nicht vom Werk kommt. Also weißt du, weil wir haben ja ganz oft, kennst du ja auch, die Stories überall aus Foren und so weiter, dass dann Leute sagen, oh, Neuwagen gekriegt, Fotos, guck mal, wie der aussieht, alles von A bis Z verkratzt, wo du denkst, wie kann denn das nochmal sein, verdammt.
Ja. Also als ich den gekauft habe, ich habe den ja übers Werk gekauft, als Werksangehörigen Kauf gemacht und da konnte ich mir aussuchen, wo der hingeht und da habe ich gesagt, okay, VW-Zentrum Dresden, damals habe ich ja noch in Dresden gewohnt und da bin ich zu dem Verkäufer hin, ich sage, wann kriege ich mein Auto? Dann hat er gesagt, wann du möchtest, eine Woche, ich sage, okay. Ungewaschen. Wie ungewaschen? So wie der mit eingepackt? Nee, ich sage, auspacken könnt ihr. Der Rest lasst ihr bitte sein.
Ja,
habe ich ja nie gehabt. Sage ich, ja, es gibt immer ein erstes Mal. Und ich habe den dann 14 Tage gehabt. Das Erste, was ich gemacht habe, war schnell eine Scheibenversiegelung, weil ohne Scheibenversiegelung ist für mich Katastrophe. Und nach 14 Tagen oder 3 Wochen habe ich dann die erste Runde Keramik drauf gemacht. Und ich habe ihn wirklich mit der Scan-Grip abgeleuchtet und der hatte wirklich nichts.
Aber das ist dann genau das, was ich gemeint habe.
Also zumindest bei meinem, ob es bei allen ist, weiß ich nicht, aber bei meinem war es so.
Cool, ja. Ja, das ist schon, also ich kenne nur eine Negativstory aus der Autostadt tatsächlich, wo Autos teilweise massiv mit Wasserflecken voll sind.
Ja, das liegt auch daran, dass die so eine riesen Waschstraße haben. Wie gesagt, ich war auch schon mal 6 Wochen in Wolfsburg damals arbeiten, über den Sommer. Und da siehst du dann eine richtige Schlange, da stehen dann zig Autos hintereinander, da schieben die durch die Waschstraße durch, dann gehen die unterirdisch, werden die Türme gefüttert und dann werden die nächsten Tag ausgeliefert. Und das geht immer über Nacht. Und auch ich hatte auch schon einen in Wolfsburg abgeholt und ich hatte auch diese Wasserflecke. Aber ich denke mal, das ist einfach vom Zeitfaktor her gar nicht möglich, die da blitzeblank hinzustellen. Ja. Gerade bei der Masse, die da machen.
Das stimmt, es ist halt trotzdem problematisch, weil wir haben einen sehr, sehr guten Kunden, zumindest hat er eine Zeit lang hier gekauft, der über dieses Problem an uns rangekommen ist, weil er konnte sie nicht beseitigen. Also er hat alles versucht und hat die Wasserflecken nicht wegbekommen. Und wenn du das halt als Serienausstattung kriegst,
dann vielleicht doch besser nicht sagen, in Wolfsburg abholen.
Ja, das ist dann lieber, wie der Marius gemacht hat, beim Händler sagen, stopp, klar, Folie musst du runter machen. Habe ich ja auch schon mal gesagt, die müssen das machen, zumindest die Händler, die wir kennen. Die haben gesagt, das tut uns leid, die Folie muss runter, weil wir haben 24 Stunden zur Reklamation. Wenn danach das Ding runtergemacht wird und wir sagen, oh, da ist eine Delle drin, dann sagt der Lieferant, ihr hattet eure Zeit, ich mache hier nichts mehr. Ja, und dann stehen die blöd da. Das verstehe ich dann schon, aber ich glaube, alles andere ist dann wirklich so die letzte Meile. Ne? Also ich glaube, das ist echt der Händler, der halt auch nachvollziehbarerweise für den Otto Normalkunden ein sauberes Auto hinstellen will und muss. Ja, ist das ja auch eine Visitenkarte. Ich glaube, da passiert es dann.
Dazu habe ich noch eine kleine Geschichte und zwar, wir waren mal bei einem Junggesellenabschied in Thüringen und der Besitzer von diesem Hotel hatte in Berlin eine große Autokette oder ein großes VW-Autohaus und da sind wir dann auch in das Gespräch gekommen, Fahrzeugpflege, ja, wir haben eine Aufbereitung, die Jungs machen das super toll und da habe ich gesagt, was ist denn super toll? Naja, wir machen so 20 Autos am Tag. Da habe ich gesagt, ja, aber da macht er doch bestimmt auch nicht alles raus. Na, die Zeit haben wir nicht.
Mhm, klar.
Ja, und da habe ich ihm erklärt, was ich mache. Und da hat er zu mir gesagt, du bist ja so ein richtiger Oldtimer-Spezialist. Wo ich sage, geil. Ja, aber es war halt so ein richtig typischer Berliner, aber übelst nett. Und der hat gesagt, Jungs machen Top-Arbeit, aber du musst sie halt wirklich in Fließbandarbeit. Ja,
das ist
umso größer das Autohaus oder umso größer das Unternehmen, umso schneller muss es gehen.
Ja. Ja, ich meine, das Problem haben wir immer wieder. Ne? Und ich glaube, das größte Thema ist, dass die Leute es nicht bezahlen wollen. Also das ist einfach, wir haben ja mal mit einem Lackierer gesprochen, ne, der so eine geile Lackierung wie nur was hinlegt. Aber dann kommst du dahin und da liegt die Poliermaschine mit einem Polierpad, was mindestens schon 100 Autos hinter sich hat, ungereinigt, mit dem Gesicht nach unten auf dem dreckigen Hallenboden. Und damit wird dann dein frisch lackiertes Auto poliert. Und da denkst du, das kann doch nicht dein Ernst sein. Dann redest du mit dem, dann sagt er, wisst ihr, also ich meine, das ist jetzt ein Extremfall, aber dass da Hologramme drin sind und so weiter. Und dann sagte der zu uns, das Problem ist, ich habe als Beispiel 3 Lackierereien in einer Region. So, der erste kostet, wegen, ich sage es mal, fiktive Preise, für eine Motorhaube 100 Euro, der andere 120. Und ich nehme 200, weil ich den noch 2 Stunden lang aufpoliere und absolut Tico hinstelle. Da kommt der erste Kunde und sagt so, was kostet eine Lackierung von der Motorhaube? 200. Dann geht er zum zweiten, dann sagt er hier 100 und dann geht er zum anderen, weil er das überhaupt nicht checkt, was er ihm da ins Auto macht oder was er besser macht. Der sagt, die Wertschätzung für das, was er dem Kunden anbieten könnte, ist nicht da. Und darum sagt er, bevor die Leute umdrehen und sagen, ich gehe lieber zum anderen, der macht das Gleiche, der lackiert toll meine Motorhaube, kostet aber 100 Euro weniger, dann sagt er, mache ich halt auch nicht. Er sagt, diese Leistung wird bei seinen Kunden nicht bezahlt, weil die Leute den Unterschied nicht sehen und nicht sehen wollen. Und darum sieht es halt aus, wie es aussieht. Das ist die Erklärung gewesen. Und ich kann es ein Stück weit verstehen. Andererseits ist es das gleiche Thema wie in der Aufbereitung. Ne? Auch wir haben damit zu kämpfen, dass der Tankstellenaufbereiter, so nenne ich es jetzt mal, für 300 Euro weniger arbeitet. Aber wir können es verargumentieren, wo der Unterschied ist. Und ich bin der Meinung, das müsste eigentlich ein Lackierer auch können. Aber
komisch, ja, ne? Dass das nicht geht.
Ja. Aber das war die Argumentation auf jeden Fall. Also
eine Freundin von mir, die war letztens irgendwo in Dresden bei Mr. Wash oder weiß ich, wie die heißen, oder Clean Car, und hat ihr Auto polieren lassen für 47 Euro und sagte dann zu mir, das ist aber ganz schön teuer.
Ja, siehst du.
Und dann hat sie mir halt ein Video geschickt, ich kann es ja gerne einmal zeigen, in welcher Geschwindigkeit der da über den Lack fegt.
Klar, was will er machen?
Ich kenn das. Aber im Endeffekt hat sie gesagt, Auto glänzt, die hatte Probleme, dass die halt der Lack ziemlich verdreckt war, ziemlich rau. Hätte also dieses Sandpapier, das war weg und das war für sie dann in Ordnung. Mhm. Und es war ein schwarzer Audi.
Ja. Ja,
schwarz. Ja. Ich weiß, wie das aussieht. Das haben die in Essen auch gehabt bei irgendeiner großen Tankstelle. Ich weiß nicht, wie sie hieß damals. Da hast du im Prinzip eine große Waschanlage gehabt. Die war wochenends doppelzügig übrigens. Doppelzügige Waschanlage. Und da wochenends trotzdem Schlange ohne Ende. Und dann konntest du, wenn du am Ende rausgekommen bist, nochmal andersrum durch die Halle fahren. Dann bekamst du Innenraum und, wenn du wolltest, halt Politur. Das heißt, da hängen in der Tat hängen diese Doppelgriffmaschinen hängen von der Decke runter. Ja? Und dann stellst du dein Auto dahin und dann nimmt er sich diese Doppel-Dingsmaschine, die für 30 Euro im Baumarkt kaufen kannst, und fährt dann einmal mit so einem All-in-One da drüber, so innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde.
Ja.
Wie wenn du selber einen Detailer verarbeiten würdest. Und dann war das Auto poliert.
Na ja, klar. Das ist, und ich kenne es aus der Verwandtschaft auch, was Autohaus betrifft. Liebe Grüße, falls da jemand von meiner Verwandtschaft zuhören sollte. Ist nicht ganz abwegig. Ich weiß noch, wo der Senior, also mein Onkel, das Autohaus noch geführt hat, habe ich mit ihm auch mal ein Gespräch drüber gehabt. Habe ich gesagt, hier, weil es kam, also mein Vater hat da immer seine Pickups geholt. Dann kam, das weiß ich noch ganz genau, wir haben bei uns in Starnfischbach am alten Standort im Hof gestanden und da ist mein Vater mit dem Pickup nach Hause gekommen vom Autohaus, eine bisschen weitere Strecke, 200 Kilometer, wo die sind. Und dann kam der in den Hof reingefahren und ich sehe bei so einem Licht wie heute ungefähr, sagen wir mal, ein bisschen Sonnenschein dabei, ich sehe schon beim Reinfahren in den Hof, wie beschissen dieses Auto ausgesehen hat. Nagelneu. Und denkst du, das gibt's doch nicht. Ich muss den komplett polieren, damit er wieder halbwegs anständig war. Mein Vater hat Bilder gemacht und hat ihn meinem Onkel vorgelegt und hat gesagt, hier, guck dir das mal bitte an. Das hat der Thomas alles gefunden und musste alles rauspolieren. Die Antwort war völlig lapidar, es war völlig emotionslos. Da war nichts, oh scheiße, tut mir leid oder sowas, sondern das ist ganz normal, so sieht es aus. Ja, und dann habe ich da mal irgendwann gefragt und habe gesagt, wie wird denn so ein Neuwagen bei euch behandelt, wenn der rausgeht? Ja, da gibt es die Frau, ich sage es mal, Frau Schmidt, die macht bei denen so alles, ne, von Buchhaltung über Empfang und sonst irgendwas. Ja, die Frau Schmidt, die hat dann immer so einen Lappen mit so einem Zeug und dann geht die nochmal kurz drüber. Wenn du den Lappen siehst, dann weißt du, dass der schon 40 Autos gesehen hat und wahrscheinlich sonst irgendwo in der staubigen Ecke liegt. Und da kommt halt jemand, der das auch nie gelernt hat und wischt dir als Endkunde die Autos ab. Brauche ich nichts mehr drüber zu verlieren an Worten. Und das ist halt so. Aber wie du gerade richtig sagst, Mario, deine Freundin, also dein Bekannte, sagen wir mal, deine Freundin ist ja, glaube ich, mittlerweile anders durch dich, aber deine Bekannte, die hatte einfach genau diesen Eindruck, dass sie sagt, ist doch cool, es glänzt, es ist sauber, end of story. Und dafür sind 40 Euro dann noch zu teuer für die Leute. Ist ja okay, die Zielgruppe muss es ja geben, aber es ist trotzdem erstaunlich. Also ich finde es sehr erstaunlich.
Ich hab dann zu ihr gesagt, für den Preis würde ich den Auto nicht mal waschen.
Ja, ist echt so, das geht nicht, das geht nicht. Ja. Wir haben das ja immer wieder, ne, dass Leute kommen, ja, ich würde gerne mal nur so eine Wäsche machen und überlegst, okay, wenn wir eine Wäsche machen, das dauert so und so lange, wir müssen so und so lange ran, Hochdruckreiniger raus, wir müssen Sachen sauber machen, alles, was dazugehört. Und dann sagst du am Ende, also unter 80 Euro. Und da gucken die dich an und denken so, okay, nee, dann doch nicht. Was ich an sich auch verstehen kann, das ist für eine Wäsche halt schon heftig, ne? Aber es geht halt nicht anders. Es ist.
Hat doch noch keiner gemacht.
Doch einer, glaube ich.
Eine Wäsche? Wirklich nur eine Wäsche?
Ich glaube schon.
Also das Minimalprogramm, an das ich mich erinnern kann, war jetzt
einmal, Wäsche und Wachs.
War der Audi R8 und Stimmt. Das haben wir irgendwie in 3 Wochen nochmal im September, kommt einer mit dem W124, glaube ich.
Stimmt.
Auch waschen, wachsen.
Ja, stimmt.
Waschen, wachsen. Wenn du sagst, du hast in der gläsernen Manufaktur, machst du jetzt immer noch, ne? Phaeton wird nicht mehr hergestellt. Was läuft da jetzt so durch?
Also wir hatten dann mal ein Jahr Pause.
Aha,
da wurde das umgebaut. Mhm. Du musst ja die Plattform ändern.
Stimmt.
Phaeton ist ja relativ groß. Ja. Und dann gab es den Elektrogolf. Mhm. Aha. Den haben wir da 2 Jahre gebaut. Und aktuell läuft der ID3 vom Band.
Okay, nur bei euch oder auch bei euch?
Auch bei uns. Mhm. Ja, das ist so, dass das halt nicht stillsteht, sondern dass da was gemacht wird. Der ID3 wird auch in Zwickau gebaut. Mhm. Ah, okay. Und da halt ein größere Stückzahl.
Der ID3 ist der kleine, gell?
Ja. Genau.
Mhm. Okay.
Was hast du beim Phaeton gemacht damals?
Beim Phaeton habe ich gemacht einmal die komplette Tür- und Vormontage, also die kompletten Türen zusammenbauen. Das war mein Zweitteam. In meinem eigenen Team war ich Türen einstellen, die B-Blenden einstellen, dann Armaturenbrett einstellen. Mhm. Was haben wir noch gemacht? Teilweise Navi verbaut, Fußfeststellbremse. Das hat sich immer, je nachdem wie die Stückzahl sich geändert hat, haben sich die Arbeitsbereiche ein bisschen verschoben, vor und zurück, und dann hast du halt alles möglich gemacht.
Okay.
Also man ist schon variabel einsetzbar, also man ist da nicht so.
Na, wenn du eine gewisse höhere Lohngruppe hast, dann bist du so automatisch ein flexibler Mitarbeiter, und dadurch bin ich halt dann auch in die Tür- und Vormontage gekommen.
Ist dann aber wahrscheinlich jetzt, wenn man mal den Lohn außen vor lässt, aber auch rein von der Arbeit auch lieber, oder? Also
wenn du mehr unterschiedliche Sachen machst.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Also jetzt lass mal das Geld außen vor, das ist natürlich auch schön, wenn man in einer höheren Lohngruppe ist, keine Frage, ne, logisch, aber ich glaube, das ist am Ende dann gerade in dem Bereich schon mehr als recht, dass man sagt, hey, ich bin mal heute hier und da. Also es wird ja wahrscheinlich nicht jeden Tag wechseln, vermute ich, oder das hat schon
so gewisse Es wechselt Struktur. Eigentlich, du hast dein Stammteam, da arbeitest du, und wenn jetzt in einem anderen Team Leute fehlen, also in meinem Team ist einer übrig, ich zum Beispiel, dann geht man dann in das andere Team.
Okay,
und
wie ein Springer quasi.
Der genau.
Okay, aber ich glaube, das ist einem schon lieber, oder dass man sagt, okay, cool, heute ist mal statt, ich sag mal, 3 Wochen lang Armaturenbrett, ist jetzt halt endlich mal wieder,
was weiß ich. Du hast ja sowieso alle paar Fahrzeuge, hast du eh die Arbeit gewechselt. Also das heißt nicht so, dass wir dann den ganzen Tag nur Türen eingestellt haben, sondern du hast vielleicht 6 Autos Türen eingestellt, dann hast du 6 Autos B-Blenden eingestellt, dann hast du 6 Autos das Armaturenbrett eingestellt.
Macht man das auch, damit sich keine Fehler einschleichen? Weil du dann, ich sag mal, wenn du zum 50. Mal den Handgriff gemacht hast, irgendwann vielleicht schlampig wirst oder so oder nachlässig?
Nee, es ist vorgegeben, dass man mindestens einmal am Tag wechseln muss.
Okay.
Ja? Also klar, es gibt natürlich, wenn du jetzt in einem anderen Team neu angelernt wurdest und sagst, du musst jetzt da mal reinspringen, dann kann es auch sein, dass du mal einen Tag oder eine ganze Woche einen und denselben Takt machst. Mhm. Aber es ist nicht das Ziel.
Ah, okay. Mhm. Alles klar. Gut, macht ja auch Sinn eigentlich, ne? Also ich finde, das ist so, weil ich glaube, mit einer dauerhaften Routine in einer anderen Tätigkeit können sich dann doch mal Fehler einschleichen.
Ja, klar.
Ich glaube, wenn du dann wechselst, dann musst du dich neu fokussieren.
Auch aber beim Phaeton war es halt so, das Türen einstellen war schon eine Sache für sich. Also das konnte man jetzt nicht jedem geben.
Ach was.
Also was jetzt nicht jedem geben, man hat wirklich lange gebraucht, um es zu erlernen.
Oh krass, okay. Ja.
Weil die Türen sind oder waren handgeschweißt. Mhm. Ja, und da hast du natürlich Hitzeverzug drin. Die wären zwar voreingestellt im Karosseriewerk, aber du musst ja rechnen, so eine Vordertür hat gewogen 46 Kilo. Mhm. Ja, je nach Ausstattung, Leder, Zuzielhilfe und was es alles gab, Soundsystem.
Das kommt ja alles noch mit rein, ja klar. Mhm.
Und dadurch kommt ja noch Gewicht rein, da musstest du dir dann einstellen. Und das war schon ein ganz schöner Knochenjob.
Und okay. Aber ich meine, das sind jetzt keine Autopflegefragen, aber ich finde es halt spannend, einfach ich kenne es jetzt von Opel nur. Ich habe ja eine Zeit lang gearbeitet, also schon, ich habe ein Jahr Praktikum bei Opel gemacht und ich habe familiär halt mit Opel zu tun. Und da habe ich auch, während ich im einen Bereich war, da war einer dabei, der war so ein alter Haudegen aus dem Werk, ne, der halt echt jeden gekannt hat, und der hat dann immer mittags mal gesagt, so, komm jetzt mit, wir machen mal eine Produktionstour, und der ist halt mit mir wirklich über die Bänder gelaufen. Das war halt echt krass. Ich konnte überall hin mit dem, ne, jeder hat ihn gekannt, und da konnte ich halt wirklich eigentlich alles sehen. Das war damals bestimmt noch nicht so viel Hightech wie heute, aber auch schon. Da kamen dann auch Roboterarme natürlich und haben dann natürlich Teile, die irgendwie mit ans Auto und so weiter. Wenn ich jetzt so eine Tür habe als Beispiel, wie stelle ich mir das vor? Da kommt jetzt, wahrscheinlich kommt auch ein Roboterarm, der die dir anreicht? Nee?
Nein, nein, nein.
Oh.
In der Manufaktur gab es zu Phaeton-Zeiten 3 Roboter. Einer, der die Scheiben eingeklebt hat.
Aha.
Einer, der die Räder angeschraubt hat. Und, das muss ich mal überlegen, wo war der dritte? Es gab auf jeden Fall noch einen dritten.
Okay.
Ich weiß es jetzt nicht genau. die Türen, du hast dann, also wie gesagt, die kommen ja diese FTS, diese führerlosen Transportsysteme. Mhm. Da hast du so eine Skizze, nennt sich das, wo die Türen eingehangen sind.
Ja, ja.
Da in den Dingern werden die auch gebaut. Also die Karosse, also musst du dir so vorstellen, die Karosse kommt an, das erste, was gemacht wird, ist Fahrgestellnummer prägen. Ja, die Fahrgestellnummer wird immer fortgeprägt.
Ach so.
Weil so ist die Karosse ja nichts wert.
Ja, ja, klar. Ja,
wird dann vor Ort Karosse geprägt, dann ist die weitergefahren, dann wurden die Türen ausgebaut und kam ins Türenlager. Ja, also du hast dann über der Türenvormontage, konntest du sehen, standen auf dem Skizzen mit den ganzen Türen.
Ja, ja.
Dann ging das über einen Fahrstuhl runter, auf so ein FTS wurde das automatisch draufgesetzt, das fuhr in die Türenvormontage rein, Türen wurden komplettiert, fuhr hinten raus und hinten wurden sie eingehangen. Okay, anfangs noch mit so einem wirklich manuellen Manipulatoren, also du hast die unten eingehakt an der Kante, dann war die Scheibe unten, dann hat er den Rahmen gegriffen, hast du zugemacht und hast du die ausgehoben und bist zum Auto gefahren. Also hast du wirklich dieses Riesenteil mit der Tür übers Band geschoben und hast sie dann eingehangen.
Okay, aber bis zu diesem Punkt ist es noch so, dass das ist zwar auch schon körperliche Arbeit sicherlich, keine Frage, aber das heißt, du musst das jetzt nicht von Punkt A eine Tür hochheben und mit deiner eigenen Kraft dahin tragen.
Nein, das
nein,
nicht.
Nein, nein, nein. Okay, aber es gibt auch in dem Sinn nicht ein, ich habe es jetzt gerade bei Scheiben im Kopf, typische Saugnapfspuren, die man immer wieder an Scheiben noch hat, dass da irgendwas in Art und Weise zu Hilfe ist, dass es dir das ans Auto anreicht, mechanisch, automatisch, das ist auch nicht der Fall. Also du musst es in diesem Wagen dahin. Und da musst du es aber jetzt schon selbstständig daran heben, das dann schon.
So, als würdest du jetzt hier so eine Tür rausnehmen, musst du halt gucken, oben, unten musst du die beiden Zapfen, musst du anfädeln und dann lässt du die runter und dann hängt die drin.
Krass.
Und dann wird die verschraubt.
Oh, bei dem Gewicht, das ist schon...
Beim E-Golf war es dann deckengeführt, da hast du dann so einen deckengeführten Manipulator gehabt, da konntest du dann, hast du dann diverse Schalter gehabt, Tür vorne rechts, Tür hinten links, musstest du dann immer umstellen, hat er dann die austariert, weil... Die Türen haben ja unterschiedliches Gewicht.
Klar.
Und damit du die gerade einhängen kannst, wurde das vorher eingestellt und dann fährst du die ganz gerade ran. Das ist alles natürlich einfacher.
Ja, ja, klar.
Gab es dann aber bei Phaeton, zum Phaeton erst, nee, zum Schluss auch nicht mehr. Nee, wurde erst ab Golf gemacht.
Ui. Ja, das ist schon, stelle ich mir schon kraftraubend vor. Also das ist schon, und vor allem auch sehr genau. Also gerade wenn so Türzapfen und sowas, ich habe es jetzt ja gerade beim Umzug gesehen, wenn du mal eine Tür aushebst und wieder einhängen willst, ja.
Oben bin ich drin, oben bin
ich genau. Unfass gar nicht. okay, ja, das, okay, krass. Aber jetzt nochmal wieder ein bisschen zurück zur Autopflege, obwohl ich, glaube ich, den gesamten Podcast über die Produktion reden könnte, weil ich finde sowas einfach, also ich habe es damals schon geil gefunden. Ich bin da war ich ja wirklich noch deutlich jünger und habe sowas überhaupt noch nicht gesehen vorher. Außer mal eine Werksführung gemacht, und wenn du dann natürlich mit so einem Werksmitarbeiter, der sagt, komm, wir können ja einfach neben rein, mach irgendeine Tür auf mitten im Werk, puff, stehst mitten in der Produktion, denkst so, okay, darf ich hier hin? Ist egal, die kennen mich alle, okay. Ja, und dann bist du da drin. Fand ich total krass, also ich finde sowas immer noch krass faszinierend, wie sowas gebaut wird. Gerade die ganzen Arbeitsschritte finde ich halt phänomenal. Also was da hinten dran hängt, das kannst du am besten beurteilen. Ich finde es schon krass und unabhängig davon, dass ich trotzdem immer sehr kritisch bin und sage, wie kann es sein, dass das und das in der Produktion passiert oder so und so Qualitätsmängel ausgeliefert werden, aber trotzdem ist es ein riesen Rattenschwanz, der da zusammenhängt und funktionieren muss. Und das finde ich schon krass. Also ich finde schon, ist vielleicht abschließend zu dem Jobthema, ist das sowas, was du schon immer machen wolltest, oder bist du da einfach reingerutscht? Also hast du irgendwann gesagt, hey, ich glaube, das wäre mein Ding, oder kamst du da so wie die
Jungs? Also, als die Gläserne Manufaktur aufgemacht hat, glaube 2001, da war ich ja gerade mit meiner Lehre fertig.
Was hast du gelernt?
Kfz-Mechaniker.
Ah, okay.
Da war es schon irgendwo mal der Traum, dort zu arbeiten. Mhm. hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Und irgendwann war ich dann mal arbeitssuchend. Und da hat ein Freund gesagt, hier, die bei Volkswagen suchen Leute. Da musste ich bei Autovision, das ist ja die Zeitarbeitsfirma, über die bin ich dann dort reingekommen. Ja, und dann habe ich dann gleich von Anfang an Vollgas gegeben. Und 2,5 Monate später habe ich meinen Vertrag unterschrieben.
Also das heißt, Zeitarbeit schon lange Geschichte.
Ja, viele hatten das länger, aber wie du das halt kennst, wir waren auf der Raucherinsel, da hieß es, ah, es gibt eine Liste mit 20 Leuten, die wollen sie übernehmen. Und da sitzt du da nur daneben und sagst so, ich bin jetzt gerade mal 2 Monate da, ich werde nicht dabei sein. Aber ich war dabei, weil ich halt von Anfang an gleich gesagt habe, ich will Vollgas, ordentlich Arbeit geleistet. Und dann hatte ich auch ein bisschen Glück dabei.
Cool. Und das ist wie lange jetzt her?
Offiziell unterschrieben bei Volkswagen habe ich am 1.12.2010.
Oh, krass. Das ist schon eine lange Zeit.
Ja, das ist schon 10,5 Jahre.
Würdest du, und jetzt zum Auto zurückzuholen, würdest du oder könntest du dir vorstellen, eine andere Marke zu fahren?
Ja, klar.
Also du bist da frei?
Ich würde nicht alles fahren, aber
klar.
Ich habe auch eine andere Marke.
Bevor du das sagst, wie ist denn das bei Volkswagen, wenn du nach Wolfsburg fährst? Wir wissen ja alles, dass es eigentlich gibt die Stadt gar nicht, ne?
Wolfsburg ist ja Bielefeld.
Wolfsburg. Ja, Bielefeld gibt es auch nicht, das stimmt. unsere Bielefelder Zuhörer, oh meine Güte.
Die kann es ja gar nicht geben.
Stimmt, die gibt es gar nicht.
Ja. Aber wieso gibt es Wolfsburg nicht?
Ja, weil es eine Retortenstadt ist halt, ne? Das meint ihr eigentlich damit.
Ach so.
Die ja praktisch um VW herum gebaut wurde. Aber wenn du da reinkommst, siehst du halt tatsächlich kein Fremdfabrikat. Also gar nicht.
Wirklich gar nicht?
Es ist lange her, dass ich da war. Vielleicht hat sich das geändert. Aber als ich damals da war, VW, Audi, Seat, Skoda, da gab es nichts anderes. Ja. Egal, also auch in den Wohngebieten halt. Ne? Weil ja wahrscheinlich auch irgendwie 90% der Leute, die in Wolfsburg arbeiten, Klar. für VW arbeiten. Ist der einzige Grund, warum das so ist, weil die halt günstiger an die Fahrzeuge rankommen? Oder ist das schon, dass VW theoretisch auch sagt, so, ey, mal, so gern gesehen ist das nicht, wenn du da jetzt mit dem BMW auftauchst?
Also ich kann es ja nur von Dresden sagen, in Dresden ist es, ja, man sagt zwar, es wäre lieber gesehen, wenn alle Markenfahrzeuge fahren würden, aber uns fahren auch viele BMW, Mercedes, es ist da Porsche, na gut, Porsche gehört ja zu VW, aber das ist da nicht so.
Okay.
So. Liebe Grüße an unseren AMG-Mercedes-Kunden. Weiß nicht, ob
die Story an den einen.
Ja, wir haben ein paar mehr, aber ich will ihn jetzt nicht genauer beschreiben, nicht, dass er noch in Probleme kommt. Nee, so schlimm ist es nicht. Der arbeitet bei Audi und sagt, ich fahre kein Audi. Also der kommt jedes Mal mit seinem AMG Mercedes bei Audi angefahren und denkt auch nur so, okay. Also es war dann, er hat gesagt, nö, das, da kommt er schon mit klar. Das ist schon für ihn pauschal, nee,
geht nicht. So, was fährst du noch?
Einen Renault Clio aus 2001.
Das ist der Daily.
Den habe ich mir letztes Jahr günstig erworben.
Das hätte ich jetzt angenommen, so ein Renault Clio aus 2001, dass man den günstig erwerben kann.
Ja, na eigentlich, aufgrund dessen, dass ich aus Dresden zurückgezogen bin in meine Heimat, habe ich natürlich einen längeren Fahrweg mit dem Auto da draußen. Der braucht ein paar Liter Sprit. Ja. Und der Verschleiß, habe ich gesagt, nee. Da war ich auf der Suche nach einem VW Up, habe ich am Anfang gesucht. Und irgendwann kam ein guter Freund von mir auf den Hof gefahren mit seinem Fahrrad, der kam von Arbeit, hat mit meinem Vater gequatscht und hat er dann so gesagt, ja, nächstes Jahr im Winter fahre ich wieder meinen BMW, die Clio will ich nicht mehr. Ich sage, aha, okay. Ich habe das Auto einmal von Weitem gesehen, sah ja nicht schlecht aus. Ich sage, was willst du denn für das Auto haben? Hat er gesagt, hat er kurz überlegt und er wusste ja, dass ich wusste, dass er dafür 500 bezahlt hat. Hat er gesagt, 400 Euro. Ich sage, okay, TÜV läuft jetzt im November aus, also waren fast 2 Jahre TÜV noch. Ich sage, was muss ich machen? Ja, die Reifen sind nicht mehr ganz gut und ein Ölwechsel. Und ich sage, Zahnriemen, der ist noch tipptopp. Gut, ich sage, gut, nächste Woche komme ich lang, schaue ich mir das Ganze an. Ist zu ihm gefahren, habe das Auto das erste Mal gesehen, dachte so, ach du Scheiße.
Wegen dem optischen Zustand oder was?
Der optische Zustand war eine... Wenn man es nach Schulnoten nehmen würde, eine 7.
Ja. Ups.
Und dann habe ich die Haube aufgemacht. Ja, Zahnriemen war schon 5 Jahre überfällig.
Oh, okay.
Ich sage, du hast doch gesagt, der ist neu oder der ist noch gut. Ja, ist ja nicht 10 Jahre. Ich sage, nee, der ist nur bei Renault 5 Jahre oder 120.000 Kilometer. Gut, ist jetzt nicht das Problem als Kfz-Mechaniker. Ich habe dann auch mal 5,5 Jahre bei Renault gearbeitet. Ah, da wusste ich wie das geht. Mhm. Und so ein Zahnriemen-Kit mit Spannrolle und Wasserpumpe 88 Euro. Machen wir uns nichts vor.
Plus Arbeitszeit,
fertig, ja. Zack, gemacht. Geil. Mhm. Ja, die Scheinwerfer, wie man es kennt, diese Polycarbonat-Scheinwerfer vergilbt.
Ja.
Der Lack stumpf. Ich glaube, die ganzen 20 Jahre hat da kein einziger da mal eine Poliermaschine angesetzt.
Geil.
Der Innenraum, war eigentlich ganz okay. Auch die Sitze, auch im Nachhinein, nachdem ich dann nass gesaugt habe, habe ich festgestellt, so dreckig war der nicht.
Mhm.
Aber war ein Winterauto, überall waren Fußmatten. Nur nicht auf der Fahrerseite. So sah halt dann auch der Fahrerraum aus. Ja, aber gut.
Das ist echt geil.
Ich habe gesagt, okay, ich nehme das Ding mit. Bin eine Runde gefahren. Ist halt ein 1,2er mit 58 PS. Zieht keine Butter vom Brot, aber ist günstig.
Und fährt.
Genau. Und der hat jetzt in den einen, was habe ich denn jetzt? Mai? Ja, glaube anderthalb Jahren fast. Nicht ganz anderthalb Jahre. 25.000 Kilometer schon gesehen.
Ui, krass. Laufleistung insgesamt aktuell?
Irgendwas an die 160.
Ah, okay, das geht ja fast noch. Ja.
Oder, nee, Quatsch, stimmt nicht. 155, glaube ich.
Mm, okay.
Aber der hatte ja nicht so viel runter.
Oh, das ist ja dann auch okay. Also ich meine, ist halt geil, wenn man selbst schrauben kann. Das ist halt.
Ja gut, ich muss mir dann immer eine Bühne suchen, weil ich habe keine eigene Bühne. Aber ich habe genug Kumpels, die da haben und die, wenn die sagen, komm lang, geht das los.
Das ist schon echt cool, weil also das ist ja immer so mein Handicap. Ich habe die Story schon mal irgendwann erzählt, wir hatten ja mal den Plan, wenn der erste Container von Microfiber Madness verkauft wird, habe ich ja gesagt, kaufe ich mir so einen amerikanischen Milchwagen, so diese Pickup-Trucks, diese alten. Ne, und da kommt eine richtig fette Madness-Lackierung obendrauf oder Folierung, egal. Der Container ist schon längst verkauft. Möchtest du noch Kohle haben, Mario?
Ja, ich nehme dann.
Ich geh mal
rüber.
Oh, so. Dankeschön. Und ich habe gesagt, komm, das machst du. Und es ist daran gescheitert, dass ich halt null schrauben kann, also wirklich gar nicht. Also klar, so absolute Basics kriege ich natürlich auch noch hin, aber da hört es dann halt auf. Das fand ich immer so schade. Darum finde ich es immer wieder geil, wenn Leute halt sowas selbst können und selbst machen und die Möglichkeiten haben. Wenn ich die hätte, hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht den Dodge Ram da rumstehen, sondern hätte wahrscheinlich so einen amerikanischen Truck. Amerikanisch ist ja auch so einen historischen. Aber darum finde ich es immer geil. Das finde ich immer cool, wenn Leute sagen, oh ja, Zahnriemen,
so 80 Euro. Oben, gell?
So einen da oben, ja,
genau. Wie der orange-schwarze?
Ja, genau, sowas wie den zum Beispiel, ja, genau.
Das ist nicht, jetzt kein F-150, ne?
Doch, das müsste sogar ein F-150 sein, ja.
Die finde ich schick.
Das ist schon, also die Vorarts, da gibt es auch von GMC, gibt es auch richtig geile, also das ist schon, es gibt in Deutschland so einen Importeur, Klassik Mobile Schettler heißen die, glaube ich. Und den folge ich dummerweise bei Instagram. Irgendwann haben sie mich.
Schlecht.
Das Schlimme ist ja, die sind halt auch sackteuer mittlerweile. Ne? Also die schreiben relativ selten einen Price-Tag dran. Aber ab und zu gibt es dann mal so ein Angebot. Und dann schreiben natürlich die Leute, ja, was kostet der? Ja, bitte anfragen. Manchmal schreiben sie es dann hin. Die sind schon geil gemacht. Die sehen aus wie eine Ratte halt von außen. Ne? Komplett blanker Lack, Rost und sonst irgendwas. Alles nagelneu, dicken V8 drin. Innen drin auch alles vom Feinsten, geile Ladefläche mit Holzverkleidung und allem drum und dran. Und da steht dann immer so ein Preistag mit 40.000, 50.000 Euro dran.
Klar.
Und denkst so, puh. Und dann kannst du nicht mal selbst schrauben. Da hast du so ein Ding hier stehen und die werden die ein oder andere Probleme kriegen. Und dann stehst du hier und sagst so, und jetzt? Dann musst du für jeden Mist in die Werkstatt laufen. Das ist dann.
Vor allen Dingen in welche?
Ja, klar, geht noch weiter, ja. Das ist so, darum ist es so schade. Ich hätte vielleicht doch noch mal mehr mich um meine Kfz-Kenntnisse kümmern müssen. Aber gut, erzähl noch mal zu dem Clio. Den hast du ja dann lacktechnisch wahrscheinlich auch wieder fit gemacht, oder?
Also als erstes habe ich erstmal eine Motorwäsche gemacht. Der ganze linke Holm, also wenn man davor steht links, war voll mit Laub, Nadeln. Also ich habe da wahrscheinlich einen gefühlten Eimer voll nur Dreck aus dem Motorraum geholt.
Krass.
Also habe ich auch eine Motorwäsche gemacht. Dann habe ich innen angefangen, wollte eigentlich die Sitze ausbauen, also die Rücksitzbank habe ich ausgebaut, ist zwar ein bisschen schwierig bei dem Auto, aber geht. Und das Problem bei den Renault-Autos ist, oder zumindest bei dem Clio, die sind von unten verschraubt, also sprich vom Unterboden.
Ach, echt?
Und du hast auf der Schwellerseite, hast du so Stopfen, da waren die Muttern noch schön, aber die am Getriebetunnel oder da, wo die Auspuffanlage langläuft, ja, die haben gerostet.
Ja, okay.
Also habe ich mich dann drunter gelegt, Wagenheber drunter gelegt, die ersten zwei, drei Windungen so. Und da habe ich gesagt, bevor du jetzt einen neuen Sitz brauchst, weil das abgerissen ist, habe ich es dran gelassen. Ja, dann habe ich dann die ganzen Ecken, wo ich jetzt mit dem Sauger nicht rangekommen bin, naja, Tornado durchgefeuert.
Ah, cool.
Sitze mit dem Nasssauger. Und dann habe ich den ganzen Innenraum fit gemacht wieder.
Ah, das können doch nur Franzosen, oder?
Von unten
Sitze schrauben. Sitze von unten verschrauben. Wer kommt denn auf so eine Idee?
Habe ich das auch noch nicht gehört,
ehrlich gesagt.
Also das, aber offensichtlich geht's. Ja. Aber das, okay, aber ich verstehe ja auch direkt die Herangehensweise, ne? Weil innen ist ja das, wo du maßgeblich logischerweise erstmal drin sitzt. Und wenn du das als Daily nimmst, willst du dich ja da wohlfühlen. Aber lackmäßig bist du da auch nochmal ran, oder?
Na, ich hatte ja dann bei dir oder bei euch, habe ich ja dann die PXE bestellt. Mhm. Weil man braucht man ja.
Absolut,
das stimmt.
Flex PXE. Und dann hatte ich dazu noch die Microfiber Cutting Pads, glaube ich. Gab es die kleinen, ja? Mhm. Und dann habe ich mir die Dynabrite Dynaret, die hatte ich mir schon mal woanders bestellt, bevor es die bei euch gab, genommen. Und da habe ich gesagt, ach komm, wir probieren das mal auf der Haube. Ja, und der Renault-Lack ist ja relativ, also zumindest der vom Clio ist relativ weich. Mhm. Und da habe ich gesagt, ach guck mal, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Und da habe ich dann mal eine halbe Stunde, meine Freundin saß da, was machst du jetzt da? Ich sage, ich muss jetzt mal schnell hier die Motorhaube polieren. Dann habe ich die Haube poliert und da habe ich gesagt, ja, jetzt machst du das ganze Auto.
Ja, okay.
Und da habe ich dann irgendwann mal ein Wochenende Zeit genommen, habe mir dann das ganze Auto vorgenommen. Keramisch beschichtigt, na klar. Und so fährt er jetzt durch die Gegend.
Was hat er für eine Farbe?
Das ist schwer zu, das ist so ein Gelb mit Grünstich. Ich weiß nicht, wie die bei Renault heißt, die Farbe. Es ist so eine ganz komische Farbe.
Okay, also eher so was Bunteres, sagen wir mal.
Ja, eigentlich fahre ich nur graue Autos, bis auf das erste, das war blau. aber das konnte ich mir ja nicht aussuchen.
Konntest du nicht aussuchen?
Naja, das ist ja ein gebrauchter. Also da habe ich, der Clio.
Ach so,
konnte ich mir die Farbe nicht aussuchen, er stand ja so stimmt. Da.
Ja, macht Sinn, genau.
Genau.
Wie heißt die Farbe auf deinem Golf?
Indium Grau Metallic.
Die habe ich echt noch nie gehört. Das ist, also ich finde es geil. Ich finde genau das, was so, also meine Lieblingsfarbe ist ja immer noch Daytona Grau Metallic von Audi. Finde ich immer noch einfach in jeglicher Hinsicht geil zu pflegen. Sieht in der Sonne, knallt das Ding wie die Sau durch das Metallic. Zeitlos, also das ist schon, darum habe ich so ein Faible für diese etwas dunkleren Grautöne. So ein ganz klassisches Silber kannst du mich mit jagen. Also das ist.
Ich hatte wirklich überlegt, ja, das, nee, da gibt es noch eine andere Farbe. Der da drunter,
für alle, guck mal,
das zweite sehen, Bild, das kleine unten
drunter. Timo hält gerade ein Foto
von einem. Das ist mehr so Sandbeige.
Nee, mach nochmal zurück, bitte.
Warte. Ach, der links da drunter.
Ja, der links da drunter. Der
ich obere hoffe, ihr könnt sehen.
Könnte aber die gleiche Farbe sein, ja.
Ja, da gibt's noch Nuancen, andere Farbtöne. Ich habe okay.
So. Ah, okay, ja.
Das ist sehr blass. Grün-Gelb.
Ja, wenn du es genau wissen willst, Instagram, habe ich es, glaube ich, auch reingestellt.
Ah, okay.
Wie das, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Farbe heißt.
Okay.
Aber die war relativ, zu seiner Zeit, relativ oft.
Ja.
Stimmt. Gut, die waren ja auch so ein bisschen für diese bunten Geschichten
bekannt. Ja, also auch auslaufende 90er und so, dass die 90er waren einfach die bunte Jahreszeit, bunte Autobauzeit. Ja, genau. Da hast du auch einen Polo Harlequin gekriegt in der Zeit. Ende der 90er.
Heute wärst du froh, wenn du einen kriegst.
Ja,
sind die also teuer geworden?
Schon im Preis, schon ordentlich gestiegen.
Ja.
Man könnte es theoretisch auch selbst bauen.
Das stelle ich mir auch fies vor. Ne? Du hattest ja keine, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber du hattest keinen Einfluss darauf, welche Variante du bekommst beim Harlequin. Du hast halt einen bestellt und hast dann halt einen bekommen. Haben die ja aus, weiß nicht, 4 oder 5 unterschiedlichen Farben, haben die Dinger ja zusammen gemixt und dann gebaut. Und dann hattest das Dach war ja praktisch unveränderbar. So, das war ja quasi die Grundfarbe. Und der Rest war dann aber halt zufällig dazugekommen. Und du hattest keinen Einfluss darauf, wie jetzt der Rest aussieht bei deinem
Ich habe letztens erst eine Reportage bei YouTube, hat das mal einer erklärt. Ich würde sogar behaupten, ich nagel mich nicht fest, aber das waren, die hatten alle eine Farbe.
Ja.
Und das wurde dann untereinander getauscht.
Ja, das meine ich. Das meine
Also die wurden erstmal gelb, blau, rot oder grün produziert und dann wurden die dann gemischt.
Genau, das meinte ich ja.
Ne? Ich glaube auch, da gab es sogar eine eigene Produktionsstraße für die Harlequin.
Ja, das macht auch Sinn eigentlich.
Und du hattest keinen Einfluss darauf, welchen du bekommst.
Genau.
Weil klar, wenn jetzt, sagen wir mal, wie es der Zufall will, wollen 80% dessen Basis grün ist, meinetwegen. Mhm. Aber dann hast du ja nicht mehr genug andere Autos, um das dazu zu bauen. Also war das wirklich ein reiner Zufall, was du bekommen hast. Und du konntest dann richtig.
Also es kann sein, dass eine gelbe Haube oder eine blaue oder eine rote.
Aber ich finde, es gibt halt Harlequins, die sehen okay aus.
Ja, stimmt.
Und es gibt andere, wo ich denke, oh, nee, bitte, ey.
Wir hatten auf der SEMA mal einen gesehen. Das ist ja selten in Amerika, dann Polo Harlequin. Und der war halt natürlich entgetuned, ne? Aber was für ein geiles Teil. Ein getunter Harlequin, boah. Das war schon
so witzig.
Richtig gut, ja. Also, aber wirklich im Preis gestiegen. Habe ich letztens schon auch einen Kunden erzählt, hat gemeint, also wenn du heute einen hättest, dann
gebaut wurden, ja.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so beliebt war. Also das musst du schon wollen, so ein Ding. Also,
absolut.
Gerade im Serienzustand. Also,
aber es gibt so viele Farben, von denen man nie gedacht hatte, dass die da mal Wert so steigen. Die eigentlich. Ich glaube, das einzige Auto, was nicht im Wert gestiegen ist, ist der Fiat Multipla.
Der kann nur da unten. Das geht
und gar zu nicht. Was?
Ja,
zu Recht,
ja, das stimmt. Das ist, also heißt, wer hat so ein Ding gemacht? JP Performance?
Haben das
so ein Ding
gemacht? Ja, die hatten das mal so aus Gag hier mit Bremsenreiniger, Einspritzung im Diesel oder was sie da gemacht haben, bis sie das Ding komplett gepresst haben.
Oh Mann, ey. Was hast du denn für einen Parkplatz?
Der stand die ersten 3 Jahre draußen an der Straße. Und jetzt steht er bei meinen Eltern in der Garage. Also in Anführungsstrichen meiner Garage.
Okay, das heißt aber, der Daily muss weiter draußen stehen.
Ja, da ist es ja egal. Wie gesagt, nachdem ich die Motorhaube poliert habe, habe ich erst mal festgestellt, dass da eine Delle drin ist. Die hat man so aufgrund des schlechten Lackes nicht erkannt. Scheiße. Als ich das Dach poliert habe, da kam immer mehr. Und da Dellen, dort Dellen, also von daher.
Okay, und die bleiben aber? Oder?
Ja, es ist für 400 Euro, da fange ich jetzt nicht an.
Naja. Nee, stimmt schon. Das ist,
Ich sehe, ein guter Dellentechniker hätte bestimmt seine Freude dran, aber
Ja, okay. Ja, ist ja auch okay. Also ich meine, ich finde ja auch sowas immer cool, das haben wir auch schon oft gehabt, das Thema. Ich beneide ja jeden, der sowas als Daily fährt.
Weil meinst du, weil er es kann dann? Oder?
Also, weil man eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen, eine absolute Scheißegal-Einstellung hat, dann wäre es ja ein fahrender Müllhaufen. Kann aber trotzdem mehr sein, dass man sagt, du, ist mir wurscht, was mit dem Auto passiert. Aber dass man ein Stück weit eine egale Einstellung hat, weil der Nagel im Kopf ist ja bei uns allen sehr tief. Ne? Gerade Parksituationen, wo stellst du das Auto hin, steht der gut, haut der an die Tür rein. Wenn du so ein Ding hast, wo du sagst, der ist technisch absolut top für mich, der fährt, der ist zuverlässig, vielleicht auch lacktechnisch soweit gut, aber mein Gott, wenn ich eine enge Parklücke habe, dann fahre ich halt da rein. Ja, da beneide ich jeden drum, weil das ist halt eigentlich cool. Das entspannt dein Leben ungemein. Ja.
Das Problem bei dem Clio ist, es ist ein Dreitürer. Und die Dreitürer haben ja immer sehr große Türen. Suchst du dir keine kleine Parklücke. Suchst du dir wirklich dann die größere.
Ja, klar, weil du auch selbst gut aussteigen willst. Ja, stimmt schon. Aber du würdest jetzt nicht irgendwie so wie wir, oder nein, der Timo parkt ja eh anders, aber ich parke so, dass ich vierte Reihe im Supermarktparkplatz allein irgendwo hinfahren, wo damit mir keiner ins Auto kommt. Das würdest du mit dem Clio jetzt nicht machen.
Nee.
Ja, das meine ich.
Ne? Mit dem Golf ist das, ja, da parke ich ganz hin. Aber der Clio.
Genau, das nehme ich genau das, was ich meine. Weißt du, das finde ich halt cool, wenn du sowas hast. Und bei mir ist mein Hauptproblem dabei, ich habe mich mittlerweile so an die Annehmlichkeiten in Fahrzeugen gewöhnt, also technische Sachen, ne, von Klima über irgendwelche MP3-Geschichten, Navis, was weiß ich was. Ne. Klar kann man alles irgendwie auch in einem alten Auto darstellen, aber hast du vielleicht auch keinen Bock zu. Sodass ich sage, ah, wie geil, das wäre jetzt irgend so ein alten Schinken zu fahren und dann denkst du, ah, da fehlt dir das, da hat er das nicht und das nicht. Ach nee, dann doch lieber was Modernes. Und dann hast du ja wieder das Problem, scheiße, dir ist doch nicht alles egal. Das ist so, steht man sich selbst im Weg.
Also mit dem Clio wäre ich jetzt nicht unbedingt gerne hierher gefahren, weil A, keine Klimaanlage und ja, schneller als 120, da wird das da drin so laut. Da hast du da nicht unbedingt die Lust drauf und die Sitze sind auch nicht unbedingt die bequemsten, aber zum auf Arbeit fahren.
Ja,
und
klar, geil.
Da mal hinfahren und wenn du sagst, ach komm, wir fahren mal zum Baggersee, da fährst du halt so einen Feldweg lang, das ist klar, ja vollkommen genau Wurst. Aber er wird immer regelmäßig gewaschen.
Ah ja, okay.
Regelmäßig gewaschen, kriegt seinen Lackschutz.
Machst du auch Handwäsche da?
Ja, ja, klar. Oder Rinseless, kommt drauf an.
Okay. Wäre das jetzt so ein Auto, wo du sagst, naja, dann halt auch mal die Waschanlage, wenn er so dreckig ist. Das würdest du aber dann, so weit geht's da nicht.
Nee.
Ah, okay. Auch spannend eigentlich. Das ist, da kennen wir nämlich auch jemanden, der liebe Grüße an den Daniel, der den Audi fährt. Da ist es dann doch so, dass er ab und zu sich einen Spaß dann draus macht und den wirklich mal durch die Waschanlage, durch die schäbigste Waschanlage der Stadt schiebt. Man muss dazu sagen, der Lack ist ruiniert. Also den kann man nicht mehr retten. Der hat Rissbildung in sich drin im Lack. Ist nicht mehr zu retten, außer durch Neulackierung. Somit kann man es verstehen. Aber da macht er sich halt eine Gaudi draus. Ne? Da macht er da mal ein Foto, wo gerade irgendwie gerade, beinahe alles abgerissen, wo gerade die Frontscheibe so mit den Walzen so zugedonnert wird oder so und sagt er, jawohl, ist mal wieder soweit, Premium Veggie Deluxe für, was ich, 4,99 Euro und wirklich das so mit die schäbigste Anlage, die es in der Gegend gibt. Ich glaube, die ist noch vom Formkrieg. Also das ist wirklich.
Die hat bestimmt noch diese Nylonbürsten.
Ja, ja, das ist ein richtig, richtig mieses Ding. Und ja, das ist dann halt, gut, bei dem Lack halt echt nichts mehr kaputt zu machen, muss man sagen. Aber trotzdem beneidenswert eigentlich, wenn man sowas haben kann und sagt, ist mir alles egal. Ich glaube, ich muss noch 10 Jahre warten, weil dann sind die Autos, die dann alt sind, nämlich auf dem Stand von heute. Und dann habe ich meine Annehmlichkeiten drin.
Aber wer weiß. Stimmt, kannst du mit dem Corsa machen, was du willst. Genau.
Warte einmal noch.
Erste Reihe stellen.
Nein.
Ja, aber wenn du halt so einen Nagel im Kopf hast mit der Autopflege, dann.
Ja.
Das ist wie mein Vater, der hat sich vor 3 Jahren einen Tiguan gekauft, neu. Er hat von mir Waschverbot gekriegt, also Waschanlagenverbot. Ich sage, wenn du das Auto gewaschen haben möchtest, sag Bescheid, du fährst nicht durch die Waschanlage.
Und? Durchgehalten?
Ja, bis jetzt.
Na gut, das ist praktisch, wenn er sagen kann, hier, Mario, da steht er,
mach mal. Das heißt, der Tiguan ist der dritte und was ist der vierte?
Der vierte ist die Mercedes A-Klasse von meiner Freundin.
Okay. Ah, okay.
Es war ein Firmenwagen, eigentlich müsste ich da gar nichts machen, aber der ist neu. Das ist ein Hybrid, Plug-in-Hybrid. Und da ich gesagt, erstmal habe ich gesagt, welche Farbe sie bestellen soll. Grau.
Nicht schwarz.
Der Rest ist erstmal nebensächlich, aber ja, der hat Keramik gekriegt.
Mhm. Cool.
Und ich wasche den, ich sage, ich fahre ja auch mit dem Auto und wenn du fährst, soll er ordentlich aussehen. Also waschen wir das mit Hand.
Okay. Ich hätte jetzt zwei Fragen, die auf meinem Zettel sind, die beide passen würden. Ich fange mal mit der ersten an, die du gerade auch selbst angesprochen hast. Was ist denn dein tiefster Nagel im Kopf, was so Autopflege betrifft?
Oh Gott, da muss ich jetzt kurz überlegen. Also im Prinzip ist eigentlich der Innenraum sauber ist. Also, weil ich sitze ja drin, ich sitze ja nicht außerhalb vom Auto. So,
mein Reden.
Und da muss schon innen drin sauber sein. Mhm. Es ist nicht so, dass es immer perfekt ist, aber schon innen drin.
Okay.
Das muss sauber sein.
Okay. Und gibt es irgendwas, wo du, also wenn du jetzt mal von der reinen Pflege absiehst, wo man einfach so einen gepflegten Dachschaden hat? Also jetzt, das ist ja, also das ist zwar auch ein Spleen, sage ich mal, wo man sagt, okay, ich will meinen Innenraum primär in Ordnung halten, aber ich sage jetzt mal als Beispiel diese Parksituation oder keine Ahnung, dass immer die Felgen sauber sein müssen, bevor der Lack sauber ist. Gibt es da noch irgendwas anderes oder sagst du, nee, also Innenraum ist so mein Ding, alles andere ist
normal. Also so einen richtigen Volltreffer habe ich nicht. Aber, aber nee, es ist halt, ich habe da nicht so einen Spleen.
Okay.
Nicht so wie der Steven letztens, wo die hinteren Fußmatten da, wenn die vertauscht sind, dass er da.
Das kann ich übrigens gut verstehen, ja? Auch wenn wir das hier in der Aufbereitung noch nicht hatten, tatsächlich.
Witzigerweise. Genau, das stimmt, du hast den Podcast ja nur gehört, warst ja nicht da und da habe ich dann noch gesagt, ich frage den Timo mal, ob er das schon
hatten
mal hatte.
Noch nicht. Nee, hatten wir noch nicht, aber ich verstehe es, dass er das nicht mit seinem symmetrischen Auge vereinen kann.
Ja. Na okay, gut, es ist vielleicht bei ihm auch zu lange im Auto ausgearbeitet, vielleicht
also hat man dazu. Also ich saug ja gerne Bahnen.
Okay.
In Fußmatten.
Also und so wie auf dem Rasen, beim Fußball.
Genau.
Ja, nee, das ist nicht.
Das ist viel zu anstrengend.
Ich finde das schön.
Ja, schön schon.
Wo ich vielleicht eine Macke habe, ist, dass ich wirklich jeden Krümel, der auf dem Teppich ist, weghaben will. Mhm. Egal in welche Ritze.
Okay.
Und dann machst du dir echt eine Platte, wie kriegst du die letzten Krümel da? Auch in Stellen, wo du es nicht siehst, wo kein Mensch hingucken würde.
Ja, klar.
Aber das stört mich.
Ja, ja.
Das ist vielleicht die größte Macke, die ich habe.
Ja, okay. Aber siehst mal, Innenraum spezial, okay. Dann können wir jetzt aber die zweite Frage trotzdem noch anknüpfen, weil du das Auto von deiner Freundin erwähnt hast und auch von deinem Vater. Habe ich ja die schöne Frage, wie denn Partner, Familie, Freunde den Autopflegetick sehen? Ist das so eher verständnisvoll, eher bemitleidenswert oder wie sehen die das oder ist das unterschiedlich?
Also bei meiner, das Problem ist, ich wohne ja in Etzewerda wohnen wir im vierten Stock, in so einem Block, sage ich mal. Und da lasse ich nichts hinbestellen. Also das Problem ist, die Post oder wer auch immer kommt, die stellen das im Flur.
Ah, okay.
Ja, und du bist nicht da. Und dann, also bestelle ich alles zu meinen Eltern. Ah. Mein Vater ist Rentner, der ist immer da. Und somit sagt meine Mutter immer,
na, hast du schon wieder Fahrzeugpflegeprodukte bestellt?
Stimmt, steht auch
noch drauf.
Steht auch noch drauf.
Steht auch noch drauf.
Du hast doch schon 1000 Lappen.
Genau, ihr Klassiker, ja, genau, du hast doch schon 1000, ja.
Ja, aber auf eine Art sagen sie, warum machst du das? Aber auf die andere Art sagen sie auch, ja, kannst du mal gucken, kannst du mal hier. Es passt schon.
Na, okay. Also so ein Mix aus ein bisschen Augenzwinkern, aber eigentlich schon mehr Akzeptanz.
Ich sag mal so, ich habe ein paar Freunde, die haben auch so ein bisschen so einen da
Klatscher. Ah, okay.
Ja, mal schöne Grüße gehen raus an Willi und an Olli, die auch so ein bisschen das Polieren und die Fahrzeugpflege für sich haben.
Ah, cool. Okay, das ist natürlich geil.
Aber
macht ihr da auch was zusammen dann oder ist das jeder
für sich? Naja, ab und zu mal waschen.
Okay.
Aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal ein Projekt, wo du sagst, du kannst mir mal helfen. Dann, und wenn die Zeit passt, doch gerne.
Cool.
Gewaschen wird an der SB-Box dann?
Ja, ich habe eigentlich, ich habe mir mal aus dem Gartenzubehör oder Zeltzubehör eine Waschmatte bestellt.
Ach, guck.
6 Meter mal 4 Meter oder 6 Meter mal 3 Meter in Grau für 70 Euro, wo man die Ränder aufpusten kann. Habe ich auch eine ganze Weile zu Hause gewaschen, bis mein Vater auf dahinter kam, dass ja Waschen auf einem Privatgrundstück verboten ist. Jetzt ist die Frage, ist es verboten mit so einer Waschmatte? Wenn man es rein theoretisch ordnungsgemäß entsorgt,
dann ist es erlaubt.
Dann ist es, aber das muss man meinem Herrn erstmal erklären.
Wo bist du denn damit hin, dann mit dem Wasser? Jetzt mal tatsächlich faktisch. Oder hast du die nie benutzt?
Doch, ich habe die genutzt.
Ja.
Aber ganz normal,
klar,
Abfluss.
Okay. Also
wir haben auf dem Hof so einen Abfluss da.
Kann man sowas, also musst du dann ansaugen oder kann man das irgendwie, ich habe mir noch nie so eine Waschmatte irgendwie in Aktion gesehen.
Also mein, der Hof bei uns, zu der Abflussrinne ist schräg, dann lässt du hinten einfach aus diesem aus dieser hinteren Barriere die Luft raus und dann läuft das raus.
Okay.
Oder du hast halt so eine kleine Tauchpumpe, genau, die relativ flach ansaugt, stellst du rein.
Das ist das Prinzip von den Autopflege-Waschmatten, die es ja gibt. Gibt es einen polnischen Anbieter zum Beispiel?
Wo ist dann der Unterschied, ob ich die Waschmatte drunter habe beim Waschen oder nicht?
Wenn das ist ja der Witz. So? Also eigentlich müsste man das Wasser tatsächlich in Behälter absaugen. Genau. Also das musst du machen. Du musst dir einen Kanister hinstellen, musst dir eine Tauchpumpe halt reinmachen, eine Ansaugpumpe, musst das Abwasser dann abführen und musst das eigentlich zur Entsorgungssammelstelle bringen, eigentlich. Ja, in der Praxis sieht es so aus, du gehst entweder an Gulli oder gehst halt ins Bad und kippst in die Toilette oder ins Waschbecken oder wohin auch immer und das ist dann halt der Witz darum.
Es ist ja primär die Sache, du bräuchtest ja, um zu waschen zu Hause, einen Ölabscheider, damit halt, ich meine, keiner macht eine Motorwäsche, aber du.
Ja, das ist halt also, das Problem. Ist vollkommen absurd, was da teilweise passiert. Also der Hauptgrund, den ich aber verstehe, ist, wenn du keine versiegelte Fläche hast, also sprich, wenn du jetzt grüne Wiese zu Hause hast und es läuft halt volles Rohr ins Grundwasser rein. Das ist ein Punkt, wo ich sage, okay, verstehe ich zu 100%. Mit dem Moment, wo du auf deinem Grundstück einen Abfluss hast, wo das Ganze die Brühe hinläuft, läuft die dann ins Abwasser rein, was zur Kläranlage kommt. Ja, es gibt vielleicht Leute, die da arbeiten und sagen, ja, warte mal, kann ich dir erklären. Aber ey, ich kann es nur von uns hier sagen, wir haben einen riesen Zirkus damals gehabt, wo wir hier den Waschplatz gemacht haben, wo es hieß, wir dürfen keinen Rotdruckreiniger benutzen, weil die Argumentation war, dass die Ölreste, die auf dem Fahrzeug sind, die jedes Auto wohl trägt durch Umwelt, durch vorausfahrende Autos, was weiß ich was, die zerplatzen dann in so kleine Teilchen und da könnte irgendwie die Kläranlage nicht mit klarkommen, was weiß ich. Und da denkst du so, echt jetzt? Jo, gut. Das ist die Story dahinter. Aber trotzdem, also das heißt aber jetzt notgedrungen Waschbox.
Ja.
Und ist es bei euch entspannt? In der
Region? Wenn man zu den richtigen Zeiten fährt, dann hat man seine Ruhe. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal für Freunde ein Auto aufbereite oder für die Familie, dann fahre ich früh um 8 hin. Da ist da meistens wenig los. Es sind 2 Boxen und dann mache ich da los.
Okay.
Also aber du brauchst halt, ihr wisst es ja selber, man braucht immer so 2-3 Stunden, um ein Auto ordentlich zu waschen.
Ja, ja klar.
Oder ich fahre halt spät abends, dann geht's, wenn halt nicht so viel los ist.
Ach, das hat mir die Woche ein Kunde erzählt. Ne? Fand, das ist ja auch echt immer bitter für manche Leute. Ich weiß gar nicht, wer es war. Der war hier gewesen und sagte, wir haben doch hier in Hofheim, Kriftel, da die Ecke, gibt es eine Waschbox, die seit ein paar Jahren offen hat, wo du rund um die Uhr waschen konntest.
Genau, ja.
Und wir hatten ja sogar mal einen Kunden, der gesagt hat, das ist seine nächtliche Entspannung, weil er hat Nachwuchs bekommen. Er hat gesagt, wenn das Kind schläft zu Hause bei der Frau, dann fährt er nachts, zack, ab an die Waschbox und geht waschen. Wirklich mitten in der Nacht. Also er sagt, das ist natürlich keine Sau, ne? Das Ding ist hell beleuchtet und dann steht er nachts da im Sommer und wäscht halt um 2 Uhr morgens sein Auto da. Fand ich total geil. Ja, die Waschbox hat jetzt die Zeiten auf einmal geändert und es geht es noch bis abends um 8 oder irgendwie sowas und danach ist Schicht.
Ja.
Dürfen sie nicht mehr. Und das hat dem wohl komplett in die Parade gefahren, weil der auch einer war, der spät abends waschen musste und es steht jetzt auch da und sagt so, ich kann ja nicht mehr waschen. Das ist schon, aber das heißt aber, die sind auch entspannt, was Handwäsche an sich betrifft? Oder?
Da haben die gar kein Problem.
Okay, alles klar.
Also, du hast jetzt kein Verbot, dass du das nicht darfst, das interessiert die.
Weil das haben wir echt oft, ne? Das kommt da, bei mir, die jagen mich sofort zum Teufel, wenn ich da ankomme und
ja, immer aus den unterschiedlichen Gründen. Ne?
Aber es ist halt auch natürlich abhängig, wie lange ich wasche. Deshalb habe ich ja meine Waschmethode auch für die SB-Box, für mein privates Fahrzeug oder für meine Fahrzeuge geändert. Nicht mehr 2 Eimer, sondern 1 Eimer, 10 Waschhandschuhe. Und dann Bauteil für Bauteil drehen und dann weg.
Also
das so erspart einen schon extrem viel Zeit.
Ja, ja, klar. So eine halbe Rinseless-Wäsche, wenn man so will. Also es geht ein bisschen in die Rinseless-Richtung mit vielen Tüchern. Ne? Ist dann so ein bisschen so ein Mix. Haben wir auch ein paar Kunden, die es machen.
Also ist zu dem einen Incredimate noch der eine oder andere dazu?
Ja, ich habe noch ein paar günstigere andere Handschuhe. Okay. Ja, das ist.
Wobei wir haben einen Kunden, gell? Der das macht. Der hat, glaube ich, 20 Incredimates gekauft.
Ach, okay.
Ja, richtig krass. Und ganz ehrlich, ich meine, du kennst mich ja, ne? Ich bin ja auch jemand, der redet auch Leuten davon ab. Ich habe gesagt, ey, so geil es auch ist, dass du 20 Handschuhe kaufen willst bei uns, oder 15, und das waren echt eine Riesenmenge. Habe ich gesagt, ganz ehrlich, du kannst doch noch anders waschen. Also. Habe ich bei YouTube gesehen und da macht ihr das und das wäre besser. Und ich sag, hin und her, ich sag, du, es ist dein Geld, ist okay, aber ich persönlich würde es nicht machen. Für das Geld wäre mir das zu viel. Ich sag, der Handschuh ist der geilste, den du kaufen kannst, aber 20 oder 15 Stück, am Ende kam die Bestellung. Okay, was soll ich machen? Ich stelle mich ja nicht in den Weg, aber er ließ sich nicht davon abbringen, das zu machen und auch nicht auf dem Niveau mit Incredimates. Da habe ich gesagt, okay, gut, feel free, mach.
Ja, ist ja genau das Gleiche mit Rinseless. Da gibt es ja auch viele Meinungen.
Na klar.
Vor oben steht auch, da kannst du die nehmen, da kannst du die nehmen. Ich habe hier die Crazy Pill genommen. Da habe ich auch.
Ja, mache ich auch
privat. Weil ich sage, das ist einmal was Ordentliches, das hält, das funktioniert.
Ja.
Und dann mache ich ab und zu mal die Clio. Ich bin noch nicht so ganz in dem Thema drin. Ja, okay. Ich habe da noch ein bisschen, manchmal ein bisschen Bedenken. Mhm. Also bei dem noch nicht, aber beim Clio feuerfrei.
Und es funktioniert gut, ne?
Ja.
Also wenn man mal so ein bisschen Flow hat, dann merkst du schon,
ja, okay, gerade im Sommer, wenn du Pollen hast, genau, und wenn du eine leichte Verschmutzung hast, mal schnell, genau, das dauert eine halbe Stunde, bist durch.
Ja, das ist schon geil. Also ich finde es auch mittlerweile echt.
Es ist auch ökologisch sinnvoll, ja. Du hast immer eine volle Waschmaschine.
Ja, das stimmt.
Na, anstatt dessen, dass du mit einem Incredimate und zwei Trockentüchern arbeitest, dann wäschst du immer nur ein Viertel volle Waschmaschine.
Ja, ja, klar, das stimmt.
Das ist eigentlich,
und mein Vater hat nichts dagegen, dass ich das auf dem Hof mache.
Siehst du? Ja,
siehst du?
Win-win. Ja. Win-win-Situation.
Ja.
Ja, cool. Das, aber das hat mich schon mal interessiert, wie so die Family da drüber redet. Du hattest das zwar noch nicht erzählt, aber du hast das angeteasert im Laden, dass da eine Story oder auch Stories geben könnte. Persönlicher Fail in der Autopflege.
Oh Gott. Ja. Also es gibt, wir könnten das chronologisch machen, ich habe drei Stück.
Chronologisch.
Der erste, dann der zweite und dann der richtige. Also der allererste war, ich glaube, damals in der Lehre, das müsste so 2002 gewesen sein, vielleicht 2003. Wir hatten ja einen Aufbereiter, der immer von Autohaus zu Autohaus getingelt ist.
Das und war hat eine Autohauskette, wo dann einer...
Nee, wir hatten ein Autohaus.
Ach so, der ist zu verschiedenen Autohäusern.
Und der ist aber, war halt ein freier Aufbereiter, der ist dann in die Autohäuser gegangen und hat dann, bevor er seinen eigenen Standort gemacht hat, ist er in die Autohäuser gegangen und hat halt dann die Autos aufbereitet. Mhm. Und dem habe ich ein bisschen was gelernt und unter anderem auch, ja, polieren ein bisschen. Mhm. Früher gab es das ja nicht mit ScanGrip oder mit Licht. Und da ging es los, Rotationspoliermaschine. Und da habe ich auch, glaube ich, ein Citroën Saxo. Habe bei Citroën gelernt. Ein Citroën Saxo. Und da bin ich halt mit, ja, von Metall auf Kunststoff auf eine kleine Ecke gekommen. Ja, da hast du Blasen gehabt. Ja, da war der Lack weg.
Mhm.
So, das zweite war, ich glaube, in Renault Traffic, diese Kasten, also die Transporter.
Ja,
da habe ich Seitenwand gemacht und gesagt, oh, der Kratzer, also, da kannst du noch mal ein bisschen. Also noch mal ein bisschen mit der Rotation, ein bisschen Druck. Immer wurde aus Weiß leicht grau.
Und kann man wegpolieren.
Und da hast du dann halt so einen schönen runden Kreis gehabt, wo dann der Lack leider nicht mehr ganz so war. War aber nicht so schlimm. Das Auto, das waren von der Deutschen Bahn oder von der Telekom, weiß ich gar nicht, so eine Servicemobile. Waren eh immer,
die sahen immer
richtig aus, abgeranzt.
Okay,
da hast du ja diese Reflektoren hier, diese rot-silbernen, die diese ganzen Baufahrzeuge haben.
Ja, ja.
Die hast du ja, ist ja richtig schlimm, die abzumachen.
Stimmt, ja, ja, genau.
Ja, und dann hast du den, ich hatte damals, zur damaligen Zeit, nur 8 Stunden Zeit, so ein Auto zu machen. Ja, hat der Chef vorgegeben, du hast 8 Stunden Zeit, egal wie groß das
Auto ist. Oh, okay.
Also hast du da mit der Poliermaschine, muss man ganz ehrlich sagen, drüber. Und dann gab es den Fehl. Und der größte Fehl,
jetzt bin ich gespannt.
Was kann denn noch größer sein?
Richtig.
Also wie gesagt, wir hatten dann, ich müsste 2007 gewesen sein oder 2008, als der Laguna 3 rauskam.
Mhm.
Ja, das war ja auch so ein nicht so schönes Auto, aber gut. War ein schwarzer Metallic und der hatte irgendwelche Flecke. Ich weiß nicht mehr, was das waren. Und da ich dachte so, gehst du mal zum Vertreter des Vertrauens und habe mir mal Lammfell bestellt. Weil ich habe mir so gedacht, Lammfell ist weich, ist gut. Es ist sehr schonend. Und dann das in Kombination mit der Sonax-Politur mit den Farbpigmenten drin, diese schwarze und rot und blaue, die es da gab.
Ach,
bin ich mal kurz da drüber über das ganze Auto. Rotativ, so, raus in die Sonne. Also wirklich, du hast es nicht gesehen. Die Füllstoffe haben wirklich top Arbeit geleistet. Ja. 14 Tage später oder 3 Wochen später kam der Kunde auf dem Hof, das Auto stand in der Sonne und ich so, du hast wirklich jede Bahn gesehen, wo du lang gefahren bist.
Krass, ey. Ja, ich weiß, wie es läuft. Aber die Story hat sie doch mir im Vorfeld schon mal erzählt, aber jetzt eine Frage dazu. Das hat schon nicht ganz verstanden. Der Kunde kam auf den Hof wegen was anderem oder kam
deswegen?
Ja.
Oha. Er wollte wissen, was da los ist. Warum sieht der Lack aus, wie er aussieht?
Okay, war es dir damals direkt klar, was da ist oder hast du dann erstmal.
Naja, ich habe mir dann im Nachhinein ein bisschen damit beschäftigt und dann habe ich dann halt festgestellt, dass halt Lammfell zum Cutten da ist. Also es kam dann erst später, aber ja. Es war aber auch, glaube ich, das Ende der Zeit, wo ich da bei Renault gearbeitet habe.
Hat er damit nichts zu tun gehabt?
Nein, auf keinen Fall, aber.
So, Mario. Morgen, ne?
Genau.
Brauchst nicht mehr kommen.
Tschüss. So.
Ja, nee, sowas nicht. Aber das war der größte Fehl, den ich hatte.
Okay.
Und denke mal, der ist ganz gut.
Ja, der ist vor allem ein Lebe- und Lerne-Fail, ne? Dass man wirklich auch erkennt, was diese Füllstoffe können. Ne? Das ist schon, also ich meine, da merkst du halt, wie es funktioniert. Dunkle Farbpigmente drin, das Ding sieht geil aus und nach 2 Wäschen, doch nicht so.
Aber musstest du das dann wieder beheben oder wie
ich das dann? Nein, die meinten dann, die haben es dann zum Lackierer gebracht. Ob er es dann, ja, die haben gesagt, hier, du hast keine Zeit dafür.
Den polieren.
Wir schaffen es zum Lackierer. Der Lackierer hat es dann, glaube ich, poliert, aber das Endergebnis habe ich dann, weiß gar nicht, das habe ich nicht gesehen. Okay. Wurde dann dahin gebracht und der Kunde hat es dann wieder abgeholt. Okay. Das war halt mal so ein klassischer Fail.
Hast du?
Da habe ich halt mal ein bisschen Pech gehabt beim Denken.
Ja, gut, wenn man es erstmal nicht besser weiß, dann.
Ja, zu seiner Zeit, 2007, 2008, da warst du noch nicht mit Internet, mit YouTube, klar, mit Foren oder, oder Foren, weiß ich nicht, aber es ging ja dann erst stetig dann bergauf.
Du, aber das ist heute auch noch so. Wir haben das ganz oft, nur, dass Leute, die in den Laden kommen, sich wegen Polituren und Polieren informieren. Wir haben hier hinten die Ecke mit den Pads und da gehen die ran und das erste ist so das Lammfell. Oh, das wäre doch ganz okay, oder? Das fühlt sich ganz gut an. Ja, für das, was sie jetzt machen wollen, nee. Aber klar, das haptische Gefühl ist vollkommen klar. Du fasst das an, in der Regel sind die wirklich sauweich. Ne? Es gibt natürlich auch ein paar struppigere, wo du schon denken könntest, nicht so optimal, aber die meisten fühlen sich einfach gut an. Das ist halt ein Lammfell. Ja? Wie willst du das besser wissen? Wenn du es nicht irgendwo gehört, gelesen hast, dann denkst du, okay,
das ist ja auch ganz am weich. Ende nicht mehr logisch, weißt du, wenn du einen Waschhandschuh nimmst aus Lammfell und den verkaufst du als die weichste Möglichkeit, ein Auto zu waschen und dann ist aber ein Lammfell auf der Rotationsmaschine oder auf der Poliermaschine das Schlimmste, was du machen kannst. Während die ganzen 30 Euro Baumarktmaschinen nämlich eben mit Lammfellbezügen verkauft werden. Klar, dass man da den Gedankenschritt nicht mitmachen kann. Ja,
stimmt. Hast du an deinem Auto irgendeine Problemzone, was Pflege betrifft, wo du sagst, das ist immer, egal wie, das nervt dich, das ist da.
Na, der Klassiker, die B-Blenden, die und die schwarzen B-Blenden. Die oder die schwarzen Flaps, die hinten an der Scheibe sind von der Heckklappe.
Ach, das ist auch unischwarz.
Ja. Genau, und dann hast du vorne alles an der Stoßstange. Ist echt, irgendwie, ist alles schwarz, glänzend und oder der Diffusor, da siehst du schon die Spuren.
Diffusor ist ja auch, scheiße. Ja, das ist.
Das ist halt das. Oder halt, Kalkflecken ab und zu auf der Scheibe, die du da ein bisschen. Okay. Aber ansonsten geht's.
Okay, ja, gut, das ist dann der Klassiker eigentlich. Ne? Das ist schon.
Aber.
Wie machst du das Auto zu? Die Türen? Wo?
Am Türgriff.
Guck da völlig entgeistert, als ob es irgendeine andere Möglichkeit gäbe. Nein,
ohne Mist. Als du das im Podcast angesprochen hast, habe ich mein Verhalten reflektiert und habe festgestellt, das nimmst du nie. Und jetzt bin ich dabei, mir das wirklich anzutrainieren, den Türgriff zu nehmen.
Ah ja, siehst du mal.
Das heißt, wo hast du es vorher gemacht? An der B-Säule?
B-Blende, am Lack.
Okay.
Aber wenn ein anderer die Heckklappe zumacht und den Lack anfasst, das ist so schon ein Todesurteil für denjenigen, wa?
Genau.
Aber selber macht man's.
Ja, ja, ich weiß.
Das ist halt das genauso, wie es ist. Niemals den Fingernagel und kratzt drauf rum. Man macht es trotzdem. Man
macht
es
trotzdem. Wir sind halt Menschen.
Es ist so. Wenn du so Bienenkot hast, so beim Trocknen, ach, das ist noch was, warte kurz, ganz vorsichtig.
Ganz genau. Ja. Habe ich auch gesagt. Und das ist, also ich meine, der Timo wird jetzt bestimmt sagen, ich nehme mich da raus. Ne? Also du dich selbst, weil dir passiert es bestimmt nicht.
An der B-Säule zu machen?
Nee, auch hier mit meinem Fingernagel dran gehen oder sowas.
Doch, muss ich ja zugeben, aufgrund der Bienenkack,
Wespenkack-Geschichte.
Dann zwar nur, wenn er schon gewaschen ist.
Ja, ja, klar.
Aber die kriegst du ja nie anders ab,
Aber ansonsten stimmt schon. Ne? Also genau dieser Klassiker. Also Dinge, die ich wirklich nicht mache, sind auch nicht aus Versehen. B-Säulen zuschlagen, das passiert mir einfach nicht. Oder Heckklappe am Lack. Definitiv nein. Selbst bei Fremdautos, aber darum ist es halt so im Kopf drin, wenn ich daneben dran stehe und sehe, da sind zwei Griffe innen drin oder einer und dann wird draußen hochgepackt, denke ich so, da ist doch ein Griff.
Aber irgendwie kennt die ja niemand diese Griffe.
Ja, scheinbar.
Also das ist ja ein Rätsel der Autopflege, warum diese Griffe nicht benutzt werden.
Der Corsa hat sogar zwei, das ist total geil eigentlich. Der hat links und rechts
einen. Ja, das heißt, hat er auch.
Hat er auch?
Ja.
Weil das ist ja oft, der ist wegrationalisiert. Oft gibt es nur noch einen, der ist dann entweder links oder rechts, dann stehst du da und siehst so, hier drüben. Ja, okay. Es gibt auch Autos, die haben gar keine, ne? Was war das? Nicht Corvette, Camaro, glaube ich, hatte gar nichts.
Der Camaro hatte nichts und
auf den Heckspoiler dann drauf.
Der neue Mazda MX-5, der Fiat
der Spider. Das war da auch
und dann vielleicht auch der neue Mazda MX-5, weil die sind ja weitgehend baugleich. Vielleicht auch nicht.
Das ist dann halt richtig ätzend. Ne? Ja. Da hast du dann einen Heckspoiler drauf und musst dann notgedrungen, weil, wie willst du das machen, musst du dann so vorsichtig auf den Heckspoiler
und
so.
Immerhin hatte der Camaro einen Heckspoiler. Der Fiat und Mazda MX-5,
so original, da
ist nur Lack. Kannst von innen am Schloss ziehen oder irgendwie anders, aber dann rutschst du ab und schlägst du die Finger an. Also,
nee. Nicht so gut.
Also, das ist auch so ein Nagel, ne? Ist einfach so.
Der Mercedes hat es ja auch nicht. Der Mercedes muss ich immer an der Kunststoffleiste packen. Immerhin hat er die aus.
Ne? Ah, okay. Immerhin. was wollte ich dich noch fragen? Ich habe da noch einen. Eine schöne. Achso, gibt es eine Lieblingsmarke und eine unbeliebteste Marke, beziehungsweise auch Produkt? Es muss nicht Marke sein, kann auch Produkt sein.
Favorite, ich habe mir ja im Vorfeld Gedanken drüber gemacht und habe das ein bisschen so reflektiert, was nimmt man am meisten, was ist. Und da bin ich wie Steven letzte Woche bei Carpro. Es ist für mich vom Gesamtkonzept her das Stimmigste. Mhm. Danach folgt eigentlich schon jetzt seit kurzem Sonax. Die haben auch eine richtig gute Palette. Mhm. Und so richtig eine Marke, die ich gar nicht mag, habe ich eigentlich nicht. Mhm. Es gibt sicherlich ein paar Produkte. Ja, doch, Chemical Guys.
Okay,
ja, die sehen gut aus, die riechen gut. die haben eine schöne Verpackung. Es gibt sicherlich auch ein, zwei Produkte, die da richtig gut sind.
Genau.
Aber größtenteils, ja.
Sehe ich auch so maximal Durchschnitt irgendwie. Ne?
Ja, das ist nicht das Gelbe vom Ei.
Und gibt es denn, wenn jetzt dann doch mal auf Produkte gehst, ein absolutes Knallerprodukt, wo du sagst, das würde ich nie wieder hergeben wollen, weil es so gut für mich ist? Und im Umkehrschluss auch eins, wo du sagst, ein Glück ist das weg? Oder?
Sonax Quick Detailer, der neue. Der Ceramic Quick Detailer ist das, was ich aktuell sehr viel nutze, auch um mein Moped sauber zu machen. Ist ja meistens so eingestaubt. Da nehme ich Quick Detailer. Es lässt einen leichten Schutz. Das lässt sich gut verarbeiten. Mhm. Und der größte Fail dieses Jahr war ja halt Dr. Wacker 1 Sprühwachs, was ja vom Auftragen her gut, Geruch ist gut, Standzeit, düdüm. War stimmt. Halt nicht. Und da gibt es ja die Rückrufaktion,
genau.
Da hatten wir uns ja unterhalten drüber. Und meine Flasche war nicht in dieser Produktionscharge dabei und war trotzdem versagt. Das
ist trotzdem schlecht,
ja. Und dann kommen sie halt um die Ecke, ja, 22 könnte was Neues haben.
Das ist halt echt, also ich bin noch nicht dahinter gestiegen, was hinter dieser Aktion steckt. Also entweder ist es so, dass sie damit rechnen, dass die meisten Leute sagen, hey cool, ich nehme das, was, zwei Produkte
alternativ? Ja, es gab immer noch zwei Produkte, Geld zurück, zwei Produkte oder warten.
Oder warten, genau. Und warten heißt bis 22, wo wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ach nee, gar keinen Bock. Ich weiß nicht, was da die Strategie war, weil wenn du eine Rückrufaktion machst und keine neue Ware alternativ liefern kannst, und was ich halt auch nicht verstehe, habe das, glaube ich, mal im Forum geschrieben, ich weiß nicht. Was ich persönlich nicht verstehe, die haben den Autobild-Test, glaube ich, gewonnen. Auf Level von Sonax war ja, also sie waren auf jeden Fall Testsieger und haben ja damit auch überall zu Recht Werbung gemacht. Wenn du so eine Auszeichnung kriegst, das ist ja bares Geld. So, das heißt, die Hauptklientel, die potenziell diese Ware kauft, sind ja die Leute, die im ATU reinspringen, die vielleicht bei Amazon irgendwie das sowas gucken, was auch immer, die sind hier Testsieger gekauft, fertig. Sicher, wenn das Produkt scheiße funktioniert, sehen die auch, dass sie da Mist gekauft haben. Aber die Meinung von uns allen aus dem Internet, die ist ja vollkommen für die Füße für die. Das juckt die doch gar nicht. Das ist wie wenn jetzt jemand sagen würde, Sonax Brilliant Shine ist scheiße bei YouTube oder sowas. Das interessiert Sonax nicht. So, und das interessiert auch Dr. Wagner. Warum machst du so einen riesen Aufriss plus die Aktion, oh, ich kann ja gar keinen Ersatz liefern? Kapiere ich nicht. Also das ist
Ja, vielleicht haben es ja die gewissen YouTuber, die super tollen YouTuber, haben es halt groß angepriesen. Und die meisten haben ja schon eine gewisse Community.
Klar.
Und dann kaufen die das und sagen dann, warte mal, du hast es jetzt hier angepriesen, das ist super toll.
Ja.
Es ist resistent gegen das. Und nach 200-300 Kilometern ist es weg.
Ist es weg, ja.
Oder zumindest ist die Leistung so gemindert, dass man das richtig deutlich sieht.
Ja.
Nichts mit schönen Perlen.
Ja. Man muss sich im Umkehrschluss eher fragen, wie der Testsieg zustande kam.
Ja.
Da frage ich mich bei der Autobild nicht.
Ja. Gut, wobei meistens stimmt es ja. Ne? Also wenn du siehst, das gewinnt ein Sonax-Felgenreiniger, ein Tuga-Felgenreiniger, die weit vorn dabei sind, das spiegelt ja auch unsere Erfahrung wieder. Ne? Und auch die Sonax-Sprühversiegelung war extrem weit vorne und das vollkommen zu Recht.
Ja.
Also von daher ist es ja nicht so, dass da Dinge vorne stattfinden, wo du sagst so, hä? Also, oder es hat genau.
Vielleicht haben sie ja das Glück, dass die Anzeigenkunden, die gerade dabei sind, gute Sachen herstellen.
Kann auch sein. Wer weiß.
Aber ich gehe mal davon aus, dass das bei Dr. Wack, dass sie jetzt versuchen, das Produkt auf das Level zu bringen, was es eigentlich sein soll.
Ja,
und das jetzt auch so schnell wahrscheinlich nicht hinkriegen.
Ja.
Oder weiß der Geier, wer da was verbockt hat.
Schräg. Auf jeden Fall, kuriose Sache, haben wir in der Autopflegeszene noch nie gehabt, sowas. Also das ist so eine.
Ja,
so
vor allem, weil es auch durch bekannte YouTuber, also Tester, Produkttester.
Mario macht die Gänsefüße mit den Händen.
Und zwar mehrfach.
Ja, einer von denen wohnt ja
bei mir. Auch in den
relativ Ort. Nicht weit weg.
Okay, alles klar.
Gänsefüßchen.
Und ist
schwierig, ne? Also keine Ahnung. Also
die Autolackerfarm haben sie auch getestet. Die haben die Tests gemacht mit der Chemikalien und es hat echt super funktioniert. Ja. Also entweder.
Ja. Also, ich habe auch keine Ahnung. Also mir ist es ein absolutes Rätsel. Aber das Gros der Leute, die ich kenne, egal ob Foren oder auch Kunden, die persönlich hier waren, die sich auch haben davon, ich nenne es jetzt mal, inspirieren lassen, das zu kaufen, sagen, alles wäre scheiße. Alle. Also ich kenne keinen, der sagt, bei mir performt das richtig geil. Das Zeug ist genauso wie YouTube, wie Testbericht. Nix. Ich kenne keinen.
Ich habe es ja vor allem auch mehrfach auf dem Clio, ne, weil als die Keramik da ein bisschen, der Clio mag anscheinend auch nicht so Keramik, also haltbarkeitsmäßig. Und da habe ich auch gesagt, okay, nimmst du mal Sprühversiegelung. Ja. Also habe ich die Sonax bestellt. Und da habe ich gesagt, nur gut, nimmst du im Vergleich das Dr. Wack.
Ja. Da hast du ja auch direkt einen Vergleich.
Weil ich bin immer so ein Mensch, ich gucke mir das zwar an im Internet, aber wenn ich Bock drauf habe, dann will ich es doch lieber der selber testen.
Okay.
Und meine eigene Meinung bilden. Und nach der ersten, beim ersten Mal habe ich nur die Haube gemacht, halbe. Und nach der ersten Wäsche dachte ich so, okay, naja, nochmal poliert, nochmal neu aufgetragen. Wieder. Dann das ganze Auto, halbe. Ja, wollen wir das Gleiche.
Ja. Krass. Also das finde ich aber dann wichtig, weißt du, dass man diesen eigenen Erfahrungswert hat, um zu sagen, es war nicht nur das Produkt für sich schlecht, weil das kann ja immer mal einen anderen Grund haben. Es kann der Lack sein, es kann zu unfähig sein zum Aufbereiten, der Vollmond war blöd, was weiß ich was. Ne? Aber du hast ja einen 50-50 gemacht zwischen einem Produkt, was offensichtlich sehr gut funktioniert, nämlich die Sonax Keramik, also Sprühversiegelung. Und dann ist es ja eindeutig. Dann kannst du ja nicht mehr sagen, ja, das liegt vielleicht hier am Lack oder so. Das ist sehr unwahrscheinlich zumindest. Ne? Und wie gesagt, das Flächenfeedback ist halt leider auch so. Also, aber gut, mal gucken, vielleicht kommt irgendwann die neue
Version. Aber am Anfang war es ja auch im Forum. Wie, das hält nicht lange. Dann haben sie auch am Anfang gesagt,
ja.
Das glaube ich nicht. Aber dann haben es ja, wie gesagt, einige getestet und sind dann zur selben Meinung gekommen.
Genau. Von also daher eigentlich
so das Fehlprodukt für mich.
Na, okay. Ja gut, das kann man ja immer bei den Podcasts vielleicht so aufs Jahr beziehen, weil ich glaube, so ein All-Time-Favorite gibt es bei mir nur eins und das ist Chemical Guys Lava-Wachs. Das ist Favorite-Fail-Schrottprodukt.
Und wenn wir bei Chemical Guys sind, Black on Black.
Ah ja, stimmt.
Kennst du das aus dieser
Klar.
War das Sprühfall?
Nee, warte mal. Das ist nicht die Politur, oder?
Nee, das ist dieses Kunststoff.
Ach.
Black on Black.
Nee, das kenn ich
wieder nicht. Die Kunststoff so schwarz macht.
Ach, das, nee, das kenn ich. Also
hat,
ich kenn's so
von. Es hat sehr gut funktioniert, bis der erste Regen kam. Da war es weg. Da sah es aus wie vorher.
Ja, okay.
Ja, das war dann, wo ich dann so langsam angefangen habe zu zweifeln, ob diese Marke doch gute Sachen liefert.
Okay. Nee, ich kenne nur das Lava-Wachs. Das ist noch, ist leider verschimmelt mittlerweile hier bei uns. Ich muss
das wegschmeißen. Das ist das Problem bei Flüssigwachsen.
Nee, das ist ja kein Flüssigwachs.
Ja, es ist so cremeförmig.
Ja, so creme war das, so. Ja.
Cremeförmig, ja.
Das war, naja, gut. Aber okay, dann, wenn wir schon bei beliebtesten und unbeliebtesten Dingen sind, gibt es eine Lieblingstätigkeit bei der Autopflege und eine ungeliebte.
Ja, die Lieblings ist Innenraum. Innenraumreinigung ist halt so.
Wäre nur konsequent jetzt.
Es ist meins, mache ich sehr gerne, weil das vorher nachher da auch schon, klar, außen ist es auch vorher nachher, aber es gibt ja Leute, die ihre Innenräume, naja.
Stiefmütterlich behandeln.
Genau. Und eine Arbeit, die ich überhaupt nicht gern mache, man muss ja dazu sagen, ich poliere gerne, aber aufgrund von der Eigenschaft meiner Garage mag ich jetzt zum Beispiel nicht den unteren Bereich zu polieren, weil ich nicht die Möglichkeit habe, das Auto anzuheben.
Ah, okay.
Und dann musste ich ja zwangsläufig bei der Renovierung der Garage, also als ich die komplett geweißt habe, musste wieder ein Regal rein, auf Wunsch meines Vaters. Dann hätte ich Platz gehabt. So habe ich so viel Platz, das ist 40, 50 Zentimeter sein.
Ah, okay.
Und wenn du da unten richtig cutten musst, dann weißt du, was du gemacht hast.
Mhm, absolut. Rangierst du das Auto dann um, damit du wenigstens auf einer Seite jeweils Platz hast?
Oder? Ist schwierig, weil es ist nicht viel Platz nach rechts hängen.
Okay.
Ich nehme zwar, mein Moped steht zwar auf der Innenseite, das nehme ich dann raus, stelle ich woanders hin, da habe ich da ein bisschen mehr Platz, aber da, wo das Regal steht, ist schon sehr eng.
Okay. Ja, verstehe
ich. Und dann halt jeder, also ich weiß nicht, hier bei euch ist ja auch so, Stoßstange vorn polieren, durch die ganzen Kanten, Ecken, Sicken, das ist ja bei dem nicht anders. Da draußen, da ist furchtbar.
Und Materialmix vor allem, ne? Hochglanz, dann hast du hier noch ein bisschen Plexiglas oder beziehungsweise Polycarbonat, dann hast du hier Lack und unlackiert, also das ist dann. Ja, verstehe ich gut. Also das macht für mich mehr als Sinn, oder? Innenraum kannst du zumindest nachvollziehen, Timo, ne?
Das ist ja auch so Innenraum, dass es innen mehr am meisten Spaß macht, definitiv so. Ich kann mich aber auch noch gut erinnern in der Zeit oder an die Zeit, als ich in der Garage damals gearbeitet habe und unten Schwellerbereich. Und ich konnte schon immer rangieren, ne? Aber trotzdem, das ist einfach nervig, wenn du drei unterschiedliche, mal hockst du im Schneidersitz davor, versuchst deine Füße unter den Boden zu kriegen, dann hockst du auf den Knien, was besonders unangenehm ist, und dann liegst du daneben und machst irgendwie einen langen Arm nach hinten. Ja.
Bei mir ist es dann eher so die Embryonalstellung mit
rechts
oder links die Poliermaschine halten.
Ja. Das ist schon sehr unangenehm.
Ja, genau.
Das verstehe ich.
Macht keinen Spaß.
Das stimmt.
Also, so wie ihr es hier habt, wenn es mal irgendwann so ist, würde ich mich freuen.
Ja, ich glaube, mehr geht halt immer. Ne? Das ist ja bei uns nicht anders. Ne? Auch wir würden uns wünschen, wir hätten damals ein bisschen größer geplant, was halt nicht ging, ne? War halt so. Und wir hätten noch nie gedacht, dass die Aufbereitung so stark dann angenommen wird irgendwann. Aber klar, Platz nach oben ist halt immer. Das ist halt einfach so. Aber man kommt halt immer klar, egal ob man es jetzt in deiner Situation ist, man kommt trotzdem klar, wir kommen klar. Und na klar, wenn du eine Halle hast, die fünfmal so groß ist, wo in der Mitte eine Bühne steht, dann okay, dann ja.
Sei denn, du machst ein VW-Muster drauf, dann ist der Platz nach oben nicht mehr da.
Ja, stimmt. Aber manche Sachen sind schon also echt spannend. Ich weiß nicht, ob du den zufällig kennst. Ich glaube, es ist der heißt Gloss Hall. Sagt dir das was? Bei Instagram? Ich glaube, ich hoffe, ich sag's nicht falsch. Ich meine, Gloss Hall ist es, auch eine Fahrzeugaufbereitung. Und der hat jetzt gerade vor kurzem, glaube ich, seine gesamte Halle quasi neu gemacht. Wenn er es ist, dann, wenn er es nicht ist, dann gehen die Credits zu Unrecht an dich. Ansonsten egal. Und auf jeden Fall hat er auch relativ viel von den Pokersachen, ne? Halterung an der Wand und so weiter und so fort. Der hat so viel Platz. Das ist, also ich glaube, der kann quasi gefühlt 10 Halter an die Wand hängen, wo nur die Polierpads drin sind, ja. Und das ist halt schon krass, wenn du so viel Platz hast und überlegen musst, was mache ich denn mit dem verdammten Platz? Ja, also das ist schon krass. Da steht, glaube ich, die Bühne relativ isoliert, also relativ frei und rundherum ist eigentlich erstmal Halle und dann kommt eine Wand. Ich glaube, das ist da gewesen. Also das ist dann auch schon wieder so krass, wo ich mir denke, so jetzt musst du schon überlegen, wie du das machst und wie du deine Arbeit optimierst, damit du nicht irgendwie jedes Mal einen Kilometer laufen musst.
Ich wollte gerade sagen, das wird dann schon wieder unpraktisch, wenn du zu deinem nächsten Pad 10 Meter laufen musst.
Ja. Klar, der hat schon einen Polierwagen.
Wer viel Platz hat, hat auch viel Platz, sinnloses Zeug in die Ecken zu stellen.
Leider richtig.
Ja, ja. Da muss man nämlich auch aufpassen.
Ja, ja.
Ach, da stellen wir mal schnell dahin und dann wird es vergessen.
Das ist der Klassiker. Das haben wir gerade beim Umzug das Problem, weil wir haben so einen kleinen Dachboden in der Wohnung und mit so einer klassischen Holz-Rausklapptreppe da, ne, wo du dann hoch kannst. Und der ist so klein, also so niedrig zumindest, dass du nicht aufrecht stehen kannst, aber er ist relativ breit. Also da passt schon ordentlich was hin, aber es ist halt auch kein Spaß, da was hinzuschaffen. Naja, und das ist halt jetzt schon in den letzten Wochen des Umzugs immer wieder so, was macht man hier mit, lass erstmal auf den Dachboden tun. Meistens gerechtfertigt, wo man sagt, okay, das braucht man nicht oft, aber man braucht es. Aber so 2, 3 Sachen, wo es dann schon die ein oder andere Diskussion gab, wo ich dann eher derjenige bin, der sagt, lass es doch wegschmeißen, das Zeug, da will nie wieder einer ran. Und es ist wieder ein Element, was da rumsteht, wie du es gerade gesagt hast, was du nie wieder anfasst, was aber trotzdem Platz wegnimmt für was vielleicht doch da stehen muss.
Und das ist das, in der Garage standen ja Regale. Mhm. Die habe ich dann extra in den Fahrradschuppen, habe ich den Fahrradschuppen ausgeräumt, habe alles umgeräumt, habe die alten Regale hingestellt, habe alles reingeräumt.
Das war schon.
Es war alles leer. Wir brauchen neue Regale.
Ah.
So, scheiße. Und was liegt denn in den Regalen drin? Alte Schalter, alte Schlauchstellen für die Gartenschläuche. Eine alte Lampe.
Oh, scheiße.
Nur so ein Mist.
Ja.
Aber mein alter Herr lässt sich halt auch nicht sagen.
Mhm.
Ja? Uns sagt er immer, musst du wegschmeißen,
Genau.
Aber selber alles behalten.
Ja, ja. Schmeiß doch weg. Mhm. Und dann guckst du in die Garage zu Hause und denkst so, wie war das nochmal mit dem Wegschmeißen? Das ist, also ich bin auch absolut kein Wegwerffreund. Ne? Also ich bin auch nie so, nein, wirklich nicht. Ich bin auch nicht so erzogen worden. Also wirklich, was ich auch grundsätzlich auch schlimm finde, wenn Leute alles wegschmeißen. So zweimal nur benutzt und dann so, weiß nicht, glaube, brauche ich nicht mehr weg. Das ist auch nicht meine Art. Aber es gibt halt Dinge, wo du sagst, okay, die habe ich jetzt schon zweimal von links nach rechts und nochmal von rechts nach links geräumt. Jetzt brauchst du es echt nicht mehr. Jetzt muss es weg. Mindestens eBay-Kleinanzeigen, wenn du sagst, so bin ich, da gibt es nur 2, 3 Euro für, das ist mir die Arbeitszeit nicht wert dafür, dann haue ich es wirklich weg oder sage, verschenke irgendwo jemanden. Aber immer und ewig aufheben, man könnte es ja irgendwann noch brauchen.
Ich bin ja so ein Alt-für-Neu-Typ.
Alt-für-Neu?
Alt-raus, neu-rein. Immer eins raus,
ach so,
eins rein.
Ach so, also es wird nicht weniger.
Es wird nicht mehr, so rum.
Ach so.
Es wird nicht mehr.
Aber auch nicht weniger dadurch.
Theoretisch wird es auch nicht weniger, es sei denn, man macht dann doch irgendwann nochmal den Großrümpler, aber T-Shirts zum Beispiel, ne?
Mhm.
Also definitiv, wenn ich 2 neue T-Shirts kaufe und ich habe die gewaschen und ich hänge die in den Schrank, gehen 2 alte raus.
Ehrlich?
Oh, immer, okay. Konsequent.
Das schaffe ich nicht.
Bei mir nicht.
Das geht bei mir auch
nicht. Genauso bei Schuhen nicht.
Muss ich so machen.
Aber bei Pflegeprodukten habe ich diesen Sommer habe ich mal ausgemistet. Ich habe dann wieder mal einen Schrank gefunden, da habe ich gesagt, okay, weg.
Ja.
Oder ich habe halt nur angewöhnt, alte Produkte aufzubrauchen und dann neue zu bestellen.
Ja, ja.
Ich hatte es ja mal eine ganze Zeit lang, da habe ich bestellt, weil das wieder toll ist und das wieder toll ist. Aber dann habe ich angefangen auszuleeren, wegzuschmeißen.
Ja.
Und dann, aber das Sortiment ist trotzdem groß genug.
Ja. Haben wir vorhin festgestellt, 30. Bestellung, Hut ab. Das ist schon, ja. Und das ist ja sicherlich nicht die einzige. Hast du einen Pflegeschrank, wo du alles so richtig schön verstaust, oder steht es auch einfach im Regal?
Also im Sommer steht das, wie gesagt, in dem einen Regal steht mein ganzes Pflegezeug. An der Wand habe ich eine Halterung, wo meine drei Poliermaschinen hängen. Mhm. Also auch von Poker Premium, so eine Dreierhalterung. Mhm. Und der Rest, im Winter kommt es in den Keller.
Mhm. Ja, Frost, ja.
Genau. Mhm. Ah, sonst okay. Habe ich jetzt keine, wie gesagt, das Regal, wo alles eigentlich drin steht. Ein bisschen kreuz quer. Also am Anfang ist es immer ordentlich sortiert. Mhm. Nach ein paar Nutzungen liegt da alles Mögliche. Muss man immer suchen.
Ist halt schwierig. Ne?
Aber ich sage immer, nur Dumme halten Ordnung, Genies beherrschen das Chaos.
Ja, stimmt. Das war's für dich, Timo, gell?
Ach, aber so. selbst wenn man richtig Chaos hat, dann muss man erstmal suchen.
Ja, ich weiß. Das ist, es ist aber auch schwer. Also das ist, wir haben ja auch mittlerweile ein halbwegs gutes Ordnungssystem bei uns. Aber im Zuge der Nutzung, ne, ist es halt so. Du greifst mal hier rein, brauchst die Politur, dann steht die im Weg, dann räumst du die zur Seite. Und klar, du müsstest konsequent jedes Mal dann wieder alles retour machen. Das machst du halt nicht. Es ist halt so, ja, weil es entweder nicht in den Workflow reinpasst oder halt danach sagst, ey, ich bin jetzt eh schon 10 Stunden am Auto gewesen, jetzt langt's mal für heute und dann, naja, morgen vielleicht und jo, aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist halt, aber darum ist es umso geiler, so bin ich ja eher eingestellt, wenn man mal sagt, jetzt habe ich hier, wie habe ich immer gesagt, die Hessen sagen, ich kriege einen Rappel, wenn du mal so einen richtigen Rappel hast, dass du sagst, jetzt machst du es mal, dann feiere ich das total. Ja, dann sage ich, wie geil das jetzt aussieht, so ein Regal, so richtig akkurat beschriftet, du weißt, wo was steht, du hast ein Fach für das, dann finde ich es richtig geil. Das ist zwar jetzt nicht so oft, aber wenn, dann ist es so.
Hätte ich den Platz, würde ich es auch so machen, ja, weil Ordnung ist schon, es ist schon okay, wenn du dann schnell Zugriff hast und du weißt, okay, das liegt da und da, aber manchmal, wie gesagt, ich habe nur das eine Regal.
Klar.
Ja. Das ist so ein Lastenregal. Mhm. Da musst du das halt alles ein bisschen kreuz und quer stellen, dass du alles reinkriegst. Ja. Und ein Teil steht noch bei meiner Mutter in der Waschküche, in einem Schrank. Ja, aber dann, warte mal, wo liegt das jetzt?
Ja, genau.
Dann kannst du dann los.
Das ist der Klassiker dann. Das ist, scheiße, steht im anderen. Ja, okay. Aber gut, das ist, ich glaube, es ist überall das Gleiche. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der so akkurat dauerhaft Ordnung hält und sagt, das ist immer perfekt.
Also das, ja, bei mir auch nicht gerade.
Glaube ich auch.
Das kurz ist, vor Umzug.
Ja, das wäre jetzt auch schlimm, wenn du sagst, bei mir zu Hause ist das alles in Ordnung. Ich sage, guck mal darüber.
Ja, wie gesagt.
So, jetzt müsste ich mal eine Frage stellen, wa? Ja, ganz gut. Ich habe mir ja im Vorfeld auch Gedanken gemacht, was frage ich? Aber ich habe eine Frage. Was würdet ihr euch beide von der Autoindustrie wünschen, was sie besser machen müssten, damit euer Leben einfacher ist, was das Detailing angeht?
Puh, das wäre fast eher eine Frage an dich, Timo.
Ja. Weil ich da drüben arbeite. Weil
du mehr mit den Autos arbeitest, ja. Das ist echt eine verdammt gute Frage, muss ich sagen. Also das
Schweigen im Walde, ne?
Gut, also ich wäre jetzt eigentlich, also wenn du Autoindustrie weitreichend erfasst und die Autohändler mit ins Boot nimmst, dann wäre ich bei dem Thema, was wir vorhin hatten, dass die Autos besser ausgeliefert werden. Das hat zwar einerseits einen Negativaspekt, dass wir weniger zu polieren haben und somit in Anführungszeichen noch weniger umsetzen, weil wir dem Kunden sagen, wir müssen gar nichts an deinem Kasten machen, aber es würde uns das Leben leichter machen in der Erklärung, weil wir haben halt echt oft die Situation, dass die Leute mit einem Neuwagen kommen und wirklich unbedarfte Kunden sind und sagen, hä, den habe ich doch gerade vom Händler geholt, was müssten die jetzt da polieren? Ja, gucken Sie mal hier, das ist leider nicht so geil, was Sie da ausgeliefert bekommen haben, und das ist für uns das größere Problem, weil der Kunde erstmal zu Recht sagt, das kann doch gar nicht sein. Wieso denn? Ja, der ist neu. Ja. Es ist ja heute noch die landläufige Antwort, wenn die Leute gefragt werden von uns, ist es ein Neuwagen oder ist der gebraucht? Nee, der ist neu. Wie alt ist denn der? Ja, der ist jetzt keine 3 Jahre alt. Okay, ja, also doch nicht neu. Ja, und da hast du es ja schon schwer, in der Erklärung den Leuten mitzuteilen, dass das kein Neuwagen ist und dass wir da polieren müssten. Viel schlimmer ist es da, wenn Leute mit einem nagelneuen Auto, und wir haben das echt regelmäßig, die holen ihn vom Händler und fahren ihn hierher. Wir machen die Lampen an und sagen, Neuwagenversiegelung ohne Polieren, nee.
Was ich mit der Frage eigentlich auch meinte, was würdet ihr euch wünschen, was die Autoindustrie in der Produktion?
Also doch so, eher Produktion.
Ja, das, die Antwort war super, keine Frage. Aber was würdet ihr euch wünschen, zum Beispiel einheitlicher Lackhärte?
Zwei Dinge.
Hä? Zwei Dinge, sagt
er. Zwei Dinge würde ich mir wünschen. Kein Klavierlack im Außenbereich mehr. Das ist ungefähr die Geißel der Detailer und hat da genauso wenig was verloren wie in den 90ern der Softlack im Innenraum.
Oh ja.
Ja, genau die gleiche Seuche. weil die Hersteller offensichtlich nicht damit gerechnet haben, dass so ein Golf 4 vielleicht auch mal 10 Jahre hält und nicht nach 3 Jahren auf den Schrott gefahren wird, wenn nämlich der Softlack anfängt, sich aufzulösen. Und was ich absolut nicht verstehen kann, das mag sein, dass das jetzt für einen Detailer gar nicht so ein großes Thema ist, für mich aber schon, dass die Gasdruckfeder für die Motorraumklappe wegrationalisiert wurde im Laufe der letzten Jahre.
Hat aber, glaube ich, viel mit Fußgängerschutz zu tun. Echt? Und Einsparung.
Das sind die Fußgängerschutz?
Ja, ich glaube, ich habe es mal gehört, dass ich meine, primär wird es Einsparung sein, aber mal ganz, also ich habe das am Anfang auch gesagt, warum lassen die das weg, aber wie oft machst du den Haube auf?
Sehr oft. Bei jeder Wäsche.
Also bei jeder Wäsche.
Ich muss aus Detailer-Sicht, ne? Also ja, muss er den Innenraum trocken machen vom Motorraum. Also die ganzen angrenzenden Bereiche, Kunststoff, Windabweiser und vorderer Bereich und so. Jede Wäsche mache ich meine Motorhaube auf.
Okay.
So, beim Volvo, zack, aufgemacht, eben einmal entriegelt, hochgeschoben, fertig. Der beim Kia, noch. Ey, zwei Hände reichen nicht aus, um diese scheißdreckschwere Eisenhaube. Hast du auch
keine bei dir?
Nee.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt nur so ein VW-Ding, weil ich war letztens echt schockiert, wo der neue Golf bei uns war und er hatte das nicht mehr. Dachte, was?
Kia hat das auch nicht.
Also auch nicht, okay.
Nee, und da sparen sie dann schon und die Haube ist kackschwer und jedes neue Auto und die Hauben werden immer noch größer und nur wenige, ein paar, klar, sicher, Premium-Bereich und so, machen Aluhauben oder was weiß ich, Kunststoff. Aber heb mal so eine, was weiß ich, BMW 3er Motorhaube, ja. Die haben wahrscheinlich noch Gasdruckfedern, aber ich finde, die Dinger sind halt auch echt schwer geworden. Die werden immer größer, immer breiter. Und so ein Ding hebst du nicht mal eben hoch und dann fischst du immer nach diesem blöden Pinöppel, wo ich dachte, das ist ein Relikt aus den 50ern. Ja, ich echt gedacht habe, das brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr, diesen komischen Aufsteller da, der sich dann alleine aufgrund dessen, weil die Motorhauben so groß werden, so schwer werden, dann schon durchbiegt, wenn du den dann hingestellt hast. Finde ich, da draußen steht ein Mercedes, ein W124, den hat es von 85 bis 96, 97 rumgegeben, je nachdem welches Modell. Der hatte 85 schon Federn.
Aber Mercedes war in der Hinsicht schon immer innovativ. Mhm. Das, ja. Wenn du jetzt so rückblickend, was es bei Mercedes schon alles gab, wo die anderen noch davon geträumt haben, das ist schon.
Mhm. Das stimmt schon, Mercedes, BMW waren da schon immer ziemlich Vorreiter, das stimmt schon. Ne? Also wenn ich noch ein Thema hätte, eigentlich definitiv wäre es Tacho-Display. Also ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile, ich bin da nicht so ganz im Thema drin mit diesen Volldigitalen, ob das immer noch ein Thema ist, aber früher diese Klassiker Polycarbonat-Geschichten, einmal mit dem weißen Tuch der Welt gewischt und das Ding verkratzt bis Bagdad. Furchtbar, absolut furchtbar. Und das ist, und weil wir auch keine Lösung haben, ne? Also, na klar, ich kann sagen, ja klar, Mario, bau doch einen Tacho aus. Da sagst du, für mich kein Problem. Ja, Lieschen Müller sagt aber, okay, ich lass sein. So, und das heißt, du auf immer und ewig hast du einen beschissen aussehenden Tacho und immer wieder willst du es ja auch sauber machen, außer dass du Leuten sagst, versuch's mal mit Druckluft oder vielleicht vorsichtig mit dem Swiffer oder so. Dieses Material ist wie Klavierlack. Einmal angeguckt, schief und das Ding ist verkratzt. Warum gibt es da keine Alternative? Das ist, also wie gesagt, voll digital, weiß ich nicht, ob das ein Thema überhaupt noch ist dann. Aber bisher, wenn die
Klasse. Natürlich, das sind dann Display-Oberflächen, je nachdem, welchen Hersteller du hast, ist es. Kann es Glas sein oder ist es tatsächlich so eine Kunststoff-TFT-Oberfläche halt?
Aber
oder?
Das ist wie alles eine Frage der Kosten. Klar kannst du das so bauen, dass da nichts passiert, aber die Hersteller feilschen ja da um Centbeträge.
Ja.
Auf die Masse gesehen ist es ja dann so viel Einsparung.
Na klar.
Deshalb hast du ja, ne, beste Beispiel, der ID3, den wir bauen, das Kunststoff innen drin, darfst du nicht mal angucken, schief. Da ist der Kratzer drin.
Ja.
Ganz furchtbar. Ja. Wenn du den montierst, denkst du dir, oh Gott, musst extrem aufpassen.
Oha.
Okay.
Ja, klar, meistens geht es aufs Geld zurück, aber bei denen weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil es gibt es halt schon, seitdem ich Autos habe, ist es halt dieses beschissene Material. Es würde uns halt in dem Moment das Leben leichter machen, gerade in der Beratung halt auch, ne, wenn Leute sagen, oh, was mache ich denn da? Und du kannst den Leuten eigentlich keine praktikable Lösung bieten. Das geht nicht. Weil, wie gesagt, ausbauen zum Polieren können die meisten nicht. Also ich wüsste nicht wie und ich wüsste auch nicht, was ich damit kaputt machen kann alles. Also ich würde mich nicht dran trauen.
Alles.
Ne? Da hatte ich mich schon. Ne?
Ja, bei den meisten Herstellern, wenn du wieder nicht vorsichtig arbeitest, sondern nicht, weil du weißt ja auch nicht, wo ist ein Clip, wo ist eine Klammer, wo muss ich drücken, wo kann ich ziehen.
Exakt.
Wie schnell ist es kaputt?
Genau.
Ja, und dann stehst du da. Richtig. Einmal neue Tacho-Einheit bitte. Danke.
Juhu.
Werden eigentlich für die Werkstätten, gerade Innenraum und Demontage und so, werden da Leitfäden erstellt, tatsächlich, wo sitzen die Clips, wo muss ich ziehen, wo muss ich drücken?
Ich weiß nicht, wie es bei Volkswagen ist, aber rein theoretisch gibt es immer Leitfaden, wie man was ausbaut.
Ja.
Und es gibt natürlich auch YouTuber, die da sogar richtige Tutorials draus machen, wie baue ich was aus. Gibt es im Golf 7-Bereich viele.
Das stimmt schon, da gibt es schon viel, viel Infos drüber. Ne? Aber trotzdem, dem Otto Normalo kannst du das halt gerade beim Tacho jetzt nicht zumuten, das geht nicht. Und dann hast du das Problem, Polymer und Tacho im eingebauten Zustand. Selbst mit Hilfsmitteln, selbst mit Mini-Polieren und so weiter, ist es schon grenzwertig zu machen und du hast immer Sauerei da drin, da spritzt Politur, dann läuft dir das in irgendeine Ritze rein, was weiß ich was. Also das ist auch so Material, das würde ich mir wegwünschen. Das ist vielleicht durch die Volldigital-Geschichte ändert sich.
Ja, ich glaube, über kurz oder lang hast du keine Polycarbonat-Tachoscheiben mehr, weil das alles volldigital wird und weil du dann irgendeine Display-Oberfläche hast. Ja. Also ich denke, das wird irgendwann alles Glas
also werden. Also der Golf hat auch Active-Info-Display, also Digital-Tacho. Und da gehe ich halt hier mit dem Microfiber Madness Dusting Demon hier ganz vorsichtig drüber. Also ich drücke da auch nicht auf und dann wische ich ja mit Staub.
Ja.
Und das Multimedia-Einheit, da kannst du drauf rumwischen.
Genau,
da
passiert nichts. Genau, das ist kein Thema eigentlich. Ne? Aber
da habe ich eine Schutzfolie drüber.
Noch?
Nee. Also ich habe, das meinst du. Die Originale habe ich abgezogen, das war ja wirklich nur eine Folie.
Ja.
Ich habe aber wirklich wie beim Handy auch ein Panzerglas drauf gemacht auf die auf die Navi-Einheit.
Ja, da sind viele Nägel an diesem rasierten Kopf.
Ich sehe es.
Ja. Manche so gucken raus.
Aber wie gesagt, auch im Innenraum, wenn du einen ordentlichen Reiniger hast, ich nehme ja gerne den von Jay Leno, den Interior Detailer, und dann immer vorsichtig drüber streichen, nachwischen. Also ich habe es jetzt, gut, ich habe noch nicht mit der Lampe geleuchtet, aber so optisch sieht mein Klavierlack im Innenraum echt gut aus.
Mhm. Ich glaube, das ist auch genau der Unterschied, ne? Dass man, wenn man sich kümmert, ihn, ich sag mal, in vordergründiger Sicht gut hält. Wie du schon sagst, die Lampe wollte ich bei meinem auch nicht rausholen. Das wird nicht gut aussehen. Aber es ist trotzdem ein Riesenunterschied zu Leuten, die sagen, ist halt Material wie jedes andere und wisch mit allem drüber, was sie haben. Das geht böse aus. Und das siehst du auch im Nicht-Lichtzustand, wie scheiße so ein Material dann aussieht. Also von daher, aber das wären so die, so kann ich das sagen. Das wäre mein Part. Bitte, Autoindustrie.
Vielleicht hören sie ja zu.
Ja, oder der Mario gibt das mal so unterschwellig weiter. So. Das ist so.
Ich würde gerne mal wissen, wer auf die Idee gekommen ist mit dem scheiß Klavierlack. Also wer ist auf die Idee gekommen, Klavierlack außen ans Auto zu machen?
Gut, da geht es ja nur um Design.
Das ist reines Design.
Und Design ist schön. Also ich finde es schön.
Wenn man aber jetzt, ich kam ja aus der Golfszene, da gibt es ja den Clubsport. Der hat ja keine, der hat ja Kunststoff, ganz normal. Da regen sich die Leute echt auf, warum ist das nicht lackiert?
Ja, ich weiß.
Klar. Du sagst aber, da macht er eine ordentliche Kunststoffpflege drauf, dann sieht das auch gut aus.
Ich finde vor allen Dingen, das sieht sportlicher aus. Also ich finde tatsächlich dieses, also gerade im Heckdiffusor-Bereich, ich finde, es sieht sportlicher aus, wenn ich da einen schönen gepflegten Kunststoff habe, als wenn da Klavierlack draußen.
Ich habe bei meinem GTI, den ich davor hatte, habe ich lackieren lassen.
Ja?
Ja.
Weil ich das schöner fand.
Ich finde es auch schön. Ich finde es persönlich optisch schöner, aber aus Detailer-Sicht oder als Aufbereiter-Sicht ist es ein Graus.
Ja, genau. Ganz einfach. Genau so wird es aussehen. Ja. Das ist also von daher verstehe ich die Intention schon, weil die wenigsten Leute eben diese Detailer-Vögel sind wie wir, die sagen, egal, Klavierlack, fertig.
Dann sollen sie den Schritt gehen und dann sollen sie sagen, Kunststoff bei den Wald- und Wiesen-GTIs und dann lege ich halt nochmal einen 100er drauf.
Und mach dein
und dann
Blackout-Package, wie auch immer.
Ja. Dann mache ich Carbon dahin.
Oder Carbon, ja.
Ja, es ist halt immer die Frage, ob das dann der Automobilhersteller anbieten möchte. Mhm. Es gab mal bei, ich weiß nicht, wann das war, 2016, da haben sie bei Volkswagen, glaube ich, mal eine Offensive gemacht, da gab es für Lenkräder, ich glaube, über 50 verschiedene Farbtöne von den Nähten.
Mhm. Ah ja, stimmt.
Weil da jede Abteilung sagt, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und da war das so unübersichtlich, da gab es alles Mögliche mit Nuancen von Farbunterschieden, wo die gesagt haben, das sieht kein Mensch.
Ja.
Das haben sie dann irgendwann nochmal rationalisiert und weggestrichen.
Na, mal gucken, was passiert in der Zukunft. Vielleicht gibt es ein neues Material, was uns den Schweiß auf die Stirn treibt. Das,
das wird es mit Sicherheit geben.
Aber war eine gute Frage. Das war. Hast du noch eine?
Leider nein.
Das macht nichts.
Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, aber ich sag, das meiste wurde schon gefragt.
Ja.
Und ich bin halt nicht der Freund, das alles doppelt zu fragen.
Alles gut. Eigentlich ist es ja auch unser Part zu fragen. Ich finde es aber geil, dass es mittlerweile sich so einläuft, dass die Leute sagen, ich habe auch Fragen an euch. Also ich finde es ja cool und das war eine tolle Frage. Also ich fand es sehr, sehr abwechslungsreich. Und man sieht ja, man kann einige Minuten drüber reden. Also dann war es auch eine gute Frage. Also von daher sehr cool.
Ja, manchmal, gerade wenn du gezwungen bist, dir Fragen auszudenken. Das ist immer schwierig. Ja. Klar, im Nachhinein wird auf der Heimfahrt wird mir sicherlich einfach nach, jetzt mal das hättest du noch fragen können, ja. Das hättest du noch fragen können. Aber
ist das denn Thema auch bei euch in der Produktion? Also gibt es da Gespräche drüber, dass beispielsweise diese Softlack-Geschichten in den 90ern, dass das ein Verbrechen an der Menschheit war? Oder
es gibt
sowas nicht besprochen?
Man muss ja mal dazu sagen, in der Manufaktur arbeiten halt Leute, die einen handwerklichen Beruf erlernt haben. Mhm. Handwerklich heißt nicht, du musst Kfz-Mechaniker sein. Da arbeiten noch welche, die sind, wie ich immer schön sage, Gas, Wasser, Scheiße. Mhm. Oder wir hatten noch Zimmermänner, die dort arbeiten. Und denen ist das relativ wurscht. Ja?
Ah, okay. Und
die haben auch manchmal, auf Deutsch gesagt, eine beschissene Einstellung, wie sie das Auto zusammenbauen. Mhm. Ich baue mein Auto immer so zusammen, dass ich alles, was ich baue oder einbaue, so baue, als wäre es mein eigenes Fahrzeug. Mhm, weil gut. Ich will ja auch, dass mein Auto, wenn ich eins bestelle, vernünftig gebaut wird. Mhm. Und so baue ich die Fahrzeuge. Sicherlich habe ich auch mal einen Tag, wo es nicht gut läuft. Ja, das passiert, aber das ist so meine Ansichtssache.
Kann man ein Auto bei dir bestellen?
Leider nein. Aber alle Bereiche kann ich nicht, aber wie gesagt, da, wo ich arbeite, ist es halt immer das.
Hast du da eine Chance, darauf einzuwirken, dass du sagst, okay, du siehst vielleicht mal einen, der ob bewusst oder unbewusst mit so einer, ich sag mal, Larifari-Einstellung rangeht, wo du sagst, hier, den nehme ich mir mal zur Brust und sag, hier, pass mal auf,
ja,
wenn du mal ein Auto bestellst, würdest du auch das Geiles und also hast du da einen gewissen Einfluss und würdest du sagen, dass Leute dabei sind, die auch sagen, eigentlich hast du recht,
ich hatte wirklich, hast du nicht mal vielleicht vor einem Vierteljahr, auch einen Arbeitskollegen, der hat das auch so, naja, Mir ist egal, was da rauskommt, ich mache das jetzt einfach. Dann habe ich denen auch dann, genau was ich euch gerade erzählt habe, habe ich denen meinen Standpunkt erklärt und hat dann wirklich im Nachhinein gesagt, ja, du hast recht. Ja. Okay. Ob er es dann umsetzt,
okay.
Das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber er hat auch gesagt, ja, das ist eine richtig gute Einstellung.
Meine, vielleicht
das ist ja überall im Leben so.
Klar,
natürlich. Sei es der Handwerker, der kommt, der deine Fliesen verlegt oder du willst ja, dass es ordentlich ist, weil du...
Ja. Das ist ja genau, was ich die Woche im anderen Podcast erzählt habe, der jetzt am Sonntag kommt oder kam.
Gekommen sein wird.
Das erzähle ich dann nochmal, aber wir hatten einen Maler da gehabt, die Tapete gemacht haben bei uns. Ganz kurze Variante ist, ich musste die alte Tapete runterkratzen. Die war mit irgendeinem Industriekleber festgemacht für die Ewigkeit. Kannst dir vorstellen, wie die Tapete darunter aussah, die Wand. Völlig zerstört, alles wie ein Bombeneinschlag. Und ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe mit meiner alten Festool Rotex habe ich dann die Wand geschliffen, habe Tiefengrund rein und so weiter und so fort. Und der Junior von dieser Firma, der war vorher zur Begutachtung schon mal da und hat mir diese Tipps gegeben und gesagt, hier, das geht dann schon, das passt dann, kriegen wir eine Tapete drüber. Tapete hat ziemlich viel, sieht auch aus wie so eine halb abgerissene Tapete im Prinzip von der Optik. Und naja, und ich war fertig mit allem und auch fertig mit mir selbst, ja, weil das ist jetzt auch nicht so mein Metier, aber ich habe halt geschuftet hier, wie blöd. Und dann kommt er abends nochmal vorbei, vor dem Tag der Tapezierung, kommt ins Zimmer rein und guckt sich das an und ich höre nur so, oh. Und ich stehe dran so, what? Ich dachte, es wird besser. Ja, okay, egal, das lassen wir außen vor. Naja, dann habe ich so gesagt, ja, und was machen wir jetzt? Sagt er, also wenn ich meinem Vater das zeige, der sagt, das macht er nicht. Da tapeziert er nicht drüber. Und dann, ja, sie haben es dann doch gemacht. Das ist perfekt. Ich kann nur sagen, es ist wirklich perfekt. Jetzt auch Tage später, wenn egal zu welcher Tageszeit das Licht reinscheint, die Tapete ist absolut perfekt. Sagt jeder, der es gesehen hat, sagt, da ist nichts zu sehen. Was ich sagen will, ist nur, gleiches Thema. Ne? Wenn du so eine Einstellung an den Tag legst mit diesem Perfektionismus, dann kann das halt auch mal abfärben auf andere. Ne? Und bei ihm hat es auch auf seinen Sohn abgefärbt. Und im Endeffekt ist es aber trotzdem so, dass ich das gut finde, dass dieser Perfektionismus besteht. Und das habe ich bei denen auch gesagt. Ich habe auch gesagt, wie wichtig ich das finde, wie bei uns. Der Porsche geht raus und du sagst, oh, da ist so eine kleine Wolke, das muss weg. Du würdest als Besitzer sagen, hä, wovon redest du da bitte? Ja, nein, behalte dir diesen Perfektionismus bei, auch wenn er nur für dich und deinen Bereich gilt. Aber es ist Gold wert. Es ist absolut Gold wert. Wenn es nachher viel geiler wird und die anderen Leute sagen, du hast so eine Meise, ja, da war doch gar nichts, dann ist es umso besser. Aber trotzdem zu sagen, ach, das geht schon, das ist scheiße. Das finde ich immer scheiße. Dann lieber dreimal gewarnt und gesagt, hier, ich mache es lieber zweimal korrekt, als wenn man mit so einer Larifari-Einstellung rangeht, sagt, das ist mir egal.
Hatte ich ja persönlich auch. Ich hatte von einem Freund so einen Golf 6R in Rising Blue, die bekannte Golffarbe, da aufbereitet, eine Keramik drauf gemacht und dann gab es ja mal von Nanolex dieses Hybrid Wax.
Ja,
stimmt. Das wollte ich so als Opferschicht noch oben drauf machen. Mhm. In der Garage drauf gemacht, in die Sonne gestellt. Überall schlieren. Mhm. Ist so scheiße.
Mhm.
So.
Ich weiß, was kommt.
Gewischt, egal, rechts, links. Hast du mal gesehen, es hat sich immer wieder geändert. Habe ich dann einen IBA rausgeholt, habe es abgewischt. Außer die Haube habe ich gelassen. Mhm. Mein Kumpel kam um die Ecke, war stolz wie Bolle, wie sein Auto aussieht. Mhm. Ich sage, guck mal auf der Haube, siehst du was? Nö. Hm. Ich sage, guck mal genau hin. Hm. Nee, ich sehe da nichts. Ich sage, oh, pass auf, ich nehme einen Lappen, so. Ja, jetzt, wo du es sagst, ja. Ich sage, das können wir so nicht lassen. So kriegst du das Auto nicht. Habe ich es entfernt. Er war glücklich.
Ja, genau. Aber genau, das ist genau das Ding. Genau so. Ne? Weil der hätte es wahrscheinlich nie gesehen. Wenn du nichts gesagt hättest, der
hätte es. Ich gehe mal davon aus, ich meine, ich mache das hobbymäßig. Mhm. Ich habe ja wirklich auch viele Anfragen von anderen. Kannst du mal? Ich gehe mal mit der Prämisse rein, der fährt durch die Gegend und fragt, wo warst denn du?
Genau.
Ja, bei dem und dem. Ja, das ist gut. Und selbst für Kleinigkeiten, wo du wirklich sagst, er ist völlig bekloppt.
Ja.
Ja, aber ich mache das halt so, dass es für mich akzeptabel und perfekt ist. So, wie ich mein eigenes Auto machen würde.
Ja. Und das ist genau das Ding einfach. Ne? Das meine ich damit. Genau diesen Perfektionismus eben. Wenn man am Ende sagt, hier, der Kunde ist mit mir im Grün, dass es okay wird, wie jetzt mit der Tapete als Beispiel, ne, und er sagt, das wird schon, dann alles klar. Ne? Aber trotzdem diesen Perfektionismus zu haben, direkt erstmal zu sagen, das machen wir lieber weg oder das wird so nichts, finde ich immer besser, als einfach mal so aus dem Handgelenk sagen, naja, wird er eh nicht sehen. Das ist so,
weil der Kunde vorhin wollte es nicht sehen.
Was denn?
Ich habe ihm gesagt, es sind noch ein paar Dinger drin und es sind so ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Kann ich dir gleich zeigen oder möchtest du lieber nicht sehen? Nee, lieber nicht.
Ach so, er wollte es gar er wollte es aktiv
nicht sehen. Er wollte nicht drauf hingedeutet
werden. Okay. Ja, aber das, was du gerade sagtest, Mario, ist genau so ein Ding, was wir schon mal hatten und wo wir mittlerweile eine andere Einstellung zu haben. Wir haben irgendwann mal einen Kunden gehabt, der so einen alten, verranzten Porsche gekauft hat. Nicht allzu alt war der gar nicht, gell? Das war ein Boxer, glaube ich. Ne? Mhm,
ja.
Egal, die Kundenstory ein bisschen komisch. Kunde ist König, so ist es halt manchmal. Wollte im Prinzip nur eine Amigo-Runde haben, ne? Und dann irgendwie ein Wachs drauf auf das Ding. Das Ding war völlig zerschossen. Irgendein Import aus, keine Ahnung, irgendeinem südlichen Land. Und egal, also das Ding war wirklich ein Eimer, der wirklich schlimm aussah. Und wir haben dann gesagt, kommen Sie mal her, das bringt nichts, was wir da machen. Wir geben mal Amigo drüber, der kriegt ein bisschen Glanz, aber das Auto bleibt in der Substanz scheiße. Bitte mal vorbeikommen, Sie müssen eine Entscheidung treffen. Dann kam der her, hat sich das angeguckt. Und wir haben gesagt, wir brauchen, ich sage jetzt mal, 150 Euro mehr und dann polieren wir den einstufig und dann wird der richtig geil. Wir haben ihm mal einen Testspot gemacht, das wird so und das ist das, wie wir es vereinbart haben. Nee, ich glaube, das passt schon so.
War sogar noch mit Frau da.
Mit Frau da, die hat es auch noch mit begutachtet und die hat noch mehr gesagt, nee. So, in vom Lied ist aber, dass wir dann auch danach gesagt haben, genau das, was du gerade beschrieben hast, passiert unter Umständen. Der fährt nach Hause, das haben wir dem sogar gesagt. Wir haben gesagt, wissen Sie, was unser Problem ist? Die fahren jetzt nach Hause, ihr Nachbar kommt und sagt, oh, was ist mit deinem Auto? Ja, habe ich hier bei Autopflege 24 gehabt. Aha, na, das sind aber ganz schön Kratzer drin hier, was ist denn da los? Ob der sich die Blöße gibt und sagt, ja, ich wollte sparen. Vielleicht sagt er, ach so, vielleicht stellt er uns noch blöd hin, so nach dem Motto, von wegen bloß nicht hören lassen, dass ich das Geld sparen wollte oder so. Eigentlich kannst du so einen Job nicht annehmen. Eigentlich musst du sagen, sorry, das ist zu wenig. Die Außendarstellung wird nicht gut, weil das Ding hat kein Schild um, wo steht, ich wollte das so. Schwierig. Also genau wie du sagst, das ist deine Visitenkarte und draußen stehen Leute, die sagen, das ist aber nicht so geil, was du da gemacht hast. Und deshalb.
Das ist das Problem an der ganzen Geschichte.
Ja. Also deshalb immer, finde ich eine tolle Einstellung in der Produktion. Also das, ich hoffe, das hören ein paar Leute und können sich da mal eine Scheibe von abschneiden. Also unabhängig, ob
es. Ja, wie gesagt, es klappt nicht immer. Es gibt auch schlechte Tage. Ich habe auch schon mal richtige Kratzer in so eine Federntür reingehauen. Da ist mir dieses, beim Federn hast du diese B-Blenden. Ist ja wie beim Golf, sind die dran gesteckt mit Klipse. Mhm. Beim Federn musstest du die einstellen richtig. Ne?
Ah.
Da hast du dann so ein Biegeisen gehabt, da musst du hast hinten an der äußeren Kante hast du so einen Steg gehabt, den konnte man biegen.
Ja.
Und damit konntest du die Schuppigkeit, also die so dass das keine Windgeräusche erzeugt, musste die vordere immer über der hinteren stehen oder parallel. Und dann hast du das mit so einem Biegeisen, hast das eingestellt, das ist mir aus der Hand gefallen, schön die Tür runter. Da war mal ein riesengroßer Kratzer
in der Tür. So, das habe ich dann doch noch eine letzte Frage dazu und dann machen wir unser Quickfire zum Schluss. Aber das interessiert mich jetzt trotzdem, weil du es jetzt so angesprochen hast. Was passiert denn dann? Ist es halt einfach ein Kollateralschaden oder wird es dann gelistet, wo es heißt, oh, der Mario diesen Monat schon 3 Türen?
Nee.
Also ist es halt einfach
Eintrag wichtig ist, genau. Wichtig ist in der Produktion, wenn du einen Schaden machst, entweder Bescheid geben oder halt in das Daten, die Dinger, die wir haben, eintragen.
Mhm.
Alles, was nicht eingetragen ist und im Nachhinein gefunden, das ist schlimmer.
Ah, okay.
Weil da geht dann immer auf den, weil die wissen ja, okay, der Bereich ist zuletzt da dran gewesen und dann kriegst du da auf den Sack.
Ah, okay.
Es reißt ja keiner Kopf ab, aber es ist halt besser, man schreibt es ein, als dass man es vertuschen will.
Also es hat in dem Sinn keine, ich meine, ist ja eh passiert, ist ja höhere Gewalt, keine Frage, also da kommt ja keiner mit der Route oder so, ne? Oder kriegst Gehaltsabzug, ist auch klar. Aber also es gibt jetzt auch nichts, wo man sagt, oh, da kommt über nächsten Monat mal der Vorgesetzte und sagt, also Mario, ganz ehrlich, da sind jetzt schon 5 Türen gewesen. Das könnte schon sein.
Das kommt dann schon. Also wenn man permanent größere Schäden macht, dann kommt dann schon mal derjenige rum und sagt, warum? Was ist los? Ja, das kommt schon, aber sonst.
Aber es ist eigentlich auch ganz gut, ne? Wenn das so läuft und man weiß, okay, Scheiße passiert, ne? Aber ich kann es eintragen und dann ist das Ding
safe. Im Innenraum ist es relativ, wenn du zum Beispiel jetzt das Darmbein, also das Darmbein, das sind die hintere C-Säulenabdeckung, die innen drin ist. An der, na, nennt sich bei uns Darmbein, okay. Wo die Rücksitzbank dran ist. Wenn du das halt kaputt machst, weil da ein Kratzer drin ist, dann baust du es schnell aus und holst du dir erstmal vom hintergehenden Fahrzeug, wenn es das gleiche ist, das baust das ein und bestellst dir dann über, also bei uns ist der sogenannte Schuppenläufer, den rufst du an, sagst, ich brauche das Ersatzteil mit der an der Nummer und der bringt es dir hoch und baust es beim nächsten
Mal ein. Ah, geil, okay.
Weil meistens ist, wenn man was kaputt macht und es wird erst später getauscht, ist da sehr viel Arbeit mit verbunden.
Ja, na klar.
Ja, und wenn du es gleich beheben kannst, weil wir haben ja nicht, du darfst dir das nicht so vorstellen, dass an jedem Auto einer steht. Mhm. Wir haben auch zwischen den Fahrzeugen mal 2, 3 Autos frei. So ist das so ein bisschen getaktet, dass das sich alles ein bisschen verläuft. Und du kannst so immer die Möglichkeit, das gleich zu tauschen. Und
okay.
Das ist dann im Nachgang nicht so schwierig ist.
Siehst mal, das ist halt, wir hätten den ganzen Podcast nur darüber machen können. Absolut. Ich finde es total spannend. Also ich finde es echt, darum finde ich das so geil, was Kundenpodcast generell betrifft, dass jeder aus einem anderen Bereich kommt. Jeder hat für sich, egal ob es ein Hobby ist, ein Beruf ist oder sowas, ich finde es sau spannend. Also ohne Scheiß, das ist jetzt kein dummes Gelaber, wo ich sage, ja, muss jetzt Mario Honig ums Maul schmieren, sondern ich finde es auch hier Tatortreiniger. Ne? Klar. Das war auch, hast du ja gehört, den Podcast. Ne?
Den habe ich noch nicht gehört.
Oh.
Den muss ich noch hören. Das ist einer, den ich wirklich noch nicht aufgrund von Zeit,
okay,
muss ich noch hören.
Also das ist halt auch echt sowas, wo du wirklich, klar, das gibt 1, 2 Leute, die gesagt haben, nee, hat mir nicht gefallen, ist ja auch legitim. Gibt auch Leute, die sagen, mit dem kommen sie nicht klar, mit der Art und Weise. Ne? Gab es 1, 2, ist ja auch, wie gesagt, völlig okay. Aber wir beide haben nachher echt gesagt so, krasser Typ.
Ja, das war auch der Podcast, wo wir am stillsten waren.
Ja, so. Genau. Also wirklich, wo wir gesagt haben, lass ihn einfach reden. Das ist einfach so spannend, ja, und so interessant, was der erzählt. Aber auch wieder ganz andere Branche. Ja. Das ist also wirklich klar. Und jeder hat was zu erzählen und das finde ich halt geil. Darum sage ich ja, ich hätte kein Problem damit, wenn das noch 2 Stunden weitergeht und wir reden einfach nur drüber, wie so eine Produktion läuft und so weiter.
Weil ja, da gibt es schon genug lustige Geschichten.
Das glaube ich.
Persönlichkeiten oder Fahrzeuge für Leute, die wir gebaut haben.
Ach ja.
Ja, der einer für Felix Mackert, als er noch Trainer bei VfL Wolfsburg war. Weiß nicht, ob er das Auto noch bekommen hat. Ich glaube, also als er bei uns durch die Produktion lief,
hat der Stuhl schon gewackelt.
War er, glaube ich, schon weg.
Okay. Ja. Du, was machst du dann mit so einem Phaeton für Mackert?
Und das ist ja nicht mal ein Standard gewesen. Der hatte eine Sonderlackierung in Bentley-Farbe.
Ja, krass.
Schwarze 20 Zoll, die es so nie gab, offiziell.
Also wird dann schon so ein.
Innen alles sauber, aber ich sag, weil wir haben uns überlegt, für wen ist denn das Auto? Und du hast hinten in meinem Kofferraum eine Wagenbegleitkarte gehabt, wo dann die ganzen Informationen schon da für Felix Magath.
Ach, krass, cool.
Ah, das ist auch aber geil. Ob er den bekommen hat, weiß ich nicht.
Ja, okay.
Ich glaube es eher weniger.
Das geht manchmal schwer.
Wir hatten noch mal einen weißen Bentley. Also davon waren es, glaube ich, 10 Stück. 10 weiße Bentleys, die innen drinne komplett rot waren. Komplett rotes Leder. Alles, was mit Leder zu beziehen geht, war rot. Beledert.
Krass.
Wenn du da eingestiegen bist, das hat dich erschlagen.
Krass.
Und dann hast du reingeguckt, wo gehen die hin? Bentley Hamburg.
Ja, ach okay. So. Alles klar.
Ja, hättest du denken, geht's auf die Reeperbahn oder wo gehen die hin? Krass, genau, das war aber. Ja, also. Oder halt für Ferdinand Pirch hast du eingebaut oder für Winterkorn damals noch.
Auch geil eigentlich irgendwie, ne? Wenn du dann weißt, du hast da Hand dran gehabt an so einem Auto, ist schon irgendwie.
Ja, oder eines Tages, da ging mal, wir hatten ja so, wir haben gleich am Eingang gearbeitet, da ging die Tür auf. Da, gewisse Personen haben immer eine Sonderführung gekriegt.
Aha,
und da stand erstmal Horst Lichter hinter dir, hier der Koch.
Ach komm, echt?
Ja, ja. Drehst dich um, sagst, hallo, ja, hallo. Geil. Machst du deine Arbeit weiter und
geil. Ja. Das ist doch cool, aber das ist doch, ja. Man, klar, mit Fußballern hast du wahrscheinlich auch mehr zu tun, weil die fahren ja bestimmt auch alle irgendwas aus dem VW-Konzern.
Ja, aber wenige fahren Vätern, also wenige sind Vätern gefahren.
Mhm. Naja, stimmt schon, das ist eher sportlich.
Die Management-Ebene.
Mhm. Ja, stimmt. Aber trotzdem geil, also ich finde es, war sehr, sehr spannend. Also coole Einblicke dazu, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin sicher, das hat da draußen einige Leute auch getriggert und haben gesagt, wie geil, gerade so was das Thema. Die
bewerben sich jetzt bei VW.
Ja, genau.
In Dresden.
Wer weiß. Das,
aber leider gibt es dieses, ja gut, viele sagen, es war ein sehr veraltetes Fahrzeug. Ja klar, weil die Technik war nicht so das Besondere, weil halt auch der Konzern und gewisse Vorstände gesagt haben, die wollen wir nicht mehr und dann doch wieder aufbeleben lassen. Aber an sich war es ein elegantes Fahrzeug.
Das definitiv, muss man sagen. Also
schlicht elegant.
Es war zwar, glaube ich, rein finanziell ein Fiasko,
ja.
Aber nichtsdestotrotz, also ich fand ihn auch geil. Also auch heute noch, wenn wir heute mal an sie denken, so, oh, ich finde, der hat schon was hergemacht. Also muss man ehrlich sagen, ich glaube, es war einfach die falsche Marke für so ein Auto. Das ist so. Opel hat ja auch mal irgendwann so einen schwachsinnigen Versuch gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Das war irgendwie Omega-Klasse. Irgendwas hatten sie damals. Mhm. Wo mein Senior noch bei Opel war, hatte dann auch mal irgendwie so einen Prototyp dabei gehabt, wo ich dachte so, pff, der ist nie gebaut worden, das Ding, nie. Es war auch so ein völligst aus dem Ruder gelaufenes Projekt, wo du sagst, Leute, ja, das ist ein Opel verflucht nochmal. Ja, aber, ja.
Ja, das ist aber das. Volkswagen, wie der Name sagt, ein Wagen fürs Volk, genau. Mhm. Sollte es sein. Und ja. Dann kommt man mit Oberklasse, ja. Das ist halt ja. Dann schon ein bisschen.
Geht nicht. Dafür, ja. Gut, dafür haben sie jetzt dann Bentley, ne, sich vereinnahmt.
Aber man muss ja sagen, wenn du jetzt einen Phaeton kaufen möchtest, ist es relativ günstig.
Ja, das stimmt.
Man muss zwar ein bisschen auf die ja. Modelljahre achten, weil auch ein bisschen mit Alukorrosion von den Türen so. Mhm. Aber
das stimmt.
Das gibt es halt relativ günstig.
Siehst du auch oft in der Tuning-Szene mhm. mittlerweile.
Ne? Aber so einen Zwölfzylinder willst du nicht unterhalten.
Ja, so als Garagenwagen.
Ja.
Für 6.000 Kilometer im Jahr.
Unter anderem.
Also ich finde es cool. Also ich finde es schon schön. Bist du bereit für das Quickfire, Mario?
Ja.
Dann machen wir das Quickfire und dann gucken wir mal, was das Schlusswort so von sich gibt. Waschen oder No Rinse?
Waschen.
Wollen wir uns abwechseln, Timo?
Versiegelung oder Wachs?
Ganz klar Versiegelung. Also in dem Fall sogar Keramikversiegelung.
Mhm, okay. Felgenwäsche mit Shampoo oder mit Felgenreiniger?
Das ist immer unterschiedlich. Wenn ich nicht viel Zeit habe, nehme ich Felgenreiniger. Mhm. Meistens also auch eins, wirklich einen billigen 1:1 mhm. verdünnt. Ne? Wenn ich Zeit habe, dann mit Shampoo. Also okay. Felgen sind eh versiegelt.
Ich wollte gerade ergänzen, wahrscheinlich, darauf zielt es auch ein bisschen ab, dass die Leute direkt ja. sagen, ja klar, sind ja versiegelt, ich brauche nur Shampoo oder so. Also du bräuchtest eigentlich nur Shampoo, wenn du es richtig machst.
Wenn sie leicht verschmutzt sind, dann wird eh bloß mit Shampoo gewaschen. Mhm. Da geht es ja genau. Relativ fix.
Okay.
Man hat ja die ganzen Handschuhe dafür.
Genau. Ja. Die nächste Antwort weiß ich eh schon.
Ich auch schon. Scheibenwischer oder Glasversiegelung?
Glasversiegelung. Das ist ein Must-Have bei mir. Aber ich kenne wirklich Leute, die gesagt haben, das ist nichts für die.
Mhm, ja, kenne ich auch.
Gibt's. Aber ich fand es schon wieder krass. Ich habe ja meinen Vater in Norddeutschland besucht letzte Woche und an einem Tag waren wir mit seinem Auto unterwegs. Eigentlich ein schickes Auto, aber es hat geregnet zwischendurch und nicht zu knapp. Keine Scheibenversiegelung drauf. Und ich dachte, nee, echt jetzt? Also ich meine, das ist einfach Käse. Ja? Wenn sogar ich in die Situation komme, den Scheibenwischer mal auf schnellste Stufe zu stellen, ne? Dann ist echt viel passiert.
Hatte ich letzte
habe ich noch
vor 14 Tagen
Jahre nicht mehr machen müssen. Ey.
Wir sind nach Österreich gefahren in Urlaub und da gab es kurz nach München gab es einen monsunartigen Wolkenbruch. Da hat selbst die Scheibenversiegelung versagt. Also die hat es nicht mehr geschafft.
Ja,
und du musstest dann auf Stufe 3 fahren und musstest die Geschwindigkeit drosseln.
Ja, das ist krass. Das
hat dann nichts mehr bewirkt. Aber wie gesagt, den hatte ich keine Woche, 14 Tage. Das erste, es hat einmal geregnet. Ich sage, das ist scheiße, das geht so nicht. Bin ich extra von Dresden nach Hause gefahren, habe die Scheibenversiegelung drauf gemacht und bin wieder zurückgefahren. Geil.
Sehr cool.
Ich habe es ja noch im Werk aufgetragen.
Stimmt, ja. Die nächste Antwort weiß ich dann auch schon. Sauberer Innenraum oder sauberer Lack?
Eigentlich beides, aber bevorzugt Innenraum.
Mm, okay.
Duft oder Wirkung?
Wirkung. Mhm. Obwohl ich mittlerweile schon es schön finde, wenn das Produkt gut riecht, aber ich lege da nicht so viel Wert drauf. Mhm. Es muss Leistung bringen.
Abperlen oder ablaufen?
Ja, abperlen. So. Ich verstehe die Frage nicht.
Jetzt müssen wir kurz die Freundin auch nochmal reinholen für die letzte Frage.
Stimmt.
Essen im Auto?
Ja.
Okay.
Wenn es nicht gerade Gulaschsuppe ist oder Erbsensuppe, wo dann die richtige Flecke gibt, aber ja, wir haben auch hinzugegessen.
Echt, ja?
Also ja, wenn es Krümel sind, dann gut. Ich mach's sauber.
Stimmt. Eigentlich.
Wie gesagt, solange es Brötchen und so im Kurs geht, aber sobald, wie gesagt, Flüssigkeiten, also wieder Gulaschsuppe.
Aber würdest du auch einen Burger im Auto essen?
Nur stehen. Also während der Fahrt.
Ja, okay,
stehst du. Aber ich habe auch schon während der Fahrt türkisch, also Lamacun hier vom Kebab oder Dürüm.
Ehrlich,
ja? Ja, klar. Das ist.
Ja, okay.
Und erstens, bevor der Stoff oder die Polster kommen, kommt erstmal die Hose. Oder, das, wie wir in Ostdeutschland sagen, das Niggi. Das Niggi.
Ja. Stimmt, ja, er hast recht.
Genau.
Ja, ich finde es ja eine gesunde Einstellung eigentlich. Bei mir ist es eigentlich fast mehr, also die Krümel machen mir auch nicht so die Sorgen. Auch trinken im Auto, kein Problem. Wenn es kontrolliert ist, ich haue jetzt nicht irgendwo einen Kaffeebecher hin, der mir dann runterfällt oder so, habe ich auch keinen Schmerz mit. Ich habe eher das Problem, wenn es was mit Schmiere ist, mit Fett und sowas, dass du die Hände voll hast und dann packst du das Lenkrad wieder an. Das ist fast schon so mein Nerv da dran. Ansonsten, klar, also ich müsste jetzt auch keinen Döner wird wahrscheinlich auch nicht im Auto essen, weiß ich nicht, aber Also ich bin auch entspannt her, sage ich mal, aber finde ich eine gute Einstellung, wenn man sagt, du, Innenraum ist eh mal ein Ding, ist ratzfatz wieder weg, also ja, okay.
Und wie gesagt, wenn nicht, wird der Nasssauger rausgeholt und dann geht das los. Man hat ja alles.
Man kann auch entspannt leben. Ne?
Man kriegt es auch wieder sauber. Also wenn mich heute jemand fragt, den ich kennenlerne und der kriegt mit, ich habe so diesen Autopflege-Dingsbums, ja, was machst du denn da, wenn du eine Freundin hast oder was? Oder wenn deine Eltern mitfahren, Verwandten so? Sag ich weiß ja, wie es wieder sauber geht. Ne? Also ich fange jetzt nicht an mit, hier, aber deine Schuhe musst du dir aber ausziehen und passt gefälligst auf, was du da machst. Also das finde ich dann auch halt einfach drüber, ja.
Das Einzige, wo ich mich wirklich aufgeile, ist, wenn jemand beim Aussteigen über die Kunststoff da.
Gut, aber da machst
die Einstiegsleiste
du ja
auch, so drüber, wo ich sage,
oh, aber da machst du halt auch kaputt.
Ja, das ist ne? es ja. Ich sage, kannst du deine Flossen heben und da ordentlich aussteigen oder einsteigen.
Ja, aber das stimmt.
Wie gesagt, ich habe einen Nasssauger, meine Mutter hat ein Dampfgerät. Mhm. Also wenn es, man hat eigentlich alles da.
Ja, stimmt schon, ja. Eigentlich ist es auch cool, wenn man weiß, wie es weggeht.
Ja.
Okay, aber gesunde Einstellung, finde ich gut. Das sind schon die Quickfire-Fragen gewesen. Wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, Mario, dann machen wir mal.
Also ich würde gerne Danke sagen, dass ich da sein durfte. Und auch vielen Dank an dich, Tommy, für die wundervolle Empfehlung, was das Essen angeht. In
Ach
Ipstein.
Stimmt,
das habe ich noch gar nicht gefragt. Die Hotel-Sache war auch super.
Sehr schön. Ja. Du kannst ruhig sagen, also ich habe empfohlen, der Timo kennt die Restaurants ja auch, ich habe empfohlen, ins Zeitlos zu gehen, das Restaurant und die Kartoffelküche. Ihr habt beides gemacht.
Ne? Genau.
Und hättest du einen Favorit, wenn du jetzt sagen müsstest, du müsstest
Kartoffelküche.
Ja, tatsächlich? Ja.
Weil der Burger war sehr lecker im Zeitlos, aber es war massiv. Ja. Also ich musste dann noch die Hälfte von dem Burger meiner Freundin, weil die hat es nicht geschafft. Du willst es auch nicht stehen lassen, weil es ist ja zu schade. Und genau. ich hätte mich am liebsten, die hätte mich nach Hause rollen
können. Und es geht berghoch.
Und es geht wirklich berghoch. Und ja, auch die Hotelempfehlung. Der Höherhof ist zwar gehobene Preisklasse, wer aber gern stadtnah oder zentrumnah wohnen möchte und es ordentlich haben möchte mit schiefem Zimmer.
aber modern.
Ja, modern. Der ist dort echt gut aufgehoben.
Cool.
Frühstück ist super.
Habt ihr gemacht?
Frühstück? Ja.
Ah, okay, cool. Wie fand's die Altstadt? Also so, weil
ja gut, wir sind jetzt nicht überall, aber so ist das schon, wenn man in Hesse sagt man ja Schepp, ne?
Mhm, genau.
Es ist richtig. Alles, es ist sehr interessant. Es ist echt, wenn man so am Haus stehst und es ist dann, die Wand ist nicht gerade, sondern schief.
Wie gesagt,
okay.
So baut man
nee, aber es ist eine sehr schöne Altstadt.
Cool, nee, das finde ich ja prima, weil ich habe ja schon mal gesagt, dass da waren Leute da oder Leute, die jetzt sich in Anführungszeichen beworben haben für den Podcast. Ist ja wie gesagt jedem seins und das Hotel ist jetzt auch nicht das günstigste am Platz, keine Frage. Wobei ich erstaunt war, dass es nicht viel teurer war als, ich sag mal, günstige, muss ich sagen.
Also, ja, wenn du das Sonnenhotel oder wie das heißt, das ist halt, du musst immer rechnen, wie weit laufe ich bis in die Stadt. Klar, ist immer die Frage des Geldbeutels, aber klar, wenn man alleine ist, geht es auch. Aber zu zweit, was haben wir jetzt bezahlt? Es ist jetzt nicht billig, aber 280 mit Frühstück für zwei Übernachtungen.
Ja, also klar.
Wenn ich, billig, wenn ich rechne, was ich immer bezahlt habe, für einmal zum Fußball zu fahren nach München, ich bin Bayern-Fan. Und
dieser Podcast ist an dieser Stelle
beendet. Vielleicht hätte man den Marcel hierher setzen
müssen. Aber wenn du das siehst, einmal nach München zum Fußball, Spiel mit Karten sind 400 Euro.
Ja, klar.
Da guckst du nur 90 Minuten Fußball.
Ja, richtig.
Ja, und da kann man auch, und wie gesagt, du hast ja eine schöne Gegend, also ich kann es jedem empfehlen.
Cool, sehr schön. Und Kartoffelküche war auch, ich habe dir gesagt, da muss man erstmal hinwollen, du gehst in so eine Seitengasse rein, gerade wenn du abends unterwegs bist, so stockfinster, denkst du, wo geht's denn hier hin? Und dann
ich hatte natürlich die Karte aufgemacht und hast ja die ganzen Restaurants gesehen, da habe ich es angeklickt. Ich glaube, vom Höherhof waren es 4 Minuten Fußmarsch. Mhm. Und ja, wenn du siehst zwar das Schild Kartoffelküche, aber wo geht's hier rein? Und dann hast du dann unter so einer, weiß nicht, was das ist, so ein bisschen Gebüsch, was da so, oder von Eingang, Biergarten, Hinterhof. Und da gehst du einfach bloß durch die Gaststätte durch, da kommst
du. Ach, wart ihr draußen sogar?
Ja, ja.
Ah, cool, okay.
Genau, eigentlich, ich glaube, wir haben fast alle draußen gesessen.
Ah, okay. Ist das aktuell noch, weil das war zu Haupt-Corona-Zeit, war da wie ein Zelt aufgebaut? Ist das immer noch ein Zelt oder sitzt du noch richtig im Freien
wieder? Genau, du hast diesen Nussbaum, da hast du. Mhm. Aber es ist wirklich sehr schön gemacht mit der Lichterkette.
Ja.
Und du bist ja rechts und links abgeschottet, da ist kaum Wind. Es ist wirklich sehr schön dort.
Das bei, wenn das Wetter passt, ist das mit Biergarten hinten bei denen echt geil. Also das ist auch in der Stadt selbst eine absolute Seltenheit sowas. Ja. Ne? Weil das ist ja fast schon, wie als würdest du bei dir im Garten sitzen, so ungefähr. Ne?
Genau.
Das ist echt cool. Nee, schön. Das freut mich, dass die Tipps gepasst haben. Das ist schön. Dann habt ihr ein paar schöne Hessentage gehabt.
Genau.
Wie viele Kilometer hast du eigentlich Anreise?
Kommt drauf an, auf die Strecke 490.
490?
Ich glaube, ab hinzu waren es 523 mit Umleitung ein bisschen.
Heiliger, das ist doch auch nochmal
mehr als Starter. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich fahre gern Auto.
Ja, du.
Eigentlich ist das für mich wie einsteigen, losfahren. Angehalten wird nur in Notsituationen.
Genau.
Ich bin da so, ich kann immer Strecken fahren.
Echt, ja?
Okay. Die längste Strecke an einem Tag war mal 1300. Mhm. Also mich stört das nicht so.
Na, okay. Aber cool, also ich fand es echt cool, dass du da warst. Tolle Geschichten, also fand ich sehr, sehr erfrischend, mal diese Produktionsseite zu hören. Also das habe ich mir insgeheim ja auch ein bisschen erhofft, weil ich das natürlich wusste. Ne? Du hast uns ja mal, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, du hast uns in einem Live-Podcast damals, wo wir das noch machen konnten, ist ja eingestellt worden, der Dienst, hast du, glaube ich, eine Hilfe oder hast du ein bisschen reingekrätscht und die Wortmeldung gemacht beim Thema, wo es um Elektro ging, weil du eben direkt an der Front sitzt. Ne, und das fand ich auch ziemlich cool damals. Und daher wusste ich jetzt ja auch, wo du arbeitest und was du machst. Und dementsprechend habe ich mir schon ein bisschen Insider-Infos erhofft. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Also fand ich echt sehr cool und freut mich natürlich, dass der Weg nicht nur für uns spannend war, sondern auch für das Drumherum hier.
Gerne wieder.
Und wenn es die Zeit erlaubt und wenn du sagst, Hessen hat noch ein bisschen mehr außer Idstein, Höherhof und den Feldberg, war dann Feldberg auch?
Genau, Feldberg und Königstein. Die Burgruine.
Ja, genau, richtig.
Mit den thüringischen Ziegen, wo wir gedacht haben, es sind Steinböcke.
Thüringische Ziegen?
Ja, die Burgruine, da ist ein Schäfer.
Aha.
Und der hat dort seine thüringischen Ziegen.
Echt?
Und da haben wir dann gefragt, was das für Tiere sind, weil wir dachten, es sind Steinböcke.
Mhm.
Weil das dort, also wir haben die dann gesehen, es hat dort gestunken. Das kann man sich nicht vorstellen. Richtig, richtig schlimm. Da ist jeder Flugrostelferner scheißt dagegen. Dann haben wir den gefragt, was das denn sind. Und er sagt, das sind thüringische Ziegen. Und da habe ich gesagt, wo haben die Hörner? Ja, wenn die älter als 6 Jahre, wenn die nicht geschlachtet werden, dann kriegen die so richtige, richtige Hörner.
Ah.
Ja. Und die fressen halt da, wo es eng ist und so, die fressen diese ganzen Äste und Gestrüpp richtig weg.
Ah.
Und somit müssen die kein schweres Gerät holen, um das sauber zu machen.
Mhm. Das gibt es ja auch.
Ist das so eine Win-Win-Situation für den Schäfer und für die Leute, die Burg da oder die Ruine betreiben.
Ach, geil. Das ist, wusste ich auch nicht, was es hier alles gibt bei uns.
Aber es riecht.
Das ist so der
Ziegen. Also habt ihr schon mal Surströmming, diesen Stinkefisch, gerochen?
Nee, habe ich nicht, Gott sei Dank noch nicht.
Das ist angenehm dagegen.
Gott sei Dank noch
nicht. Oha. Also ich sehe schon, okay. Hessen hat bleibende Erinnerungen.
Ungefähr so wie der Shorty, als er auf der Rücksitzbank lag, nachdem er sich den Fisch an der Rheinpromenade gewälzt hat. Ich muss es nicht riechen.
Der Mario kommt nach Hause, und wie war es in Hessen? Oh, da hat es gestunken.
Ja.
Die stinken die Hessen wieder.
Die Ossis. Genau, wie sind die? Ja, genau. Saugeil. Also ich fand es großartig, Mario. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch natürlich nochmal für das Gastgeschenk. Ganz großartig. Gerne.
Danke auch von meiner Seite, ja, genau.
Sehr gern.
Du darfst dir gerne noch auch ein kleines Gastgeschenk mitnehmen. Und zwar kannst du dir aussuchen, weil ja manche Leute schon diverse Dinge von uns haben. Also entweder kannst du dir ein schönes Madness- oder Outlaws-T-Shirt aussuchen. Oder, wenn du ihn noch nicht hast, den Fluffy McFiber.
Ich würde das Nicky nehmen.
Das muss ich jetzt erlernen. Ja, das ist also
Nicky
ist
T-Shirt.
Genau, das können wir gleich nehmen. Kannst du gleich dann noch überlegen, Größe und Motiv?
Ich glaube, ich wollte es mir noch damals, glaube ich, als Bonus schon mal bestellen.
Ach stimmt,
das Microfire Madness Outlaws T-Shirt.
Ja, alles klar, hier mit dem Typ mit dem.
Genau, wo das nicht ging, weil da irgendein Systemfehler war.
Jetzt geht's.
Jetzt geht's, ja.
Ja, jetzt mittlerweile geht's. Ich glaube, dann. Ja, aber ist doch cool, dann machen wir das.
Ja, sehr gern. Dankeschön.
Cool. Dann machen wir das gleich. Und
ich möchte noch ein paar Produkte mitnehmen.
Ach.
Sowas.
Damit du zur 31. Bestellung kommst.
Eigentlich wollte er nur hinkommen,
mit Abholung. Um zu kaufen. 31. Bestellung ist mit Abholung.
Geil. Ich find's cool. Sau stark. Und dann erlöst man auch deine Freundin.
Ich hoffe, dass sie ihr Buch fertig gelesen hat.
Ach du, wir haben ja auch nur 2,5 Stunden gebabbelt.
Ach so, ach doch, so viel geworden.
Mhm.
Okay. Nö, ist doch schön.
Er ist der Erste, der nicht überrascht ist.
Das ist
so. Ja, ich weiß noch, der allererste Podcast hast du gesagt, wir wollen so bei einer Stunde bleiben. Das war, glaube ich, der erste, wo das geklappt hat, und danach ging es ja dann
genau,
ja, exorbitant nach oben.
Aber das ist geil, alle Kundenpodcasts und auch alle Lieferantenpodcasts, die wir hatten, ne? Wenn dann irgendwann sagt, jetzt hören wir mal auf, und dann machst du Stopp, entweder sagst du es schon im Podcast oder du hörst halt auf und sagst so, puh, 2 Stunden irgendwas. Was? Nicht wahr? Doch. Ach du Scheiße.
Ja, aber wenn du einmal im Redefluss bist und du nicht gerade irgendwie so Pausen hast, wo du sagst, was frage ich denn jetzt oder was machen wir jetzt, dann ist das ist nix.
Das ist echt, also aber es spricht ja auch fürs Gespräch, ne? Und für die Leute, die dabei sind. Also von daher passt alles. Wenn man sich nichts zu sagen hätte, würden hier keine 2,5 Stunden auf der Uhr stehen.
So sieht's aus.
Das stimmt. Muss man mal so sehen. Sehr schön. An dieser Stelle beenden wir es dann aber auch mal. Und nochmal vielen Dank.
Auch von mir. Nochmal.
Auch von mir.
Was haut's? Für alle danken.
Alle danken sich gegenseitig. An dieser Stelle schon mal eine gute Heimfahrt, Mario. Wir sehen uns ja gleich noch, aber trotzdem kommt gut nach Hause und verfolgt weiter unseren Podcast. Holt ihr den Tatortreiniger
noch? Ja, ich hole jetzt auf. Ich habe es ja sonst früher immer beim Autofahren gehört, wenn ich auf Arbeit gefahren bin. Mhm. Ist da ein bisschen weggefallen, aber ich werde es jetzt mal gucken, wird bestimmt noch die eine oder andere Aufbereitung dieses Jahr kommen, da kann ich ja den Rest dann noch aufholen.
Sehr cool. Jawohl, dann sage ich an dieser Stelle an alle da draußen, wenn ihr Bock habt, bei unserem Podcast mal mitzumachen, meldet euch. Wir haben zwar echt eine Warteliste mittlerweile, das ist echt kein Spaß. Also wir haben wirklich, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die Leute unterbringen soll dieses Jahr. Das ist echt krass. Aber nichtsdestotrotz freut mich das natürlich. Und wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach. Können wir gerne was ausmachen und auch gerne, wie bei Mario, auch Hotel und Restaurant und Ausflugstipps geben. Sehr gerne. Und ansonsten bleibt alle gesund da draußen und viel Spaß beim nächsten Wochen, bei den nächsten Podcasts und bleibt am Ball, bleibt uns treu.
Gehabt euch wohl.
Macht's gut.
Auf Wiedersehen. Tschüss.